mobile fiddle thing.
Just quiet quickly, please.
Fast Live.
Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier!
Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von Sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts.
He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw, and those were his own words.
Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg.
Winner takes it all. The loser standing small.
I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden.
Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world.
Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Ja, die Big Show 721, Sportradio 360. Unser heutiges Programm. Schwierig. Schwierig, weil ich in Toronto, jetzt in Boston bei Heiko. Heiko allerdings noch nicht da. Aber netterweise hat er mir seine Bleibe zur Verfügung gestellt, bis er dann auch kommt übermorgen. Schwierig insofern, als wir schon Dienstag aufgenommen haben. Die ersten Teile und dort das Ableben von Uli Potowski, ich wusste es noch nicht, ja. Und natürlich hätte ich es gewusst. Uli Potowski war 3, 4, 5 Mal zu Gast hier bei Sportradio 360. Ich habe mich davor gefreut, dass er zugesagt hat. Und danach habe ich es gefeiert, die Segmente mit Uli, weil ich ihn fantastisch fand. Ich habe nie ihn persönlich getroffen, aber immer wenn er da war, fand ich, hat man was gelernt. Und ja, ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Uli Potowski krank war. Viele Leute wussten das natürlich, ich wusste es nicht. Und dann kriege ich da in einer Gruppe Mittwoch in der Früh, letzter Tag in Toronto, plötzlich die Nachricht, dass Uli Potowski verstorben ist. Und natürlich hätten wir mit Thomas Wagner, der ihn sehr gut kennt, gekannt hat, drüber sprechen können müssen. Das habe ich dann mit Oliver Seidler gemacht, weil mit Olli habe ich dann schon hier aus Boston aufgenommen. Aber es geht los mit Thomas Wagner und Martin Konrad, zwei Teile. Wir tauchen auch in die Fußballhistorie ein. Dann eben Olli Seidler, bisschen was zu Uli Potowski, aber auch zu Liga 2. Football mit Nicolas Martin, mit Andreas Renner und mit Franz Büchner schließt an, bevor wir in Teil 4 dann zum Motorsport kommen. Auch da tauchen wir tief ein, wie immer mit Eddie Mielke und mit Stefan de Vos Heinrich, bevor es dann weitergeht mit Stefan Ehlen zur Formel 1. De Vos bleibt auch dabei. So, weiter im Text. Mit Motorsport und Pete Fink, NASCAR ein kleines bisschen, da geht's jetzt auf die Rundstrecke nach Watkins Glen, aber Pete ist ja zu seinem eigenen Verderben, möchte ich sagen, auch 60er-Fan und auch Pete hat was zum Radsport zu sagen, was gut ist, weil danach Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst am Start ist, mit dem wir über die Frauentour sprechen, die ja zu Ende gegangen ist mit einem französischen Sieg. Ja, und hinten raus noch Tennis, auch schon früh in der Woche aufgenommen, ein längeres Gespräch mit Oliver Marach in Toronto. Oliver Marach, österreichische Doppellegende, Australian Open Champion 2018. Da gibt's dann auch noch ein paar aktuelle Anmerkungen. Das wird es sein, die Big Show 721, Sportradar 360, auf geht's. Es ist die Big Show 721, Sportradio 360 und wir fangen an mit einer wunderbaren, kleinen, aber feinen Fußballrunde. Auf dem Weg nach Salzburg erwischen wir Martin Konrad von Sky Sport Austria. Servus Martin.
Hallo, grüß euch, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist und wir sind in diesem Fall Thomas Wagner, RTL Sky. Guten Morgen, lieber Thomas.
Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schöne Grüße an den geschätzten Kollegen auf dem Weg nach Salzburg.
Ich war heute in der Früh in Toronto beim Laufen und habe, also ungelogen, dachte ich mir, die 78er-Generation der Österreicher. Thomas, das letzte Mal, als ich mit Martin gesprochen habe, ging es um Herbert Proaska. Und da dachte ich mir, diese 78er, die leben alle noch. Und dann komme ich in das Hotel rein, und wenn es ein Hotel wenigstens wäre, in diese Unterkunft, in der ich hause, und bekomme die Nachricht, dass Frank Mill gestorben ist. Weltmeister 1990, ich kenne den Namen natürlich, ich verbinde da irgendwas mit Rot-Weiß-Essen, aber Thomas, Frank Mill, klär die Jüngeren wie mich doch bitte auf über die größere Bedeutung von Frank Mill.
Ja, Frank Mill war früher tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler. Ich bin aufgewachsen, da war er bei Borussia Mönchengladbach. Er hatte vorher in Essen gespielt, das hast du recht. Da hast du recht. Dann später bei Borussia Dortmund, mit denen er auch 89 nach einem überragenden Finale Pokalsieger geworden ist. Er war irgendwie so vieles. Er hatte eine atemberaubend gute Quote, also die war irgendwas zwischen 0,4 und 0,5. Er war einer der ersten Spieler, die keine Schienbeinschoner anhatten, also so eine Hängesocke praktisch. Er war ein Schlitzohr vom Allerfeinsten. Es gibt dazu die legendäre Szene aus dem Jahr, ich glaube, 88, als er von der Mittellinie alleine als bei Dortmund aufs Bayern-Tor zuläuft und aus 2 Metern so leicht versetzt den Ball gegen den Pfosten gegen Jean-Marie Pfaff schießt. Er hat das immer mit sehr, sehr viel Humor genommen. Er hat als Kapitän die deutsche Olympia-Auswahl zu Bronze geführt. Er hat ein EM-Halbfinale gegen Holland gespielt. Er war im Kader 90, da er dort nicht eingewechselt wurde. Hat er mir mal erzählt, er ist immer vom Franz rumgelaufen und hat gedacht, der muss mich doch jetzt reinbringen. Hat er sich nie so als richtiger Weltmeister gefühlt, obwohl alle gesagt haben, wie wichtig er war, um gerade die Ersatzspieler zusammenzuhalten. Und er war, auch wenn du ihn danach getroffen hast, immer so wirklich mit allem Positiven aus dem Ruhrgebiet gesegnet, immer einen guten Spruch, nie sich zu wichtig genommen, hat dann selber auch gesagt, ich war am Platz ein Miststück, was ich für Elfer rausgeholt habe. Die Hälfte wird heute im VAR nicht mehr standhalten, aber trotzdem haben wir alle Gegenspieler am Ende gern noch die Hand gegeben. Also das ist schon ein großer und 67 ist natürlich kein Alter.
Ja, Martin, gibt's ein Gegenstück aus Österreich? Wir sind leider, soweit ich das weiß, also wir nicht bislang nicht Weltmeister geworden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber haben wir auch so ein Schlitzohr gehabt früher mal? War Andi Ogris so ein Schlitzohr?
Ja, WM-Bretter 54 könntest du jetzt sagen. Aber die heruntergerollten Socken, die sind auch mein erster Gedanke aus den 1980er Jahren an Frank Mill, abgesehen davon, dass er unglaubliche Torquote hatte und wie es der Thomas schon gesagt hat, ein besonderer Spieler war in Österreich. Ja, wobei Ogris ist nicht so ein guter Vergleich, ja, würde ich auch sagen. Hat auch war auch ein spezieller Typ und auch einer, der alleine Spiele entscheiden konnte. Ne? Das gibt's ja heute. Man sucht ja diese sogenannten Unterschiedsspiele und das war Frank Mill mit Sicherheit.
Wir kommen auch gleich nach Österreich, aber wir müssen natürlich den Thomas jetzt schon fragen. Ist das überhaupt noch deine zweite Liga, Thomas? Wenn der HSV hier keine Rolle mehr spielt, wie bist du denn Saisonstart angegangen in Liga 2? Ich glaube, du warst auf Schalke am Freitag, kann das sein?
Nee, ich habe am Freitag den Drittliga-Auftakt in Essen gemacht. Essen gegen 60, ja auch ein geiles Spiel.
1:1. Ich bin voll auf dem 60er Bandwagon drauf. Ich sagte, was ist Kevin Volland, Florian Niederlechner? Wenn das nicht mit dem Aufstieg klappt, dann weiß ich auch nicht.
War ein Top-Spiel vor erstklassiger Kulisse. Niederlechner direkt getroffen, klasse gespielt, Volland nach hinten gearbeitet. Also ich bin auch sehr optimistisch für die Löwen. Ich war Samstag in Bielefeld für RTL, auch ein Spektakel. Spiel, das die Fortuna unerklärlicherweise in dieser Höhe verloren hat. Und auf deine Frage mit der zweiten Liga. Ich bin froh, dass der Fußball wieder los ist. Ich bin froh, dass der HSV nicht mehr drin ist. Ich befürchte allerdings nach der wirklich sehr, sehr schleppend verlaufenden Vorbereitung, dass ich mich im nächsten Jahr wieder mit dieser Liga auseinandersetzen muss.
Martin, ich habe mit Thomas ein bisschen hin und her Sprachnachrichten geschickt und er ist nicht auf mein Loblied auf Kurt Jahre eingegangen. Kurt Jahre, Der, apropos heruntergerollte Socken, das verbinde ich auch mit Kurt Jara, oder verwechsel ich Kurt Jara jetzt mit Kurt Welzel? Martin, helf mir gleich. Ich glaube, beide haben mit heruntergerollten Socken gespielt. Aber der Trainer Kurt Jara beim HSV, schön war der Fußball nicht, aber zumindest effizient. Warum ist der Trainer Kurt Jara plötzlich verschwunden? Hat sich dieses Trainermodell nicht besonders empathisch, aber erfolgreich, kein Laptop-Trainer, irgendwann mal überlebt?
Ja, also erstens, Kurt Jara und Kurt Welzel hatten tatsächlich ihre Socken ebenfalls zumeist runtergerollt und spielten ohne Schienbeinschoner oder wie wir in Österreich sagen, Deckel, Schienbeindeckel. Ja, außerdem muss ich sagen, in den Nullerjahren und danach, würde ich sagen, war beim HSV jetzt nicht mehr die ganz große Zeit, auch wenn es dann nochmal Europa League gegeben hat. Aber so richtig außergewöhnlich, finde ich, war dann nichts mehr. Das war dann schon, wenn wir schon einen österreichischen Trainer haben bei HSV, würde ich sagen, dann ist es eher ein anderer, ne? Der uns da einfällt.
Das ist klar.
Also, und ja, Kurt Jara, ne, der hat im Prinzip mit seinem Einstieg damals als erster Trainer bei Red Bull in Salzburg in diesem Jahr zwar die Vizemeisterschaft geholt, aber ihm wurden ja dann Vorwürfe gemacht, dass er und dann der Manager damals Wiebach angeblich auch bei Transfers ein wenig mitgearbeitet haben sollten. Und das wurde ihm vorgeworfen vom Big Boss himself. Und da gibt es ja dann auch die Gerüchte, dass dann auch das Gespräch war in die Richtung, du so quasi wirst nie mehr einen Job wo haben. Und in der Tat, seit 20 Jahren hat dann Kurt Jara auch keine wirkliche Anstellung mehr als Trainer wo gehabt. Damals wäre er wahrscheinlich sogar Teamchef geworden, auch Josef Hickersberger. Also im Prinzip war seine Red Bull-Geschichte letztlich auch nicht nur der Beginn von Red Bull, sondern auch im Fußballgeschäft, aber auch gleichzeitig das Ende für Kurt Jara als Fußballtrainer.
Übrigens, lieber Producer, ich bin darauf nicht eingegangen, weil, wie Martin das vollkommen zu Recht gesagt hat, das war jetzt eigentlich keine glanzvolle Zeit beim HSV, weil es ging dann eigentlich so nach dem Zwischenhoch unter Frank Pagelsdorf, bis dann später Thomas Doll kam. In diesen Zwischenjahren war das wenig berauschend und man hatte in Hamburg ganz große Hoffnungen auf Kurt Jara, den ich als Spieler super fand. Der war ja mit Duisburg sogar im UEFA Cup Halbfinale, ich habe zuletzt sogar es gibt auf Facebook eine Seite, die WMs 70 bis 86, da habe ich gesehen, dass er Felix Austria zur Endrunde 78 mit seinem Tor gegen Bulgarien geschossen hat, richtig geiles Tor.
Das muss 82 gewesen sein,
weil er war 78 gar nicht dabei, Entschuldigung. Bei der WM, glaube ich, waren nur 82 dabei. Ich weiß es aber nicht ganz genau.
Nö, könnte sein, dass er verletzt war. Im Kader war er vorher schon. Er hat ja ab Anfang der 70er im Nationalteam gespielt. Aber du hast recht, 81 beim Quali-Spiel gegen Bulgarien, beim 2:0 hat er ein Tor erzielt, ja.
Genau, und das war ein richtig gutes Tor und er war ja als Spieler ein richtig feiner Techniker. Und beim HSV war es eigentlich eher doch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es war eher ein bisschen biedererer Fußball. Und er war, und das ist ja immer meine Erwartung, auch weil ich euch kenne, wenn ich auf Österreicher treffe, dann erwarte ich immer einen guten Schmäh und einen Witz. Und er war sehr wortkarg. Also er hat dann nicht so die Spuren bei uns hinterlassen, wie gesagt, ein anderer Österreicher, der war auch sehr wortkarg, aber wenn er was gesagt hat, war es einfach eine Sensation.
Genau, und der Jara ist ja gekommen, weil er vorher mit FC Tirol zweimal Meister wurde, man könnte jetzt fast sagen dreimal, in der dritten Saison ist er eben dann nach Hamburg gewechselt und Jogi Löw hat übrigens dann damals den FC Tirol übernommen als Nachfolger von Kurt Jara. Aber auch Jara war in Österreich, wo ich dann auch mit ihm zu tun hatte, immer, wie soll man sagen, relativ schnell ein wenig beleidigt, wenn er vielleicht etwas kritisiert worden ist. Also er war keiner, der über den Dingen gestanden ist. Außer es war ein erfolgreiches Match, dann hat er auch unter Anführungszeichen etwas gelassener gewirkt. Aber ansonsten war er, da bin ich bei dir, er war jetzt nicht der Schmähbruder.
Ja. Und als Spieler hat er, glaube ich, nicht nur die herunterhängenden Stutzen gehabt, sondern er hatte das Trikot auch immer so weit über die kurze Hose, dass man
gedacht hat,
der spielt ohne Hose.
Exakt.
Und das war immer, also Kurt Jara für mich, das hat mein Vater mir immer gesagt, schau mal wie die Pässe vom Jara an, über 40 Meter oder was der ORF-Kommentator, der uns das gesagt hat, aber das war für den der Fußballspieler Cordiara, das war auch für mich, das war derjenige, der einfach einmal quer über den Platz den Ball geschlagen hat und der auch angekommen ist. Wer ist denn nach Ernst Happel? Also bei Werder Bremer gibt es eine lange Reihe von österreichischen Influencern, möchte ich sagen. Aber wer ist, gibt's außer Ernst Happel einen Österreicher von Relevanz in der Geschichte des Hamburger Sportvereins? Ich weiß, dass Markus Schopp dort gespielt hat, aber ich glaube nicht, dass heute noch viele HSV-Fans mit Markus Schopp-Trikots ins Stadion gehen.
Naja, du hast natürlich Richard Kitzbicher, Michael Bauer, dann eben in der Zeit, wo Jara war. Aber ich würde jetzt mal so sagen, von den Spielern her, da ist natürlich keiner dabei. Das überstrahlt alles Ernst Happel.
Ganz genau. Und wer mir natürlich noch gut gefallen hat, war Buffy Edmeier, Riesenkicker. Der war 2 Jahre bei uns beim HSV, 75 bis 77. Und wen ich immer gern gesehen habe, war Gregoritsch. Also ich mag ihn einfach als Spieler und hat ja auch 2 Jahre bei uns gespielt. Und hat aber, sagen wir mal, so den richtigen Durchbruch dann eigentlich erst ein bisschen später geschafft.
Das ist ein überragendes Thema, Martin. Das ist es apropos of nothing, aber was ist mit Michael Gregoritsch? Der ist für unser Nationalteam extrem wichtig. Dort spielt er auch häufig und gut und trifft auch. In Freiburg sieht er kein Licht. Und du hast mir im letzten Jahr mal angedeutet, ich glaube sogar on air, dass sogar die Möglichkeit bestünde, dass er nach Salzburg zurückkommt.
Das war ein Thema im Jänner, aber das hat er nicht angenommen. Die wollten ihn unbedingt haben. Dann kam er in Vertessen neben Onisivo zu Salzburg. Und jetzt ist es so, dass er noch ein Jahr Vertrag hat bei Freiburg, aber das weißt du, das weiß vor allem auch der Thomas besser, nachdem sie eine Verpflichtung gegeben hat von Frankfurt für die Freiburger, die da, glaube ich, einige Millionen investiert haben in der Offensive, in diesen Legionär, der Name fällt mir im Moment nicht ein, ist es für den Michi natürlich verdammt schwierig. Das ist relativ klar, dass Freiburg noch ein bisschen etwas bekommen möchte für ihn. Und er möchte natürlich Fußball spielen, weil er ja nächstes Jahr nicht nur jetzt bei der Qualifikation, sondern dann auch in der Nationalmannschaft bei der WM dabei sein möchte. Das heißt, es wird da sicherlich noch etwas passieren in den nächsten Wochen. Die Frage ist, bleibt es deutsche Bundesliga oder wie ich höre, da soll es zwar auch den ein oder anderen Interessenten geben, oder wird es dann vielleicht doch noch möglicherweise in Italien oder in Spanien eine Möglichkeit, eine Option geben. Aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass er Freiburg verlassen wird, es sei denn, dort gibt es unglücklicherweise Ausfälle, mit denen aber ja niemand rechnet im Moment.
Also ich glaube, also erstens mal, wir haben Paul Scharner natürlich noch vergessen, der Rasenmäher beim HSV. Ich glaube, dass du Matanovic gemeint hast, ne? Der von
Frank exakt Matanovic, genau.
Geht, ja. Und man muss ja bei Gregoritsch sagen, ich habe seine Spielweise immer gemocht. Ich mag auch seine Interviews, hat immer so ein bisschen den Schalk im Nacken. Aber er hat so ein bisschen seit dem Trainerwechsel zu Schuster hat er so ein bisschen verloren bei Streich. Da ging das oft so. Ein großer Stürmer, der auch mal einen Ball halten kann, dann nachrückend. Sie haben das Spiel ein bisschen verschoben. Jetzt ist ja noch die Frage, was ist mit Doan? An dem ist ja Frankfurt im Gegenzug dran. Aber ich glaube, er ist im Moment nicht der unangefochtene Stammspieler und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass sich da noch was tut.
Genau, und um das abzuschließen, hast du das gut zusammengefasst. Mit Schuster hat für ihn dann eigentlich ist es bergab gegangen. Und zwar auch, muss man sich vorstellen, er war in einem wirklichen Hoch nach der Europameisterschaft im Vorjahr, hat aber danach, ist dann nur etwas später erst ins Training eingestiegen und war dann nicht hundertprozentig fit. Das heißt, der Einstieg bei Schuster, der zwar davor sein Co-Trainer war, war aber total schwierig. Und eigentlich ist es dann, ab diesem Zeitpunkt hat es nicht mehr funktioniert, im Sinne von, dass er jemals Stammspieler geworden wäre. Und wie es der Thomas sagt, er ist natürlich jetzt kein Pressing-Spieler. Ja, also das muss man auch mal sagen. Und da wird von dem Schuster einfach mehr, unter Anführungszeichen, Intensität erwartet. Und das ist aber nicht seins. Also insofern müsste er auch einen Verein haben, wo er natürlich viel mehr Bälle bekommt im Strafraum, um dann auch seine Stärken ausspielen zu können.
Darf ich diesen ersten Teil, apropos of nothing, mit einem Thema abschließen, das ich nicht verstehe? Thomas, ich fange mit dir an. Das ist das Thema Ter Stegen bei Barcelona, der sicherlich ein besserer Torwart ist als Wojciech Szczęsny. Ich meine, da kann es keine zwei Meinungen geben. Sogar mit einem kaputten Rücken ist er besser als Szczęsny. Und dem aber Hansi Flick gesagt hat oder vielleicht sagen musste aus finanziellen Gründen. Ich verstehe es nicht, Thomas. Du und der Martin, ihr habt so viele Informationen, die ich nicht habe. Aber was ist da los? Jetzt lese ich, dass Barcelona Ter Stegen verklagt, weil der seinen medizinischen Report nicht rausgibt. Wie kann so etwas so in Brüche gegangen sein?
Ja, das wäre eigentlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Also als erstes mal muss ich sagen, als ich groß geworden bin, war der FC Barcelona was ganz Besonderes. Und davon ist nichts, aber auch gar nichts mehr da. Also dieser Verein ist mittlerweile so was von aus sich raus, auch moralisch verdorben, das ist das Allerletzte. Und wir müssen auch gar nicht über große Moral sprechen. Der Ter Stegen hat sicherlich auch eine Menge Geld verdient. Aber eins ist ganz klar, Ter Stegen hat immer abgeliefert. Er hat die großen Erfolge gefeiert. Er war immer da, wenn alle weg waren. Messi hat ihn mal geadelt. Der ist so gut wie unsere Feldspieler. Der hat sich nie etwas zu Schulde kommen lassen. Und dann, weil man so verschuldet ist und nur irgendwelche Transaktionen macht, mit immer wieder Einschreiben, da müssen Gelder frei, die VIP-Logen werden nicht fertig. Es ist ja hanebüchen. Gut, Chesney ist die 2, es geht ja, glaube ich, um Garcia, der aus Espanyol kommt. Und um den einzuschreiben plus Rashford, muss man das Gehalt von Ter Stegen, was ich glaube in den nächsten 3 Jahren noch auf knapp 45 Millionen belaufen würde, muss man einsparen und hat die ganz üble Art genutzt. Deco sagt, ich muss mit dem nicht reden. Hansi Flicks Rolle finde ich auch sehr, sehr schwierig. Ich meine, die kennen sich immerhin aus der Nationalmannschaft. Gut, da hat er ihn ja auch neuer vorgesetzt. Aber dass man da nicht eine Lösung findet, dass man sagt, ey, wir haben echt ein Problem, kannst du dir auch vorstellen, eventuell dich ausleihen zu lassen, zu wechseln, du willst ja auch die Nummer 1 sein, so mit ihm umzuspringen, als wenn er ein x-beliebiger Reservespieler wäre, der das dann auch nicht verdient hätte. Und jetzt geht's ja um die Ausfallzeit. Wenn er 5 Monate ausfällt, können sie das ganze Gehalt einsetzen, wenn er also für die Saison, das sind knapp 12 Millionen netto, glaube ich. Wenn er 4 Monate ist, können sie die Hälfte einsetzen. Er hat selber gesagt, ich bin nur 3 Monate verletzt. Für ihn geht es auch um die WM. Und vielleicht ist das auch eine kleine Retourkutsche. Es ist, muss man ehrlich sagen, für einen Spieler, der Leistungsträger ist, der sich nie hat was zur Schulde kommen lassen, der Kapitän war, es ist absolut unwürdig, wie der FC Barcelona sich verhält. Katastrophal.
Dankbarkeit ist keine Kategorie.
Wer hat das nochmal gesagt? Wer war das nochmal?
Jetzt hat sie es gesagt.
Ja, stimmt. We don't pay for past performances, hat auch irgendjemand gesagt. Irgendwo im Baseball. Wir machen eine kurze Pause mit Martin Konrad und mit Thomas Wagner, der Big Show 721.
Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist Roberto. Servus.
Sportradio 360, die Big Show 721 geht weiter mit Martin Konrad und mit Thomas Wagner. Und der Thomas könnte...
Churchill hat es übrigens gesagt.
Das war's. Ah ja, okay.
Der Politik hat er es allerdings gemeint, lieber Martin. Top, dass du das weißt. Ich glaube, euer Altkanzler Kreisky hat immer daran erinnert.
Was dieses Wikipedia alles weiß.
Genau, ich hab nicht nur Wikipedia, ich hab's bei Winston Churchill, ich hatte es auch so verortet und Kreisky wurde mir dann direkt angezeigt. Wahnsinn.
Na bitte, Wahnsinn. Ich auch im Übrigen. Kurt Jara hat 1978 die ersten 4 Spiele absolviert. Da gab es aber im 4. Spiel gegen Happel und Niederlande ein 1:5 und ich glaube, da wurde er als einer der Schuldigen auserkoren. Und jedenfalls war es dann gegen Deutschland jedenfalls war er nicht mehr im Einsatz beim legendären 3:2 in Cordoba.
Jetzt muss man aber den Thomas schon fragen, weil der Thomas natürlich auch Fußballhistoriker ist. Welcher österreichische Verteidiger 1978 gegen Italien für das 0:1 verantwortlich gemacht wurde, weil er einen unsauberen Rückpass auf Friedel Konzilia gespielt hat?
Boah, ei. Also das kriege ich noch nicht mal in der Wikipedia oder in der KI wieder raus.
Er war später dann auch ab und zu Co-Trainer von Hans Krankl. Aber es ist nicht so einfach. Hat gespielt auch unter Happel, wenn mich nicht alles täuscht, bei Brügge in den 70er Jahren dann, nach Happels Zeit bei Rotterdam vor Hamburg. Wenn ich dir den Vornamen.
Dann gib mir mal ganz kurz die, jetzt lass mich gerade mal überlegen. Ich glaube, ich krieg die, zumindest die Mannschaft noch einigermaßen zusammen. Vor allen Dingen die Abwehrspieler. Also Obermeier und Petzer werden es nicht gewesen sein.
So ist es.
Und dann habe ich, glaube ich, noch Sarah, aber ich glaube, der hat auch nicht im Ausland gespielt.
Der war bei der Austria.
So ist es. Der linke Außendecker war es. Der linke Außendecker, bitte.
Also ich würde sagen, Da muss es ja Krieger oder Strasser gewesen sein.
Ja, letzter, perfekt.
Heinam Strasser, ganz stark. Edi Krieger hat auch noch auf dem Zettel, der Thomas.
Ja, und der Gerald Breitenberger war auch noch dabei, der war auch verteidigt, hat mich auch gespielt. Die 78er Mannschaft, ein Wahnsinn.
Unglaubliche Szene. So, jetzt sind wir im Jetzt angelangt und im Jetzt heißt, Martin, dass die österreichische Bundesliga begonnen hat mit einem interessanten Wochenende, möchte ich sagen. Ich hatte ganz, ganz große Sorgen. Natürlich, ich habe immer Sorgen, wenn der SK Sturm nach Linz fährt. Darf man sagen?
Dazu muss ich jetzt übrigens reinfallen. Bitte, lieber Martin. Für mich der größte Skandal der österreichischen Sportgeschichte. Der Producer, der immer ganz anders tickt als ich irgendwie. Der ist begeistert von Sachen, die finde ich Wahnsinn. Dann ist er enttäuscht von Sachen, die finde ich völlig normal. Und der schwärmt mir seit Jahren von Voitsberg vor. Ne? Also das ist das Allergrößte eigentlich. Und dann ist er bei der Pokalsensation gegen Austria Wien, ist er einfach nicht vor Ort. Also dazu fällt mir mit dem Wort peinlich eigentlich nicht mehr zu ein.
Genau, er ist so ein typischer, wie sagt man, er ist kein echter Fan, sondern so ein Zuseher, der halt nur kommt, wenn es gut läuft. Also zum Beispiel nehme ich an,
genau.
Und das heißt, er wird wahrscheinlich dann dabei sein, wenn Salzburg in der nächsten Runde gegen die Admira spielt. Ne? Da kommt er dann, weil er sich denkt, da jetzt können sie ja wieder eine Überraschung.
Genau. Und da werden sie aber ganz bieder 1-4 verlieren.
So ist das.
Ja, das glaube ich. Ich kann euch aber ohne Scheiß die erste Elf von Salzburg aus dem Jahr 1980 kann ich euch runterbeten. Jetzt aus dem aktuellen Team von Salzburg. Voriges Jahr war ich dreimal bei einem Zweitligaspiel dabei zu Hause. Ich glaube, sie haben kein einziges Tor geschossen, während ich dort war. Na, möglicherweise haben sie einmal 1-1 gespielt, aber da haben sie zu Beginn ist sowieso nicht gut gelaufen, dann sind sie auch abgestiegen. Jetzt kenne ich genau einen Spieler mit Namen, das ist der Grinzer. Letztes Jahr Jakob Janczak kannte ich noch. Also ja, Thomas, ich bekenne mich schuldig, es ist ein Skandal. Ich habe dir schon gesagt, warum ich nicht dort war. Die haben am Sonntag gespielt, bis Samstag war ich in Kitzbühel beim Tennisturnier. Kann natürlich, ist eine schlechte Ausrede, ich weiß. Und gegen die Admira glaube ich auch, dass sie verlieren werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das zeitlich ausgeht, weil ich bin ja jetzt noch in Nordamerika. Aber wenn es denn so ist, dann werde ich natürlich am Start sein, ich Erfolgsfan.
Letzte Augustwoche, Insta.
Da bin ich noch im National Tennis Center.
Genau, das ist der 26. glaube ich.
Ja. Martin, Sturm fährt nach Linz, die Rapid.
Ja, und gewinnt.
Und ich darf man das so runterbrechen, dass der Spielverlauf sehr zugunsten von Sturm war, dass sie eben sehr früh schon 2-0 geführt haben. Und wenn sie was einigermaßen gut können, Tormann hin oder her, ob der jetzt da ist oder nicht, kompakt stehen können sie.
Ja, wobei die Mannschaft ja gerade auch in der Defensive Abgänge zu verzeichnen hatte. Aber ich finde, es war ein sehr souveräner Auftritt. Natürlich, wenn du nach 15 Minuten 2-0 führst. Aber wie sie diese Tore auch erzielt haben, das war das typische intensive Pressing, Sturmspiel, Balleroberung, schneller Ball in die Tiefe. Und dann steht's 1-0 oder dann gibt's einen Foul und dann gibt's Strafstoß 2-0. Also das war schon sehr souverän. Zweite Hälfte natürlich in der einen oder anderen Aktion vielleicht auch glücklich, aber dass es nicht vielleicht noch einmal spannender wird mit einem Anschlusstreffer vom LASK. Aber insgesamt war das ein sehr souveräner Auftritt. Für mich die Frage ist ja vielmehr, ist der LASK ein Gradmesser? Und da sagt der Trainer, ja, aber. Das heißt mit anderen Worten, wir wissen jetzt noch nicht, wie sehr die Abgänge beim SK Sturm dann tatsächlich auch schlagend werden. Torhüter wächst, Kerpen zurück zu Brighton, auch wenn er dort nicht die Nummer 1 ist. Jalkoe zurück nach Brighton, auch wenn er dort wieder weiterverliehen wird. Und natürlich ganz wichtig, Wüttrich, der in die Schweiz nach Hause gegangen ist, da fehlen natürlich drei Spieler, die auch Unterschiedsspieler waren und jetzt gibt's halt noch ein, zwei. Und es ist schon auch entscheidend, was ist da. Der Markt heute wurde mittlerweile geholt, der Däne Eriksen, Leih von Fiorentina, nachdem ja Kudjakov, der eigentlich die Nummer das wird und es passiert etwas. Die Frage ist, ob es dann auch reicht für die Champions League, denn da wissen wir mittlerweile, dass Bordeaux klingt. Ende August, Gegner ist im sogenannten.
Ja, Martin ist ganz kurz weg gewesen, aber Bordeaux Glimt haben wir noch gehört. Thomas, ja. Jetzt ist meine Frage, hast du Glimt nicht im letzten Jahr begleitet, ein kleines bisschen mit RTL? Die sind doch recht weit gekommen.
Ja, die sind ins was war das denn noch?
Halbfinale war es, glaube ich, ja.
Halbfinale, genau. Sind da gegen Tottenham ausgeschieden. Und wenn Frankfurt gegen Tottenham gewonnen hätte, wären wir in Bordeaux Glimt gewesen. Ich liebe ja Skandinavien. Da gab es ja dieses Spiel in Lazio, wo sie irgendwie im April, glaube ich, 2 Meter Schnee hatten oder sowas. Also Bodø hat Rosenborg als die beste Mannschaft in Norwegen deutlich abgelöst, muss man sagen.
Ja, was auch schade für Markus Gaup ist, weil Gaup ja immer bei Sky damals in der Champions League Konferenz, er hat immer FC Kopenhagen gehabt, oder was Rosenborg Trondheim,
bin mir nicht wahrscheinlich dran. Alles, er hat jedenfalls
ganz nordisch, er hat Norwegen
so
abgedeckt.
Er hat so eine begnadete nordische Stimme, das passt natürlich.
Ich habe ein paar Experten auch tippen sehen, Thomas, und der SK Rapid unter dem Trainer Peter Stöger. Es gibt Hoffnung in Hütteldorf, habe ich so den Eindruck gehabt. Es hat Rapid 1-0 gewonnen gegen Blau-Weiß-Linz, auch ein sehr frühes Tor geschossen am Wochenende im Pokal, nicht unglücklich gewonnen in Innsbruck. Wie optimistisch ist der Fernfan Thomas Wagner, was den Rapid angeht?
Und da möchte ich noch eine Zusatzfrage stellen, ob noch immer der Thomas Rapid-Fan ist. Immerhin ist ja mit Thomas Kraus, sein Lieblingsassistent, nicht mehr dort. Oder hat er Rapid verziehen, weil mit Peter Stöger dann vielleicht der zweitliebste Trainer von Thomas dort in Amt und Würden ist?
Also ich mag Peter Stöger sehr gerne. Ich habe in Köln noch das eine oder andere Kölsch mit ihm getrunken. Find den einen außerordentlich angenehmen Menschen. Thomas Kraus ist mein Freund. Aber wenn ich sage, dass Thomas Kraus immer noch Rapid-Fan ist, dann stellt sich die Frage gar nicht. Natürlich bleibe ich grün-weiß. Ich finde es ein bisschen schade, dass das damals mit Klaus und Kraus aufgehört hat. Ich glaube, dass sie am Ende auch dem Ganzen so ein bisschen Tribut zollen mussten, dass sie so weit gekommen sind in der Conference League. Und da haben sie leider so die Krönung mit dem Halbfinale gegen Chelsea verpasst durch dieses völlig überflüssige, dumme Foulspiel. Sie haben halt einfach hinten raus nicht mehr genug Spiele gewonnen, weil ihnen, glaube ich, auch ein bisschen der Saft ausgegangen ist. Und das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, wenn sie wieder sich international qualifizieren und weiterkommen, ob der Kader dieses Mal breiter ist. Das müsstest du mir sagen, lieber Martin. Ansonsten würde ich sagen, wenn du so weit international kommst, dann kannst du kaum mehr als Platz 4 und 5 wahrscheinlich in Österreich erreichen, weil Sturm und Salzburg sind einfach vor dir. Der LASK hat, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Kohle. Aber das muss natürlich immer das Ziel sein. Und im Pokal sollten sie nicht wieder ausscheiden, wie letztes Jahr, glaube ich, auf der Hohen Warte oder wo es war, was der Austria jetzt in der ersten Runde ja passiert ist. Und anhand der Austria hast du gesehen, letztes Jahr Ilves Tampere, das war ja eigentlich durchaus eine Blamage, aber dafür sind sie fast Meister geworden. Also beides scheint schwierig zu sein für Wiener Vereine.
Es wird schwierig, aber um anzuschließen, der Kader ist auf alle Fälle breiter. Ich finde es sogar viel interessanter als noch in der Vorsaison. Und mit Peter Stöger kommt natürlich jetzt dann trotzdem einer, der einen pragmatischeren Zugang hat als Klaus und Kraus, könnte ich jetzt sagen, wo doch relativ klar war, wie das Spiel abläuft, mit sehr intensiven, hohen Attackieren. Und bei Stöger hat man schon in den ersten Spielen gesehen, es ist schon auch Zweckfußball, ja. Also jetzt gegen Blau-Weiß-Linz, das war jetzt kein Feuerwerk, aber es ist nach 10 Minuten 1-0 gestanden, hat dann noch Chancen gehabt aufs Zweite, aber am Ende ist es beim 1-0 geblieben und ich erinnere nur an Peter Stöger und Austria Wien 2013, Meister. Ich glaube, er ist 17 Mal oder 13 Mal 1-0 gewonnen. Also,
ja.
Es ist nicht nur um ein Spielsystem, sondern
ja, also ich erinnere mich auch, um da an Martin anzuschließen, bei dem wir gerade leichte Probleme haben in der Verbindung, Thomas, aber genauso ist der 1. FC Köln unter Peter Stöger damals ja auch aufgestiegen, oder? Die haben wahrscheinlich auch 17 Mal in der zweiten Liga 1-0 gewonnen.
Ja, vor allen Dingen, die sind ja mit ihm in die Europa League gekommen und haben bei Arsenal 1-0 geführt. Da war dann die Hinrunde eine Katastrophe, aber das war jetzt kein Spiel, das vergnügensteuerpflichtig war. Aber er hat hier genau, und da sagt Martin was Richtiges, hat sich den Kader angeschaut, hat pragmatisch gespielt und war letztlich sehr erfolgreich.
Tja, So, jetzt müssen wir ein Wort vielleicht noch, wir müssen nicht, aber wir könnten ein Wort noch verlieren zum Schalke-Trainer Martin, der, wenn ich es richtig gesehen habe, einen österreichischen Pass hat und der mit der Empfehlung eines Abstiegs, ich glaube aus der zweiten englischen Liga, auf Schalke gekommen ist. Und im Moment sind alle ganz, ganz wuschig. Das wird vielleicht nach dem fünften Spieltag schon anders sein auf Miron Muslic. Aber hast du irgendwelche Informationen zu diesem Mann, von denen ich ehrlicherweise vor drei, vier Monaten das erste Mal gehört habe?
Ja, also wir kennen uns persönlich, auch deshalb, weil er war ja Spieler in Österreich in der zweiten Liga. Bosnisches Flüchtlingskind, um die Geschichte kurz aufzurollen, und hat in Tirol dann auch Fußball gespielt, damals in der zweiten Liga bei Wörgl, und aber nebenbei immer gearbeitet bei einem Lebensmittelmarkt. Da gibt es die lustige Geschichte, dass er manchmal nicht spielen konnte am Freitag um 18.30 Uhr, weil er nicht immer Urlaub nehmen konnte. Und also einer, der gekämpft hat als Spieler, der es aber nie ganz nach oben geschafft hat, der aber dann sehr früh auch mit der Trainerausbildung begonnen hat, in Ried, auch im Nachwuchs, auch als Assistent, vieles gesehen hat, in Österreich, in der Bundesliga, zwar die Chance bekommen hat, aber sich nicht so richtig durchsetzen konnte und es dann aber geschafft hat, als Co-Trainer in Belgien bei Cercle Brugge Fuß zu fassen und dann wieder so oft ist als Co-Trainer, man wird dann plötzlich Interimstrainer und wenn es gut läuft, Cheftrainer. Mit Cercle Brugge ist er ja auch in den Europacup gekommen, hat im zweiten Jahr dann aber, und auch unter die ersten sechs im ersten Jahr, aber im zweiten Jahr ist das nicht gelungen, beziehungsweise war auch die Gefahr, dass man vielleicht noch weiter nach hinten abrutscht. Und Cercle Brugge ist ja ein Kooperationsverein von Monaco, dort war man dann sehr nervös und hat ihn dann entfernt. Und um jetzt die Geschichte abzuschließen, ist eben dann nach England gekommen, in die zweite Liga und ist dort abgestiegen. Aber in der Muslic-Tabelle, muss man ehrlicherweise sagen, wäre er nicht abgestiegen. Ja, also er hat nicht mehr den Rückstand, den sein Vorgänger aufgerissen hat, aufholen können. In der Muslic-Tabelle wäre er in dieser Wahnsinnsliga Championship mit, korrigiert mich, 26 Mannschaften oder 22, ich weiß es gar nicht, 22 Mannschaften.
Ich glaube, es sind 24.
Okay, ja, also er wäre 16. geworden in seiner Tabelle. Das heißt, er wäre bei Weitem nicht abgestiegen. Deswegen war ich auch überrascht über die sehr kritischen Worte von den Schalke-Fans, wie da eben Muslic als Trainer vorgestellt wurde. Ich sag mal so, er ist ein Menschenfänger und er hat was. Und ich glaube, er tut diesem Verein gut, auch wenn ich immer wieder überrascht bin. Nach so einer Saison kommen zum ersten Spiel 62.000 Zuseher. Man hat das am Freitag ein bisschen angesehen. Er ist faszinierend und ich wünsche es ihm, weil ich ihn wirklich sehr schätze, dass er mit Schalke eine ruhige Saison, vielleicht sogar eine überraschende Saison absolvieren kann.
Also was ja noch imponierender ist, die haben ja diesen Schalke-Tag immer und ich glaube, da waren bis zu 60.000 oder 80.000 Menschen da wieder. Also das ist wirklich unglaublich für den Mist, den die da die letzten Jahre gespielt haben. Und zum Muslic, ich glaube, es war vor allen Dingen deshalb, du hast das gut eingeordnet, man ließ dann ja Vorletzter mit Plymouth, aber er hat sie auch als Letzter übernommen, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, wo sich manche dran gestoßen haben, dass er ja gesagt hat, er will mit Plymouth was aufbauen, er bleibt da und sowas, große Versprechen. Und dann gehst du nach einem Jahr, oder noch nicht mal einem Jahr, also nach diesem...
Ein halbes Jahr, und das haben sie ihm vorgeworfen, weil er ist nämlich, ich weiß es, weil ich mich mit ihm eigentlich treffen wollte, in Österreich. Er ist aus England zurückgekommen, er hat gesagt, er bleibt zwei Wochen hier, weil es alles ausgemacht, sie bauen etwas auf und wollen nächstes Jahr vielleicht sogar etwas nach oben schauen, wobei Championship vorne mitspielen ist ja ganz schwierig mit den finanziellen Möglichkeiten der Absteiger aus der Premier League, aber eben ein ruhigeres Jahr zu haben, etwas aufzubauen, also in der dritten Liga, Entschuldigung, aufzusteigen, im Idealfall. So, und in dieser Zeit in Österreich hat er mich dann kontaktiert, es geht sich nicht aus, er muss dringend nach Deutschland. Ja, und dann, der Rest ist bekannt. Also insofern hast du recht, ja, das war sicherlich jetzt nicht die ganz feine Geschichte.
Aber was natürlich von seiner Art, glaube ich, weil er, es war halt in den letzten Jahren sehr viel Verwaltungsfußball in Schalke und das Publikum kann auch dann zu Hause sehr kritisch werden, aber wenn sie das Gefühl haben, die marschieren, dann kann dieses Stadion natürlich auch eine Wahnsinnswucht entfalten. Das haben sie am Freitag gemacht. Ich fand es bemerkenswert. Ich weiß auch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, dass er alleine vor der Kurve geht und sich feiern lässt. Also ich glaube, ich kenne ihn persönlich noch gar nicht. Ich glaube, dass es ein absoluter Fachmann ist, aber ich glaube, dass er auch auf einem ganz schmalen Grat als Typ zwischen Genie und Wahnsinn wandelt. Und da kann man dann sagen, passt er gut auf Schalke, aber es ist natürlich auch ein Risiko.
Peter Hyballa steht als Nachfolger schon in den Startlöchern.
Peter Hyballa ist außerhalb jeder dieser Kategorien.
Würde ich auch so sagen.
Genie und Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob Genie, aber Wahnsinn auf jeden
Fall. Nee, also der ist aber nur noch Wahnsinn. Und wer den verpflichtet, der kann ich auch noch im Zaun haben. Das muss man doch mal sagen.
Das muss man jetzt einmal wirklich sagen, und um das noch abzuschließen, deswegen auch die kurze Exkurs zu der Clemens-Geschichte von Muzlic. Der hat also sozusagen alles andere als eine einfache Kindheit gehabt, und brauche ich auch nicht sagen, wenn man vom Krieg flüchtet und sich alles erarbeiten und erkämpfen muss, also das ist dann schon auch etwas in einem drinnen, ja, fürs Leben, ja, und deswegen auch schätze ich ihn, weil ich weiß, dass er eigentlich ein Kämpfer ist, und ich glaube, deswegen passt er vielleicht ganz gut zu Schalke, und natürlich, wie er dann feiert oder nicht, oder wie er dann diese Momente genießt, das ist natürlich dann immer ein etwas, was ihm dann vielleicht später auch einmal dann vorgeworfen werden kann.
Ganz Abschlussfrage, nicht saublöd, finde ich, aber Thomas, dieser Sieg gegen Hertha BSC, der ja so nicht zu erwarten war, weil viele Leute gesagt haben, auch letzte Woche hier an dieser Stelle, dass Hertha schon, wenn es denn einen Favoriten gäbe auf den Aufstieg in die erste Liga, dann würde man vielleicht am ehesten die Hertha nennen. Aber kann das jetzt, wann war das nochmal, als Kaiserslautern, ich glaube 98 im ersten Spiel oder 97, 98 im ersten Spiel zu Hause die Bayern geschlagen hat?
Nee, falsch. In München. Und ganz in falscher München. Vergleich. Ganz, ganz falsch.
Ganz, okay, na, ich sage nur, aber kann das, kann man Schalke bis zum Winter nicht ernst nehmen? Und dann sind die aber trotzdem vorne und dann bleiben sie vorne.
Man muss Schalke mit der Wucht des Vereins und noch immer einem einigermaßen guten Kader immer auf der Rechnung haben. Es kann aber auch in eine ganz andere Richtung laufen. Sie wissen nicht, ob der Kader so bleibt. Sie sind hoch verschuldet. Das ist ja alles. Ich erinnere nur daran, sie haben letztes Jahr im ersten Heimspiel Braunschweig 5-1 geschlagen. Klar, Braunschweig ist ein anderes Kaliber. Hertha tut sich zu Saisonbeginn traditionell schwer. Ich glaube, die fünfte oder sechste Auftaktniederlage am Stück. Also ich wäre da noch ein Stück weit vorsichtig. Sie spielen jetzt am Samstagabend um Betzenberg. Das ist dann eine richtige Bewährungsprobe. Also, Schalke hat auf jeden Fall das Potenzial, wenn der Trainer das in die richtige Richtung lenkt, oben mitzuspielen. Ich würde jetzt fast eher davon ausgehen, dass es irgendwas zwischen Position 5 und 8 wird, aber halte Aufstiegskampf auch nicht für unmöglich.
Gut, dann lasset uns schließen. Also Martin erwischen wir auf dem Weg nach Salzburg. Was sich in Salzburg tat, das ist dann schon lang vor der Ausstrahlung unserer Big Show zu gesehen sein. Aber Martin, was bringt das Wochenende für dich?
Den ewig jungen Klassiker, Sturm gegen Rapid am Sonntag,
17 Uhr. Schon wieder.
Ja.
Ja. Da tue ich mich immer. Also ich tue mich echt schwer mit den Wiener Vereinen. Letztes Jahr die Austria wirklich Thorn in my side.
Im Gegensatz zum Thomas, ne?
Ja, genau. Ah, ja. Gut, schauen wir mal. Das Schöne ist ja in der ersten Runde in Österreich, dass Wolfsburg sich zu Hause blamiert gegen Eintracht. Die Austria spielt einen Unentschieden. Salzburg spielt einen Unentschieden.
Es ist ja doch Europacup, ne? Also zum Beispiel Salzburg morgen gegen Brügge, Hinspiel, dritte Qualifikationsrunde, Champions League. Am Donnerstag spielt Rapid zu Hause gegen Dundee aus Schottland. Dritte Runde Conference League Qualifikation. Die Austria muss nach Ostrava, also Tschechien. Hinspiel, und der WAC spielt in PAOK Saloniki. Die Österreicher sind ja heuer schon etwas früher dran als sonst, weil man eben in den letzten 2-3 Jahren nicht so viele Punkte gemacht hat, und deswegen müssen wir jetzt schon etwas früher in den Qualifikationsrunden ran. Bis jetzt ist es gut gelaufen. Könnte sein, dass 5 Teams, wenn Sturm nicht über Bodo Klimt rüberkommt, 5 Teams am Donnerstag dann im Einsatz sind, in Europa League und Conference League. Mal sehen, was die nächsten.
Das wäre dann für die Terminplaner gar nicht so einfach wahrscheinlich, ne?
Genau, weil dann müssen die alle am Sonntag spielen und die spielen nicht immer gegeneinander. Da hast du völlig recht. Das ist dann ein anderes Thema. Da habe ich am Samstag öfter frei, auch nicht schlecht.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, bei Sturm gegen Rapid denke ich an ein Spiel in Hütteldorf, also Rapid gegen Sturm mit dem Producer dieses wunderbaren Formats hier zusammen. 1-1, also wirklich jetzt kein hochklassiges Spiel, aber sehr guter Support von beiden Seiten. Ich glaube, es sind ja auch die beiden eigentlich stimmgewaltigsten Fanlager in Österreich, und ein ständig nörgelnder Producer neben mir, der sich...
Worüber habe ich denn genörgelt, Thomas?
Ja, über die Qualität des Spiels hast du dich mokiert. Es war alles, also ich hatte Spaß und du hast ihn mir fast genommen. Das muss man auch
auch ganz klar sagen.
Ganz so schlimm habe ich das nicht in der Erinnerung.
Aber ich muss ihn am Ende muss ich ihn loben. Er hat mir in Kitzbühel sein Kinderzimmer zur Verfügung gestellt. Er war mit mir in der Spielbank. Er hat mich eingeführt in Kitzbühel. Ich glaube, ich habe sogar was gewonnen. Also von daher muss man sagen, der Producer ist noch deutlich im Plus.
Ja, außer dass du dich dann verletzt hast, als du rausgegangen bist an jenem Abend des Hahnenkammrennens. Thomas, am Wochenende, wo wird man den großen Wagner sehen und hören?
Wir machen mit Magenta die Saisoneröffnung des Weißen Balletts vom Rhein. Köln gegen Bergamo im Duell der ehemaligen Europapokalsieger. Also Bergamo hat einen, der Nullfach aus Müngersdorf hat doch keinen. Aber geiles Spiel, wir haben... Marc Uth am Mikrofon, wir haben Jonas Hector da, wir sind mit ganz vielen Kameras ausgestattet, also freue ich mich drauf.
Große Szene. Danke Martin, danke Thomas, kurze Pause in der Big Show 721.
Hallo, hier ist die Dorothea Wiere und ihr hört Sportradio 360.
Ja, so geht die Big Show 721 los, Sportradio 360. Und wir beginnen mit dem König des Nordens. So habe ich ihn früher genannt. Und wer bin ich, dass ich Olli Seidler nicht mehr den König des Nordens nenne? Guten Morgen, lieber Olli.
Bin ich. Guten Morgen, grüß dich, lieber Jens. Befördert worden bin ich also noch nicht, ne?
Man wüsste nicht, woher. Olli, ich bin am Mittwoch in der Früh in Toronto aufgewacht mit einer WhatsApp-Nachricht, dass Uli Potowski verstorben ist. Ich habe Uli nie persönlich kennengelernt. Er war 4-5 Mal bei mir in der Show. Ich habe ihn fantastisch gefunden. Ich habe ihn fantastisch gefunden als Moderator, als in der Wimbledon-Menschen, als es das bei Sky noch gab. Du hast ihn persönlich gekannt. Ja. Ich war komplett überrascht. Du wahrscheinlich nicht. Vielleicht magst du mal einordnen für unsere jüngeren Zuhörer, wie wichtig Uli Potowski für die deutsche TV-Landschaft war.
Ja, also ich bin auch überrascht gewesen, weil ich wusste schon, er hatte das ja an seinem Podcast gesagt, dass er krank ist, dass er gelegentlich auch Krankenhausaufenthalte hatte, aber das bringt man natürlich nicht mit so einem Ende und mit einem so schnellen Ableben in Verbindung. Also ich war auch genauso geplättet und geschockt und tief betroffen. Uli auf der einen Seite ist jemand gewesen, den ich natürlich auch als Fan, als Fußballzuschauer von TV-Ereignissen erlebt habe, gefeiert habe. Uli war jemand, der etwas aufgebrochen hat in seiner Form der Moderation und des Transports von Sportsendungen, eine Art der Ansprache, der Lockerheit, der frechen Sprache, aber immer respektvollen Sprache transportiert hat. Das war das eine, so wie ich ihn selbst als Fußballfan kennengelernt habe und dann später bei Premiere und bei Sky ab 2006. Er kam ja dann mit dazu als einen unglaublich feinen Menschen. Ich habe ihn nie ein schlechtes Wort über eine Kollegin oder einen Kollegen oder über einen anderen Menschen sprechen hören. Es war immer geprägt von Miteinander, von Harmonie, von Freundschaftlichkeit, von auch Unterstützung, wenn er Dinge zur Verfügung stellen konnte. War das selbstlos und toll und ist einfach ein ganz, ganz feiner Kerl gewesen. Und es war für mich eine Ehre, ihn kennengelernt zu haben und es war toll, mit ihm arbeiten zu dürfen. Und ich kann nur sagen, Ruhe in Frieden, lieber Uli. Und ich weiß aber auch ganz genau, dass wenn er jetzt zuhören würde, er sagen würde, so, und jetzt redet weiter über das, was ich ganz, ganz doll liebe und das ist der Fußball.
Das machen wir gleich. Mein Eindruck war noch, dass vielleicht, dass bei all der Begeisterung, die Uli Potowski für den Fußball und aber auch für Tennis hatte, für mich hat er trotzdem das Kunststück zu Wege gebracht, eine gewisse Distanz dann auch zwischen sich und dieses Thema noch zu legen. Ich weiß nicht, das war nur mein Eindruck, wie er moderiert hat vor allen Dingen, aber ich habe das auch sehr geschätzt.
Ja, Uli hatte immer eine ganz eigene Ansprache. Er hat den menschlichen Dreh versucht zu finden. Er war, was das anging, immer jemand, der gefühlt hat die Dinge. Das ist, also wenn ein Spiel war und eine Mannschaft Außenseiter lag irgendwie mit 3 Toren zurück, dann hat er nicht nach der Gier des Siegers gesprochen und sich danach gesehen, dass die jetzt noch das 4., 5. oder 6. machen, sondern er war dann so, dass er sagte, Mensch, jetzt würde ich den anderen aber auch ein Tor gönnen. Und Mensch, er hat da darüber hinaus hat er so viele Dinge bewegt und angeschoben, seine Tournee, die er mit Wolfgang Bosbach gemacht hat, ja. Seine Bücher, die er geschrieben hat, die Teufelskicker, die er ins Leben gerufen hat. Meine Kinder, insbesondere mein ältester Sohn hier in der Familie, war ein absoluter Fan der Teufelskicker und hatte da auch eine tolle Beziehung mit zu aufgebaut, weil Uli ihm da auch tolle Dinge angeboten hat und gemacht hat und so. Das war einfach überragend.
So, jetzt machen wir genau das, was Uli Potowski sich gewünscht hätte. Wir plaudern über Fußball, ja. Olli, und in Hannover ist ein Mann jetzt Coach, den ich seit längerer Zeit gerne als Coach glorreichen SK Puntigammer Sturm Graz sehen würde, weil ich glaube, dass Christian Titz eine Idee hat vom Fußball. Diese Idee gefällt mir gut. Und ich glaube noch nicht, dass Sturm Graz ihm das bezahlen könnte, was er wahrscheinlich in Hannover bekommt. Aber jetzt ist er eben in Hannover. Mit welcher Aussicht beziehungsweise mit welchen Erwartungen seitens der Clubführung ist Christian Titz geholt worden? Ist alles weniger als der Aufstieg eine Enttäuschung?
Das ist in Hannover, obwohl ich ja hier wohne in der Landeshauptstadt Niedersachsens, ist das immer eine Wundertüte, weil du nicht exakt weißt, wo geht's jetzt eigentlich hin. Du hast immer eine bestimmte Gemengelage. Ja, Martin Kind ist jetzt wirklich so am Rande des Vereins, aber natürlich ist es immer noch was Besonderes, wenn dann irgendwann nachts jemand anruft bei ihm, ein Praktikant vom Norddeutschen Rundfunk, von Antenne oder SFN oder von der Bildzeitung und ihm eine Frage stellt, dann haut er eine Punchline raus. Und die wird dann natürlich am nächsten Tag dem Trainer um die Ohren gehauen, egal wie groß sein Wirkungskreis jetzt da in dem Verein, in dem Club, bei den Profis noch ist. Aber Hannover 96 hat jetzt in den vergangenen Jahren im Grunde genommen alles an Philosophien fußballerischer Art auf der Trainerseite durchdekliniert. Und jetzt haben sie dann den Christian Titz. Also das, wir haben ja schon, allein im letzten Jahr ist natürlich Stefan Leitl was völlig anderes gewesen als danach André Breitenreiter. Und jetzt mit Christian Titz wieder eine Revolution. Dafür brauchst du natürlich auch das neue Personal. Eigentlich läuft noch der 3-Jahres-Plan und der würde beinhalten, dass im Mai 2026 dann der Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga von Hannover 96 gefeiert wird. Aber ich meine, du weißt ja selbst, Hannover hat unglaublich am Kader geschraubt. Die Idee von Christian Titz, können wir auch gleich gerne nochmal drüber reden, ist eben eine besondere. Es ist Christian Titz Fußball und da muss ich natürlich das ein oder andere erstmal noch so richtig einspielen, wobei das Match gegen den 1. FC Kaiserslautern schon mal ein Ausrufezeichen war.
Dieser Fußball, du sagst ja, du brauchst bestimmte Spieler dafür. Das heißt also, dass, und das ist eben das große Diktum von Andreas Renner gewesen und ist es immer noch, und das ist ja auch logisch, dass der Sportdirektor bzw. derjenige, der den Kader zusammenstellt, der muss ja komplett auf Linie mit dem sein, was der Coach möchte. Ist es in Hannover aus deiner Sicht der Fall?
Also wenn man sich Christian Titz holt als Trainer, dann führt man ja logischerweise auch vorher Gespräche. Und wenn man Christian Titz holt, weiß man, dass man eine ganz bestimmte Art von Fußball bekommt. Das ist im Grundsatz ein 3-4-3 in der Systematik. Es ist im Grundsatz ein flacher Aufbau aus der letzten Reihe heraus mit sehr guten Fußballern. Gerne auch mal mit einem Innenverteidiger im Zentrum, der im Aufbau eine Linie höher schiebt und der Torhüter sich zwischen die beiden anderen Innenverteidiger packt, sodass ich aus dem Dreieraufbau mit dem Torhüter komme. Der Torhüter muss in der Lage sein, ein hervorragender Fußballer zu sein. Er muss im Zweifel aber auch in der Lage sein, und das kann Nahuel Noll ja besonders gut, sehr präzise lange Bälle zu spielen, weil alles andere als präzise wird von Christian Titz in dem Fall nicht akzeptiert. Dann hast du immer das Spiel heraus, gerne über die Halbräume aus dem Viererbereich, vorne in Übergang und in das letzte Drittel hinein. Wenn das nicht funktioniert, dass man über die Halbräume durchbricht, dann gibt es den Chip-Pass auf oder hinter die letzte Linie des Gegners. Das sind immer Muster, die bei Christian Tietz immer wieder kommen. Mit Feinjustierung etc. Aber dafür brauchst du bestimmte Leute. Dafür brauchst du Menschen, Männer, die eine absolut hohe Kompetenz am Ball haben. Und du siehst ja, über 60% Ballbesitz gegen Kaiserslautern zeigt schon wieder, sie haben maßgeblich ihr Spiel gegen den FCK wieder durchgedrückt. Verdient gewonnen, Chancen nicht gut genug genutzt, aber mit einem guten Wechsel. Und das ist ja auch Tietz-mäßig mit Aseko und Kili dann im Endeffekt jemanden gebracht, der dann das Tor hat erzielen können. Also da ist schon auch eine Menge weiter zu erwarten. Aber wie schnell greifen Räder ineinander? Mal kicken.
Jetzt hast du, glaube ich, wenn ich das richtig hier aus der Ferne betrachtet habe, den kommenden Gegner sehr, sehr genau gesehen. Die Hannoveraner spielen am Samstag um 13 Uhr in Düsseldorf. Die Düsseldorfer sind untergegangen bei Arminia Bielefeld. Aber Olli, ist es fair zu sagen, dass dieses 1:5 den Spielverlauf nicht ganz widerspiegelt?
Ja, das ist absolut fair. Also das ist absolut richtig auch. Die Anfangsphase von der Arminia war gut. Da haben sie ihr Spiel, was sie in der vergangenen Saison insbesondere im DFB-Pokal auch ausgezeichnet hat, bestens auf den Rasen gebracht. Die sind sehr hoch angelaufen, haben dem Gegner im Aufbau keine Zeit gelassen. Da musste sich Düsseldorf auch erstmal so ein bisschen sortieren. Viele 1-gegen-1-Duelle über den ganzen Platz und so weiter. Dann hat aber so nach 10-12 Minuten hat Düsseldorf das deutlich besser in den Griff bekommen und hat dann die Räume, die entstanden sind, wenn sie ein 1-gegen-1-Duell gewonnen haben, richtig gut bespielt und genutzt, haben eine Riesenchance durch den sehr, sehr interessanten Neuzugang Christian Rasmussen gehabt. Da hat da so einen Pfosten-Latte-Treffer gehabt. Sind danach dann auch in Führung gegangen durch Cedric Itten, Neuzugang, 1,5 Millionen von eBay aus der Schweiz. Und danach gab es einen Platzverweis für Tim Oberdorf. 30 Sekunden später gab es das 1-1 und im zweiten Durchgang gab es dann noch einen korrekten, aber diskussionswürdigen, bei Fußball inhaltlich diskussionswürdigen Handelfmeter. Und dann kannst du das auf der einen Seite als Bielefeld schlechter machen gegen einen Mann weniger. Auf der anderen Seite muss man sagen, Düsseldorf muss es mit einem Mann weniger auch besser machen, weil sie haben im Endeffekt nach 3 Standardsituationen Gegentreffer geschluckt, wo man sagt, Standardsituation muss ich im Zweifel, also im Endeffekt 2 nach 2 Ecken, Standardsituation muss ich auch in Unterzahl besser verteidigen können. Aber fußballerisch ist Düsseldorf höchst spannend.
Das heißt aber auch, also wir haben letzte Woche mit Marcel Meinert, mit Hannes Herrmann und mit Tom Heberlein ebenso ein bisschen versucht vorauszuschauen. Ich habe alle gefragt, wer steigt auf und ich glaube, dass wir auf als direkter Aufsteiger von 3 Leuten 6 verschiedene Meinungen bekommen haben. Aber Düsseldorf war eben auch dabei. ja, also die Hertha war der erste Kandidat von jemandem. Die verlieren dann auf Schalke. Aber Düsseldorf von der Idee her, von der Konstanz her, die auf der Trainerposition haben, ist für dich schon einer der größeren Kandidaten, oder nicht, Olli?
Ja. Düsseldorf ist für mich einer der größeren Kandidaten. Düsseldorf ist viel weiter als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Düsseldorf will sich für das Mittelfeld noch jemanden besorgen und für das Sturmzentrum noch jemanden holen. Ich habe jetzt heute nicht aktuell reingeguckt, ob da schon irgendwie weiter was passiert ist. Das wäre mir jetzt dann dementsprechend neu und im Zweifel auch entgangen. Aber im Grundsatz hast du mit Siebert und Oberdorf muss jetzt natürlich dann gegen Hannover pausieren. Aber mit Siebert Oberdorf hast du eine sehr gute Innenverteidigung und du hast vor allen Dingen mit den Neuzugängen hast du echt viel Geschwindigkeit und vor allen Dingen mit El Asusi, was sie im vergangenen Jahr, in der vergangenen Spielzeit nicht hatten, einen, der in höheren Zonen viel besser Bälle klauen kann. Und mit Sotiris, der Sotiris genannt werden will, heißt mit Nachnamen Alexandropoulos, aber er hat auf dem Rücken die 14 und den Namen Sotiris stehen. Das macht es ein bisschen einfacher für uns. Haben sie einen griechischen Nationalspieler, der eben auch viel Tiefe drin hat, manchmal vielleicht ein bisschen Raum im Rücken lässt, aber jemand, der auch hohe Gewinne hat mit Rasmussen auf der rechten Seite als Linksfuß. Wie gesagt, ein extrem spannender Mann von Ajax Amsterdam, der schon ganz viel gezeigt hat. Und scheint auch die Robustheit der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland gut anzunehmen. Mit Itten hast du einen, auf Pass von Rasmussen ein super Tor gemacht zum 1:0. Hat da, der Pass war Bundesliga-mäßig und die Verarbeitung im Strafraum war dann echt cool. Tief gestartet, Ball gestoppt, den Gegner auf den Boden gesetzt damit und hinterm Rücken dann lang geführt und versenkt das Ding. Also der ist, hat 12-mal Champions League gespielt, 12-mal Schweizer Nationalmannschaft, 7-mal Europa League, ist mit den Glasgow Rangers Meister und Pokalsieger geworden und weiß ich was alles. Also das ist schon auch was Besonderes für die zweite Liga. Ich halte Düsseldorf trotz des Zusammenbruchs in Bielefeld vor besonderem Hintergrund weiter für eine äußerst spannende Aktie.
Jetzt sagst du, für 1,5 Millionen gekommen, dann von Ajax Amsterdam gekommen, ist Düsseldorf...
Eine Million,
okay.
Also Rasmus eine Million, Itten 1,5, so Tiere, also die haben alle über eine Million gekostet, das musst du ja auch mal sehen. Also das, ne, wenn du hast 9 neue bisher, 7 davon haben schon Europapokalerfahrung, 3 haben über eine Million gekostet. Also das ist schon mal eine Hausnummer.
Ja eben, und das ist so meine Frage. Ich meine, wie viele Mannschaften in der zweiten Liga können sich sowas eigentlich leisten? Weil bei Greuther Fürth, glaube ich, wird es eher schwierig, dass du einen Zugang hast. Vielleicht kosten da alle zusammen 1,5 Millionen.
Ja, aber du musst aber ehrlicherweise sagen, dass sie das Geld, was sie von Johannesson bekommen haben, also ne, also 1. FC Köln, Isaac Johannesson ist gewechselt von Düsseldorf für 5,5 Millionen zum 1. FC Köln. Okay. Das Geld haben sie jetzt dann mal nicht in Steine, sondern in Beine investiert und haben da eben auch wirklich gute Zugriffe gehabt.
Okay, gut. Genannt wurde übrigens als Team mit vielen Problemen, weil ich sie gerade genannt habe, die Spielvereinigung Greuther Fürth. Jetzt kann man nach einem 3:2 zum Auftakt noch nicht viel sagen, aber hast du eine Mannschaft so ein bisschen, sag mal so, im letzten Jahr Elversberg, ich glaube, du hast mir das auch dann in blühenden Farben geschildert, warum die so
sind. Ja.
Gibt es ein Elversberg 2025, wo man sagt, hoppla, schau da mal ein bisschen drauf, die könnten unter dem Radar laufen und dann besser abschneiden als gedacht?
Also es ist ja sowieso insgesamt, ne, wenn du die zweite Liga anguckst, das ist ja, also wir haben ja schon immer eigentlich, wir suchen ja eigentlich nach dem Superlativ, des Superlativ. Also das letztes Jahr war es die spannendste zweite Liga jetzt in diesem Jahr, es ist die verrückt fantastische zweite Liga und weiß ich was. Also es gibt ja bei all den Mannschaften, die du da hast, du kannst dich ja nicht hinstellen und ganz klar sagen, ja, Hertha steigt auf, Düsseldorf steigt auf, Elversberg steigt ab. Das ist so unglaublich eng beieinander. Und jetzt müssen sich erstmal so ein paar Dynamiken entwickeln. Alle müssen erstmal genau wissen eigentlich, wo sie stehen. Und dann ist so ein 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg, das ist schon absolut bemerkenswert. Ich hatte mir in der Vorbereitung auf das Spiel von Bielefeld gegen Düsseldorf das Testspiel von Nürnberg gegen Bielefeld in Kienz, war das glaube ich, also im österreichischen Trainingslager angeguckt. Und da muss ich sagen, da war Bielefeld die klar bessere Mannschaft. Mhm. Und das hat mich ein bisschen irritiert auch. Also das Anlaufen, was der Elversberg eben auch gut kann, hat Nürnberg überhaupt gar nicht geschmeckt. Und sie haben es nicht verarbeiten können. Haben zwar nur in Anführungszeichen 2:1 verloren nach 2:0 Rückstand, aber da war ich ein bisschen erstaunt über den Stand der Dinge beim FCN. Vielleicht war das eine Momentaufnahme, aber sie hat sich möglicherweise ein Stück weit ver- oder bestätigt gegen die SVE. Also ich kann die noch nicht so richtig einschätzen, aber sie haben natürlich eine grundsolide Basis aus der vergangenen Saison. Sie haben nicht so viel verloren und sie haben mit dem Wagner ja auch einen ordentlichen Trainer dazu bekommen, aber einschätzen kann ich es echt noch nicht.
Okay. Olli, dann was du einschätzen kannst zu dieser späten Zeit in der Woche ist, wo wir dich am Wochenende hören werden. Bitte.
Ich gar nichts. Ich bin auf Familienfest. Ich bin erst im DFB-Pokal wieder mit dabei. Bin da im DFB-Pokal dann im Einsatz beim Spiel von Hannover 96, also Tietz Fußball gegen Pele Wollitz bei Energie Cottbus. Und dann am nächsten Tag der erste Auftritt von Sandro Wagner als Trainer des FCA in einem Pflichtspiel. Das ist dann beim hallischen FC.
Ausgezeichnet. Der große Olli Seidler. Olli, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine Pause in der Big Show 721.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360.
Herrschaften, die Big Show 721 geht weiter. Sie geht weiter mit einer fantastischen Football-Runde in und auf und überhaupt Malta. Nicola Matin. Hi, Nicola.
Hallo.
Dann in München, da begrüßen wir Franz Büchner. Servus, Franz.
Hey, grüß euch.
Und er ist am Umziehen, im Umziehen, aber er ist immer erreichbar. Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas.
Hallo.
Und warum sage ich guten Morgen? Weil ich immer noch in Toronto bin und weil hier nichts von der NFL zu spüren ist. Aber, Nicola, ich habe eine Sache mitbekommen. Mindestens eine Sache. Dass nämlich Shedeur Sanders tatsächlich der Starting QB der Cleveland Browns sein wird. Zumindest an diesem Freitagabend. Habt ihr, nein, ihr sicherlich nicht, aber habe ich mir nicht selbst erzählt, dass da das Talent vielleicht gar nicht da ist, dass er so spät gedraftet wurde. Ist das jetzt eine Überraschung? War das zu erwarten? Haben die Browns keinen besseren?
Also der Quad, das ist jetzt schwierig. Also die Frage ist halt, was ist das Ziel der Browns? Es gab ja die letzten Wochen auch Spekulationen, dass sie ja so ein bisschen tanken wollen, um dann nächstes Jahr den Nummer 1 Pick im Draft zu haben und dann Quarterback zu holen, aber also man muss da ja auch nicht zu viel reinlesen. Es ist das erste Preseason-Spiel, da wird noch nicht entschieden, wer als Starter in die Saison geht, sondern da wird halt wie in jedem Preseason-Spiel, und das gilt ja für die NFL nicht anders als jetzt auch Vorbereitungsspiel im Fußball, da wird primär erstmal getestet, ja. Ob das Ergebnis immer dann erstrangig ist, ist ein anderes Thema, aber es geht darum, erstmal Spieler im Einsatz zu sehen und halt nicht nur im Training, sondern halt auch dann eben gegen andere Spieler, die auch um was kämpfen, nämlich um Rosterplätze, und das ist die Gemengelage, in der wir uns bewegen. Deshalb sind Preseason-Spiele halt aus der Warte jetzt auch nicht die Spiele, die man schaut, wenn man jetzt ganz aufregend NFL-Football schauen will, sondern eher die Spiele, die man schaut, wenn man sich dafür interessiert, auf welchem Level ist denn der Schütteur gerade? Ja, also sind das Bogenlampen, die er wirft? Hat er eine gute Übersicht? Und solche Sachen. Von daher, da ich bisher von ihm jetzt in Sachen NFL nichts gesehen habe, kann ich überhaupt nicht sagen, was da jetzt die Prognose ist.
Okay. Aber eins steht mal fest, wenn man in der Preseason sehr viel Einsatzzeit bekommt, ist das ein schlechtes Zeichen für die reguläre Saison.
Okay.
Weil die Starter häufig geschont werden, und nur mal als Beispiel, letzte Woche im Hall of Fame Game für die Los Angeles Chargers war Trey Lance der Starting Quarterback, und ich würde trotzdem mein gesamtes Gehalt diesen Monat drauf wetten, dass Justin Herbert, wenn er sich nicht verletzt, am ersten Spieltag anfängt.
Und das Gehalt, das Andreas Renner bei Sportradio 360 bekommt, wie ja, alle
das,
anderen.
Das lege ich noch oben drauf.
Ja, genau, das ist immens, wie wir alle wissen. Ja, es geht bei den Cowboys wieder rund. Nicola, ich gebe wie immer das Zepter gerne in deine Hand. Lass uns einfach oberflächlich, wie nur ich es kann. Nein, ich bin der Überschriftenmann, ihr geht ein bisschen tiefer, ein kleines bisschen reinschauen. Es geht die Preseason los. Das heißt aber für mich, nachdem was ich gehört habe jetzt von Andreas, Aaron Rodgers werde ich maximal für 3 Snaps im letzten Preseason-Spiel der Steelers sehen.
Werden wir sehen. Am ersten Mal wollte ich Franz fragen, welche Gefühle bei ihm der Quarterback-Room der Cleveland Browns auslöst. Joe Flacco, Dylan Gabriel, Kenny Pickett, Shedeur Sanders, Tyler Huntley und vielleicht irgendwann mal oder vielleicht auch nicht Deshaun Watson.
Boah, ne? Also abgesehen davon, dass ich ja bekanntermaßen mit College Football nicht so viel am Hut habe und die Hälfte davon gar nicht groß kenne und nicht genau weiß, was die drauf haben. Boah, geht so, ne? Also das begleitet uns ja schon ein paar Jahre, dieses Thema in Cleveland. Ist wieder interessant. Ich bin mal gespannt, wie viele dann am Ende auch spielen in der Saison. Das haben sie ja in den letzten Jahren immer versucht, irgendwie netterweise irgendwie alle einzusetzen, die sie da so rumlaufen haben. Ich weiß nicht, was der Rekord ist, aber du hast ja gerade ein paar Namen genannt. Wenn es am Ende 5 oder 6 verschiedene Quarterbacks sind, die irgendwie mal ein Spiel starten oder zum Einsatz kommen, würde es uns wundern? Ich weiß es nicht genau. Aber hey, es ist wieder eine schöne Wundertüte da.
Aber eins würde ich sagen, und das kann man relativ sicher sagen, wer auch immer da aufläuft, schlechter als Deshaun Watson in den letzten beiden Jahren kann er nicht sein.
Ist das eine Überraschung, wenn ich das mal kurz fragen darf? Deshaun Watson, ich weiß, da gab es ganz, ganz viele Nebengeräusche, um es freundlich auszudrücken. Aber zu Beginn seiner Karriere habe ich dem sehr gerne zugeschaut in der NFL. Ist das überraschend?
Ja, natürlich. Es war auch zu dem Zeitpunkt, als die Browns sich bemüht haben, den zu verpflichten, nachvollziehbar, dass sie das getan haben, weil Deshaun Watson wirklich super Leistungen gebracht hat. Aber die Nebengeräusche waren halt 2 Jahre lang die Hauptgeräusche. Das heißt, der hat halt natürlich selbst verschuldet, aber eine sehr schwierige Zeit durchgemacht mit Gerichtsprozessen, Vorwürfen in der Öffentlichkeit und so weiter. Er soll ja Frauen missbraucht haben. Ohne das jetzt, also wenn man das jetzt sieht aus Sicht des Quarterbacks Deshaun Watson, dann sind das Dinge, die ihn von seinem Sport abgelenkt haben. Und er hat 2 Jahre lang nicht gespielt. Und 2 Jahre lang nicht zu spielen, ist ein unglaublicher Rückschritt in einer Karriere. Und all das, was über seinen Charakter der Öffentlichkeit breitgetreten wurde, was ihn mit Sicherheit auch berührt und beeinflusst hat, spielt nochmal eine zusätzliche Rolle. Ich sage nur, es ist einfach nur mal wieder ein Beispiel dafür, dass man nicht einfach in der NFL auf dem allerhöchsten Niveau des Footballs auf diesem Planeten mal 2 Jahre lang nicht spielen kann und glaubt, das geht hinterher so weiter wie vorher. Was auch immer das Argument ist, wenn Leute, das ist jetzt langsam am Abklingen, aber die permanente Forderung, dass doch irgendjemand Colin Kaepernick verpflichten sollte, der noch viel länger ausgesetzt hat. Das ist halt, was passiert, wenn Spieler nicht dranbleiben, nicht regelmäßig trainieren, nicht regelmäßig spielen. Da wieder reinzukommen auf diesem Niveau ist unfassbar schwer. Und Deshaun Watson ist halt das Beispiel dafür, dass es ganz offensichtlich nicht so einfach geht, selbst wenn Deshaun Watson, sagen wir mal, bevor er beschuldigt wurde und bevor das ganze Drama begann, ein Top-10-Quarterback in der NFL war.
Und zwischen Sperren und Verletzungen hat er jetzt seit 2021 19 Spiele bestritten. Und seine Achillessehnenverletzung ist ja am Ende während der Playoffs oder so in der Zeit zumindest wieder aufgerissen, so dass ein Einsatz dieses Jahr sehr weit fraglich ist. Also der wird nicht auf 25 kommen seit 2021, sondern dann bei 25 Spielen. In 5 Jahren kann man sich dann denken, wie das aussieht.
Also ich würde fast darauf wetten, dass Deshaun Watson für die Cleveland Browns kein Spiel mehr bestreitet.
Denke, das Thema. Bin ich, wäre ich auch so in der Richtung unterwegs. Deshalb sage ich ja keine 25, ja. Also außer wirklich, da ist komplette Not am Mann, ja. Aber ja. Und dann kommt Arch Manning.
Die Not, Nicola, ist immer groß bei den Cowboys, dünkt mich. Auch wenn Jerry Jones sagt, ich zitiere wörtlich, don't lose any sleep over it. Aber Micah Parsons möchte raus. Warum? Hat er Anspruch rauszukommen? Geht das überhaupt?
Ja, also Not ist ein Begriff, der mir bei den Cowboys immer ein bisschen schwerfällt, ja, also weil, also finanziell müssen die sich, glaube ich, keine Sorgen machen, gut sportlich, jeder kann mal 30 Jahre ohne Championship Game verbringen, ja, aber da möchte man natürlich ein bisschen weiter hinaus. Das Problem ist bei Micah Parsons, er spielt im Augenblick im 5. Jahr seines Rookie-Vertrages, also die Cowboys haben die Option logischerweise genommen. Wären ja auch schön blöd, wenn nicht. Und spielt dieses Jahr, glaube ich, für 21 Millionen Dollar oder so. Und das Ganze wird dann natürlich verhandelt für einen langfristigen Vertrag, der dann bitte 9-stellig sein soll. Ja, und wenn es geht, nicht mit einer 1 vorne, sondern vielleicht auch sogar mit einer 2. Und darüber streiten sich gerade. Ich hatte das Gefühl, ich meinte irgendwann mal vernommen gehört zu haben, so kurz nach dem Draft oder so, dass es hieß, ja, also wir sind uns quasi einig, aber ja, quasi. Und jetzt bringt er ein bisschen Druck rein, in den dann Trade requested. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass da nicht der Agent immer noch mit den Cowboys redet. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass da dass er nicht spielen wird. Ich würde mal ein bisschen abwarten. Das ist diese Säbelrasseln. Das hatten wir letztes Jahr. Wer war das letztes Jahr? Hier San Francisco, der Receiver. Ne? Und am Ende hat er doch gespielt. Mal gucken. Also, aber ja, das sind die Cowboys. Das ist immer ein bisschen Drama drumherum.
Ich würde auch eher davon ausgehen, dass wenn Parsons dieses Jahr irgendwo spielt, dann in Dallas tatsächlich, weil das ist, wie es Sigola gerade schon gesagt hat, das gehört jetzt irgendwie zu den, nennen wir es mal, Verhandlungen dazu, auch wenn es irgendwie ein bisschen seltsam klingt. Dennoch sollte vielleicht das ein oder andere Team mal schauen, ob man nicht doch einfach mal für den Fall der Fälle, dass es doch tatsächlich so weit kommt und dass sich die Wege da trennen, dass man nicht doch mal ein Angebot in Richtung Dallas geschickt hat, weil, sagen wir es mal so, ein Parsons, glaube ich, würde jedes andere NFL-Team gerne nehmen, wenn denn in irgendeiner Form Platz ist dafür unterm Salary Cap. Das ist ja das große Thema, eben auch gerade mit diesen Gehaltsverhandlungen etc. Aber wie gesagt, Stand jetzt und wer weiß, wie es weitergeht, würde ich aber davon ausgehen, dass Parsons, wenn er spielt, dann wird er für die Cowboys auch spielen.
Ja, vor allen Dingen, also so spontan, was mir vor allen Dingen dann die Frage wäre, also du hast dann einen, der nächstes Jahr Free Agent wird, ja? Also da gibt es doch eine gewisse Diskrepanz, Andreas, zwischen dem, was die Cowboys aufrufen wollen und derjenige, der ihn dann holt, der muss dann quasi im Vorfeld schon verhandeln, dass die Verlängerung auf den Tisch kommt, weil für ein Jahr wird er dann vielleicht nicht 2, 3 Erstrundenpicks bezahlen, ne?
Ja, das kann man auf gar keinen Fall machen und klar, irgendwann gibt's die Situation, wo man sich überlegt, ist das dann quasi ein Leihgeschäft für ein Jahr, dass man den dann verpflichtet und er geht dann nach dem Jahr irgendwo anders hin oder man will halt selber langfristig mit ihm verlängern. Das ist die eine Sache, die Angelegenheit kompliziert macht. Die andere ist natürlich auch, wir sind jetzt halt schon relativ spät im Prozess, nähern uns der regulären Saison. Die Mannschaften, die jetzt unter der Salary Cap noch richtig viel Geld für einen fetten Vertrag frei haben, die sind rar gesät. Das heißt, man müsste dann also wieder den Vertrag massieren und müsste dafür sorgen, dass das Grundgehalt, wenn man jetzt für ihn tradet, am Anfang der ersten Saison extrem niedrig ist und dafür dann deutlich höher wird in den Folgejahren und so weiter und so fort. Also es ist nicht so einfach und letzten Endes ist das halt Geschäftsgebaren, was daraus entsteht, dass die Spieler mehr wollen, als die Franchises willig sind zu bezahlen. Aber Nicola hat ja ein paar Beispiele aus der Vergangenheit erzählt und gerade in Brandon Ayuk in San Francisco, weil das jetzt noch relativ nah in der Vergangenheit war, der hat ja ähnliche Aktionen gestaltet. Dafür hat er dann halt auch nicht mittrainiert im Trainingslager, war nicht fit, als die Saison begann. Hat nicht gut gespielt und sich dann aufs Kreuzband gerissen. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass es bei dem Kreuzband einen kausalen Zusammenhang gibt zu den Vertragsverhandlungen. Aber er war halt einfach nicht vorbereitet richtig auf die Saison. Und das Risiko gehen die Dallas Cowboys halt, indem sie zulassen, dass diese Sache sich ewig hinzieht, wenn Micah Parsons zurückkommt, wird der Trainingsrückstand haben und Trainingslager der NFL ist unglaublich wichtig, um hinterher vorbereitet zu sein auf all das, was einen in der Saison erwartet. Das heißt, selbst wenn der Vertrag irgendwann mal unterschrieben wird, ist die Chance relativ groß, dass Micah Parsons zumindest mal in der kommenden Saison nicht so gut sein wird wie gewohnt.
Ganz kurz. Also ich überlege gerade, wenn jemand im Baseball in das sogenannte Vertragsjahr geht, also in das letzte Jahr, bevor er Free Agent wird, dann ist derjenige Baseballspieler in der Regel natürlich ganz heiß, dass er nicht 42, sondern 48 Home Runs schlägt. Franz, ist das jetzt dieses Vertragsjahr für Parsons insofern anders, als beim Football eben diese unangenehme, unschöne Verletzungsgefahr permanent besteht und dass du in deinem Vertragsjahr dich eben eigentlich, du möchtest dich nie verletzen, aber im Vertragsjahr schon gar nicht.
Spielt auf jeden Fall eine Rolle, ist ja klar. Und wenn man mal so ein bisschen durch die Liga schaut, man kann natürlich argumentieren, dass Micah Parsons auf seiner Position mit der beste Spieler ist, vielleicht der dominanteste, mit einer der dominantesten Verteidiger der Liga, so wie es sich halt jetzt darstellt. Und natürlich ist das immer die Gefahr, die mitspielt. Ja, du verletzt dich und bist sofort in einer schlechteren Position. Wir sehen das ja auch in anderen Sportarten. Wie oft kommt es vor, dass irgendwelche Spieler dann nach ihrer Saison, weil sie in Verhandlungen stecken, andere Sachen absagen, ja, sei es beim Eishockey Nationalmannschaften oder eben Weltmeisterschaften etc., das schwingt ja da irgendwie immer mit rein, völlig klar. Und wenn man jetzt halt in Verhandlungen ist, Punkt, also klar, der Marktwert wird sich jetzt, ich sag mal, wahrscheinlich in diesem nächsten Jahr nicht noch weiter steigern, also vielleicht schon, wenn er so spielt wie die letzten Jahre, aber so viel mehr dann eben auch nicht. Von daher kann er eigentlich nur, sagen wir mal, so wie du es gesagt hast, aus seiner Sicht wahrscheinlich verlieren. Sollte er spielen, sich verletzen, ist die Lage halt, sieht es ein bisschen anders aus.
Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, Micah Parsons hat im Prinzip, außer dass er sagt, ich will hier jetzt nicht antreten, und hat er wenig Druckmittel in der Hand. Er kann natürlich in der regulären Saison dann sich weigern zu spielen, dann kriegt er halt kein Geld, und da reden wir von relativ viel. Und in der NFL ist es halt so, wenn der Rookie-Vertrag ausläuft, dann hat die Mannschaft mit dem Franchise-Tag die Möglichkeit, diesen Vertrag um ein Jahr zu verlängern, und der Spieler bekommt dann, ich glaube, das ist der Schnitt der Top-10-Spieler auf seiner Position. Also ein Haufen Geld, aber wahrscheinlich nicht so viel Geld wie das, was Micah Parsons bekommen würde, wenn er einen neuen Vertrag von den Dallas Cowboys bekommt. Letzten Endes geht's darum, aber wenn sich die Sache zu lang hinzieht, wird er irgendwann nach dem ersten, spätestens wenn der erste Gamecheck nicht kommt, weil die Spieler bekommen ja pro Spiel eine Bezahlung in der NFL, also wenn der erste Gamecheck nicht kommt, wird er vermutlich dann doch wieder auflaufen. Und die Dallas Cowboys haben halt die Möglichkeit, diesen Franchise-Tag zu verwenden, und dann kann Micah Parsons dann beleidigt sein, aber woanders kann er halt auch nicht spielen. Also er hat halt wenig Druckmittel gegen Dallas, und letzten Endes ist es jetzt eine Geschichte, wo er halt versucht, möglichst viel rauszuholen und seinen Vertrag, ja, und das kann man ja dann auch sagen, vorzeitig zu verlängern, weil er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Und die Cowboys können natürlich sagen, du spielst jetzt noch unter dem Vertrag, den Franchise-Tag benutzt man halt nächstes Jahr. Und das ist dann dein Problem. Also Mike, das sind jetzt halt so Scheingefechte, so wie es mit Ayuk und San Francisco letztes Jahr auch war, die letzten Endes zu nicht sonderlich viel führen, aber es geht dann halt drum, ob man dann halt der bestbezahlte Spieler auf seiner Position ist oder vielleicht im Jahr 2 Millionen weniger bekommt. Also nur 38 statt 40 Millionen.
Das kennen wir auch von Sportradar 360. Da gibt's nicht den Game Day Check, sondern den Show Check, der dann ausgestellt wird. Leider meine Buchhaltung.
Oder den Lufthansa Check, ne?
Ja. Meine Buchhaltung ist leider ein kleines bisschen im Verzug. Ja.
Ich glaube, ich stelle mal eine Rechnung für die letzten.
Ja, genau. Bei Sportradar 360 ist der Rain Check. Aber
857 Folgen oder so.
Also nur damit wir es mal in Zahlen untermauert haben, also der Franchise-Tag dieses Jahr war 25 Millionen auf Linebacker, 25,5 Millionen. Nächstes Jahr projected 27,7.
Wenn ich gerade dazwischen gehen darf, das ist ja halt auch ein Problem. Micah Parsons ist Outside-Linebacker und ein großer Teil von dem, was er macht, ist Pass-Rush. Also wir sind dann an dem Punkt, wo man sich drüber streiten kann, ist Micah Parsons eigentlich ein Linebacker, wo er schlechter bezahlt wird, oder ein Defensive End, wo er deutlich besser bezahlt wird, weil da reden wir dann von den 40 Millionen. Und da werden die Cowboys argumentieren, naja gut, auf unserer Positionsbeschreibung steht Linebacker, und Parsons wird sagen, aber ich bin der die ganze Zeit Druck auf den Quarterback macht, in eurem System bin ich sowas wie ein Defensive End. Und das ist ein klassisches Problem, durch diese Franchise-Tag-Geschichte aufgetreten ist, dass die Spieler halt an eine Position gebunden werden, wo man manchmal drüber diskutieren kann, weil Micah Parsons, also wenn es irgendeinen gibt, der flexibel einsetzbar ist und von allem ein bisschen das kann, dann ist es eben er, und er will natürlich das höhere Gehalt bekommen, und die Cowboys sagen, ja, aber du bist doch Linebacker. Als wir dich gedraftet haben, warst du noch Linebacker.
Ja, also so oder so, das ist das, also Durchschnittsgehalt der fünf besten Spieler auf der Position, der fünf besten Gehälter auf der Position in den letzten fünf Jahren und oder 120% des letzten Gehalts, was auch immer höher ist. Und das geht dann Jahr für Jahr weiter, deshalb wird Franchise-Tag zum Beispiel sehr, sehr schnell sehr teuer. Und Franz, das Problem ist natürlich, die Teams, die jetzt noch Salary Cap haben, sind meistens die, die eher nicht im Januar groß mitspielen wollen. Das sind vielleicht die, denen ein Micah Parsons richtig gut tun will, würde, aber das sind wahrscheinlich auch die, wo Micah Parsons jetzt nicht mit aller Dringlichkeit hin will, ne?
Ja, wenn man sich mal überlegt, dass auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig genau die Salary Cap Situation kenne, aber wenn man sich mal vorstellt, der würde jetzt nach Carolina oder sowas wechseln, das würde natürlich den Panthers enorm weiterhelfen, keine Frage, aber würde es einem Parsons weiterhelfen, außer dass er vielleicht den fetten Vertrag bekommt, den er will, aber dann kein Playoff-Football spielt. Schwierig.
Cap Space im Augenblick, die Patriots 60 Millionen vor den Lions 47. Was haben wir noch, was gut dabei ist? Die 49ers hätten auch noch Platz, die Cardinals. Und dann nimmt es aber auch schon rapide ab. Wobei bei Lions 49ers würde ich sagen, okay, das könnte man sich ja vielleicht sogar vorstellen. Aber vorausgesetzt, die wollen erstmal Draftpicks auf den Tisch legen, ne? Das ist dann auch wieder eine Frage. Aber ja.
Ja, ihr merkt schon, es geht langsam los, aber langsam ist hier das Stichwort. Ich werde das Ganze aus den US of A mir anschauen und Franz, Andreas und Nicola näher und näher als ich. Und gerne komme ich auf euch zurück. Andreas, am Sonntag Sport und Musikradio, vor allen Dingen Musikradio 360. Was wird es geben?
Ja, also die Folge wird sich mit einem Songwriter beschäftigen namens James McMurtry, der einen sehr berühmten Vater auch hat. Und ja, mehr dazu dann am Sonntag.
Okay, ausgezeichnet. Da wäre ich gleich bisschen. Ich habe Timo Blunk war es, glaube ich, oder? Andreas, der hat mir sehr gut gefallen. Blunk war der Nachname?
Ja, genau.
Also das hört vor allen Dingen heute alle Folgen an, aber gerade das hat mir in den letzten Wochen, da habe ich auch was gelernt. Für diese Woche lassen wir es gut sein. Ich lerne immer was, aber da ganz besonders.
Ich wollte gerade sagen, Schulradio 360, oder?
Ja, es ist wirklich so. Also es hat einen pädagogischen Mehrwert, das Ganze. Danke Andreas, danke Franz, danke Nicola. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 721.
Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
Es ist die Big Show 721 und es geht weiter mit dem Motorsport. Zum einen mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ich grüße euch.
Und zurück aus dem Kurzurlaub. Wer es gesehen hat, Eddie war am Meer. Eddie Milke. Grüß dich, Eddie.
Schönen guten Tag aus der Eifel. Bin gleich am Nürburgring im Fahrerlager der DTM.
Darüber sprechen wir gleich. Aber Eddie, du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass du ein paar Runden hinter Marco Wittmann im M4 hergefahren bist. Wie muss man sich das vorstellen? Marco Wittmann denkt sich dann, okay, den Milke, den lasse ich ein bisschen mitfahren. Oder Marco Wittmann gibt 98% Vollgas und du folgst problemlos.
Also 98% Vollgas gibt ein zweifacher DTM-Champion natürlich nicht. Also ich glaube, für Marco Wittmann war das Schneckentempo. Aber es war ein Event von Marco Wittmanns neuer Agentur, die er zusammen mit seinem Partner Tobi aus Köln gegründet hat. 311 Performance heißt diese Agentur. 11 wegen der Startnummer von Marco Wittmann, die legendäre 11, der zweifache DTM-Champion. Ja, und dann hat er mit seinen guten Connections zur BMW Driving Experience uns Autos besorgt. Und wir waren 6 Mann in der Gruppe. Marco Wittmann war der Guide und dann haben wir durchrotiert. Und so kam dann jeder von uns anderen 5 Verfolgern mal in den Genuss, hinter Marco Wittmann herzufahren. Und wir waren auf einer Rennstrecke. Ich habe Rennstreckenpunkte gesammelt gestern. Fantastische Anlage. Bilsterberg in der Nähe von Paderborn. 4,2 Kilometer, 19 Kurven, eine Mini-Nordschleife. Und in einem Zustand, die ganzen Facilities rundum, sensationell, habe ich so selten erlebt. Auf jeden Fall in Deutschland nicht. Eine Top-Anlage. Und das hat riesen Spaß gemacht. Und umso motivierter bin ich, dass ich ab morgen früh dann die freien Trainings morgen am Freitag und dann halt die Qualifyings und die Action in den beiden Rennen Samstag und Sonntag der DTM inklusive Marco Wittmann hier aus der Eifel für Sat.1 ProSieben Run Racing übertragen darf. Das Ganze natürlich auch auf Join. Wetter soll auch top werden. Ja, ich bin gespannt.
Da weißt du, kennst diesen Pilsterring selbstredend?
Pilsterberg, ja.
Ah, Pilsterberg, pardon. Aber wenn Eddie sagt, er ist in Top-Zustand, dann haben wir wieder die alte Frage, wer bezahlt das? Zahlt das betreffende Bundesland? Oder wie kommt's, dass so ein... Ich habe noch nie davon gehört. Eddie hat endlich seinen Rennstreckenpunkt gesammelt. Aber wie kommt's, dass es so eine private oder dass keine private Rennstrecke überhaupt tragfähig gibt?
Doch, es ist eine private Rennstrecke. Da ist ein Blaublüter, der sich das geleistet hat. Allerdings tatsächlich offen für Fahrerlehrgänge, für Clubtreffen und dergleichen, aber ohne Homologation für internationale oder internationale Autorennen. Und das war eine der Grundvoraussetzungen, warum das überhaupt genehmigt wurde. Also diese Rennstrecke ist nicht geeignet tatsächlich für zum Beispiel DTM, was schade ist, aber dafür ist sie gar nicht gebaut und konzipiert worden. Es war von Anfang an klar, von dem Startpunkt der ersten Planung, dass Rennen, tatsächlich Rennsportveranstaltungen da nicht stattfinden dürfen. Das hängt mit der Lärmschutz zusammen, das hängt mit den Anwohnern zusammen und darauf hat man sich geeinigt. Trotzdem hat der relativ regen Betrieb und die Strecke wird viel genutzt, auch von der Industrie, also auch die Automobilindustrie testet da. Insofern ist es gut, dass es sowas gibt, und aber in der Tat, es wurde relativ wenig Werbung gemacht. Seitdem es die gibt, da ist sehr viel Geld investiert worden, ist es mehr so tatsächlich ein Geheimtipp geblieben, aber man sollte vielleicht auch sagen, von den Betreibern so gewollt.
Ich kann da anfügen, Stefan hat völlig recht, für Events wie das gestrige von Marco Wittmanns Agentur 311 Performance, um sich bei Sponsoren, bei Kunden, bei Partnern und Freunden zu bedanken, wir waren 35 Leute, die Anlage wirklich herausragend, aber auch die Orga, die wir da gestern erlebt haben, also Chapeau für Marco Wittmann, der war ja letztes Wochenende in den USA noch für BMW im
erfolgreich
Einsatz auf dem Podest, ne, beim BMW Doppelsieg in den USA. Da fliegt er zurück, der Marco ist ja auch Familienpapa und jetzt hat er am Wochenende die Aufgabe, dass er seinen gar nicht mal so großen Rückstand als Neunter in der Meisterschaftstabelle verkürzen muss auf den führenden Lukas Auer. Also wirklich Chapeau für das, was da organisiert wurde. Und um das noch anzufügen, ja, natürlich, die Industrie nutzt diese Anlage Pilsterberg für Präsentationen oder ähnliches, aber auch zum Beispiel die Autobauer aus Skandinavien, aus dem Hause Königsegg. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund, warum die zum Beispiel da schon mal präsent waren und mit solventen Kunden ihre unglaublich teuren und tollen Autos präsentiert haben. Man kann die Strecke nicht einblicken von außen. Also das ist quasi hermetisch abgeriegelt. Man kann sich also nicht wie hier an der Nordschleife meinetwegen irgendwo hinstellen und dann irgendwelche Prototypen sich angucken, sondern man kann das im Grunde genommen versiegeln, das Ganze, und dann bleibt man unter sich, und das schätzen natürlich solvente Kunden wie meinetwegen das Hause Königsegg sehr. Und vom Layout kann ich nur sagen, es ist sehr bedauerlich, dass die Rennstrecke keine Zulassung hat für zum Beispiel DTM-Rennen, denn das ist wirklich eine Mini-Nordschleife, die 19 Kurven, die Höhenunterschiede, die sogenannte Mausefalle, die es da gibt. Also wirklich eine richtige, richtige Fahrerstrecke. Ich bin dann wirklich nur da rumgecruised mit dem M4, den ich unter dem Hintern hatte. Tolles Auto, by the way. Aber ich habe zwischendurch dann den vor mir fahrenden Marco Wittmann gesehen, wie er mit einer Hand nebenher noch WhatsApp geschrieben hat, bei dem gemächlichsten Tempo, was ich angelegt habe. Ich glaube, es war seine Frau, die am Telefon war. Oder er hat sich ein Video, glaube ich, angeguckt von seiner Tochter. So viel zum Sinne. Aber das schärft die Sinne, auch für einen Kommentator wie mich, und zeigt mir nochmal, weil Max Hesse war auch noch mit dabei, der ist auch Bestandteil der 311 Performance Agentur, Robert Förstemann, legendärer Radsportler, war mit dabei. Das schärft sowas, so ein Rennstreckentraining, wirklich die Sinne für das, was ich da am Wochenende eigentlich zu kommentieren habe. Denn das hat mir ganz klar mal die Grenzen aufgezeigt. Und auch wenn ich denke, ich kann ganz gut Auto fahren, ganz gut ist eben im Vergleich zu Rennprofis wie Max Hesse und Marco Wittmann eben mal schlicht und ergreifend gar nichts. Also das Einzige, was schlimmer wäre, wäre rückwärtsfahren. Also so habe ich mich gefühlt. Nichtsdestotrotz muss ich mich da bedanken für so einen Rennstreckentag. Das hat irre viel Spaß gemacht. Und wie schon erwähnt, das wird einfließen in die Berichterstattung am Wochenende, denn das schärft wirklich die Sinne.
Tja, da weißt du, du kennst das natürlich auch aus eigener Erfahrung. Und Eddie wird am Wochenende das Vergnügen haben, wieder mal Österreicher zu feiern, der Voice. Das ist doch das Spannende. Ja. Thomas Breining, der ja schon DTM-Champion ist, Luki Auer in diesem Jahr. Ist das bis jetzt reiner Zufall, der Voice? Erkennt man ein Muster? Es ist ja alles unfassbar eng zusammen in der DTM.
Also da muss ich jetzt mal direkt einschreiten, bevor The Voice seine Meinung abgeben kann. Ich weiß ja, dass du die österreichischen Fahnen oben halten willst. Ist ja logisch. Aber es gibt pro Tag in der DTM 28 Punkte zu gewinnen. Und die ersten 8 Fahrer, und da sind auch noch andere Nationalitäten bei, zum Glück, die ersten 8 Fahrer sind gerade mal durch 26 Punkte getrennt. Und deswegen bin ich auf die Meinung von The Voice mal gespannt. Für mich ist das eine perfekte Vorlage, weil spannender geht's eigentlich nicht. Da sind auch noch 5 Marken vertreten unter den ersten 8. Also das ist eine Traumsituation, oder Stefan?
Besser geht's nicht für die zweite Saisonhälfte. Und einige Fahrer, bis auf die Österreicher, und lieber Jens, es ist mehr als nur eine international ausgeschriebene österreichische Tourenwagenmeisterschaft, die DTM. Klar ist aber, dass die momentan am cleversten waren, Luki Auer und Thomas Breining. Es hängt natürlich auch mit ihrer enormen Erfahrung zusammen. Du hast ja schon gesagt, Thomas Breining, vor 2 Jahren DTM-Champion. Lukas ist seit Jahren einer der Spitzenleute und leider ist Anfang 2022 ihm dieser Unfall, schwere Unfall in Daytona dazwischen gekommen. Da hat er sich verletzt und das war ein grober Einschnitt. Da hat er doch ein halbes Jahr gebraucht, bis er wieder einigermaßen fit war. Und im letzten Jahr lief es auch nicht so toll, was auch so ein bisschen mit der Balance of Performance zu tun hat. Aber er hat selbst kritisch auch gesagt, es hing eben auch ein bisschen an ihm. Sein Kopf war noch nicht frei. Das ist in diesem Jahr ganz offensichtlich anders, auch weil er tatsächlich in Übersee schon im November, Dezember, Januar sehr viel getestet und sehr viel Rennen auch schon gefahren ist. Das heißt, als es in der DTM hier in Europa, in Deutschland, in Oschersleben richtig losging, da war er bereits im Tritt und im Rhythmus. Und klar ist auch, dass er inzwischen genau weiß, wie man nicht nur Einzelsiege holt, wie er es auch schon getan hat, sondern dass man vor allem bei in Anführungszeichen nur 8 Veranstaltungen mit Doppelrennen immer eigentlich Punkte machen muss. Und einer, der das wirklich perfekt zeigt, ist auch Thomas Breining. Die waren unglaublich konstant. Auch ein Maro Engel zum Beispiel, der schon seit Urzeiten dabei ist und der immer auch noch seinen ersten Titel holen möchte und den auch verdient hätte im Übrigen, der ist auch ein absoluter Punkt. Dem fehlen aber die einzigen Siege, die einzelnen. Aber klar, das wird alles noch kommen. Und wir wissen, dass tatsächlich jetzt auch Rennstrecken kommen, die das ein oder andere Auto leicht bevorteilen. Wetterkapriolen kommen hinzu. Du hast relativ wenig Zeit, tatsächlich ein gutes Setup zu finden. Du musst mit den Reifen sehr sorgfältig und gut umgehen. Und ein Jack Aitken vom reinen Speed her würde ich ihn überhaupt nicht weg abschreiben. Der ehemalige Formel-1-Fahrer im Emil Frey Ferrari. Dazu, und das ist ja schön, weil wir im Grunde die beiden Van der Lindes so ein bisschen verloren haben aus der DTM, die zwar sehr erfolgreich sind für ihre jeweiligen Hersteller in Übersee, aber eben nicht mehr in der DTM. Südafrika ist eben durch diesen jungen Jordan Pepper sehr stark vertreten auf Platz 3. Auch da müssen wir sagen, unglaublicher Speed. Aber eben ein paar Zacken in der Formkurve. Da wird es darauf ankommen, den noch ein bisschen vielleicht ruhiger zu bekommen. Aber ich glaube, Lamborghini Grasse hat da sehr viel Spaß an dem. Dass der neu dabei ist, hat die ganze Sache noch weiter aufgefrischt. Und über einen René Rast, einen Mehrfach-Serien-Champion, müssen wir gar nicht reden. Wenn BMW tatsächlich eine bisschen bessere Einteilung bekommt, vor allem was Qualifikation angeht, dann muss ich sagen, glaube ich, dass René Rast auf Platz 6 liegen mit ein paar Punkten Rückstand durchaus auch sicherlich noch alle Chancen hat, Meister zu werden. Jules Gounon hat in den unterschiedlichsten Rennserien schon gezeigt, Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Jean-Marc Gounon, dass er enormes Tempo hat mit den GT3-Autos. Und Ayhan Güven ist der erste Türke, der DTM-Rennen gewonnen hat. Und dabei wird es auch nicht bleiben. Der ist auch noch jung, wird von Porsche unterstützt. Also Es ist alles drin und es ist wirklich sehr, sehr gut aufbereitet. Schön gefällt mir, muss ich allerdings sagen, vor allem rund um Maro Engel, dass da das Team Winward sich jetzt auch wieder gefangen hat. Strategisch clever, sechsmal Punkte in 8 Rennen. So musst du weitermachen, denn immer nur auf Sieg fahren mit der Brechstange, Eddie, das bringt nicht und bringt dich nicht zum Ziel.
Nee, absolut nicht. Aber ich erzähle jetzt unserem Chef dann nochmal einen Aspekt, den hast du nicht erwähnt oder nicht herausgehoben. Du weißt es natürlich, aber Jordan Pepper, der von dir gerühmte, ganz nebenbei nochmal ein bisschen Zahlenwerk, weil ich auch gerade vor meinen Unterlagen sitze. Die ersten 5 sind übrigens durch 8 Pünktchen getrennt. Das ist in DTM-Kosmos mal eben schlicht und ergreifend gar nichts. Jordan Pepper fährt für Gottfried Grasser. Und das wird unseren Master of Ceremony hier sehr freuen, um die österreichische Fahne auch nochmal zu schwenken. Gottfried Grasser kommt aus Graz. Und das ist ja auch eine große Diskussion, warum die Grasser-Lambos von Jordan Pepper und auch von Luca Engstler so viel besser performen, häufig, als die beiden Ab-Lamborghinis. Also Themen gibt es auf jeden Fall genug, kann ich euch sagen. Und im Übrigen, die erwähnten Van der Linde-Brüder, das stimmt, Stefan hat natürlich recht, das sind Sunny Boys und Publikumslieblinge, ähnlich wie Jordan Pepper, beide in Südafrika im Polo und im Scirocco Cup groß geworden. Dann nach Europa gekommen, für Jordan Pepper erfüllt sich da im Moment gerade ein Traum, die beiden Van der Lindes schauen immer zu und ein Van der Linde kann man im Übrigen bei mir am Mikrofon am Wochenende erleben, denn er gibt sein Debüt als Run Racing Experte bei uns auf Join, auf Run Racing und natürlich dann auch mit den beiden Rennen und den Hauptsendungen auf Pro7. Das ist Calvin van der Linde. Da freue ich mich total drauf, denn ja, wir mögen uns, wir können uns gut leiden und okay, ist eine Premiere. Vielleicht ist der Calvin sogar ein bisschen nervöser als bevor er ins Rennauto einsteigt. Aber das wird, glaube ich, ein Leckerbissen, denn letztes Jahr hat er hier den Samstag dominiert, hat die Pole geholt und hat dann 25 Punkte im Rennen mit einer unfassbaren Fahrt mit 15 Sekunden nach Hause gefahren. Also Calvin van der Linde an meiner Seite, ja, das ist dann auch schon wieder mal so ein Reporter-Ritterschlag. Da freue ich mich total drauf, den dreifachen Gesamtsieger des 24-Stunden-Renns bei uns in der Run-Racing-Familie als Experten begrüßen zu dürfen.
Freuen wir uns auch drauf. The Voice, wir haben es letzte Woche kurz angeschnitten. Es ist der Rallye gefahren worden in...
1010 Rallye.
Die 1010 Rallye, ja genau. Und was soll man sagen, für mich die Rallye-Fahrer, bei aller Liebe für DTM, Formel 1, alle anderen Sportarten, aber irgendwie bringen es die Rallye-Fahrer dann doch immer hin, dass sie auch die geilsten Namen haben. Weil Kalle Rovempere ist einfach, er könnte ein Skispringer sein. Meinetwegen Skispringer, gebe ich ihm noch. Aber der gute Kalle hat einen Heimsieg gefeiert. Warum ist das so außerordentlich gewesen, The Voice?
Weil im hohen Norden tatsächlich auf diesen autobahnähnlichen Schotterprüfungen durch die Wälder die Finnen in der letzten Zeit, in den letzten Jahren relativ mäßig abgeschlossen haben. Er hat auch, ist ja schon zweifacher Weltmeister im zarten Alter von 23, hat da auch geführt in den letzten Ausgaben und hat das Ding dann immer wieder in die Walachei geworfen, neue Schneisen geschlagen in den Wald. Es hat also nicht funktioniert, aber diesmal hat es jetzt tatsächlich geklappt und hat sich damit auch im Titelkampf zurückgemeldet. Also die Jungen sind es gerade eben, die in der Rallye-WM ordentlich aufstuhlen. Denn wir haben ja schon berichtet hier bei dir auch, dass wir einen sensationellen Premierensieg von Oliver Solberg. Der ist Schwede, Papa ist Norweger, Petter Solberg, den der Eddie auch sehr gut kennt, früher Rallye-Weltmeister im legendären Dave Richards ProDrive Subaru in Blau und Gelb. Jetzt also der Junior, der in der Estland-Rallye vor 14 Tagen seinen ersten Rallye-WM-Lauf gewonnen hat. Jetzt kommt der Junge tatsächlich Rovempere und hat es nun allen gezeigt, einschließlich eben auch dem Super-Champion Sebastian Ogier, der am Ende Dritter wurde und ein bisschen enttäuscht war, hat aber gesagt, mit diesem Tempo auf diesen Pisten, da komme ich so in dieser Form nicht zurecht. Es war tatsächlich die diesjährige Rallye Finnland der schnellste WM-Lauf aller Zeiten, weil das Wetter so gut war. 129,95 Kilometer Schnitt. Und wenn man sich auf YouTube die Bilder anguckt von der Finnland Rallye, so wie sie offiziell heißt, für uns immer noch Traditionalisten ist es die 1010 Rallye, dann haben die wahnsinnig Tempo dahingelegt. Das ist ein Irrsinn, was die wirklich zeigen. Und toller Sieg, nicht nur für den jungen Rovanperä, der damit auch als Tabellenzweiter jetzt wieder alle Chancen hat, auch in diesem Jahr Weltmeister zu werden. Es war vor allem, und das ist natürlich für die gesamte Konkurrenz ziemlich deprimierend, ein Fünffach-Sieg für Toyota. Fünf Autos waren am Start, fünf Werksautos, fünf auf den ersten fünf Plätzen. Und das gab es seit 1990 nicht mehr in der Geschichte der Rallye-WM. Damals Lancia mit dem Delta Integrale, auch eines dieser legendären Rallye-Autos. In Portugal gab es das damals. Und interessant, eine Verbindung, persönliche Verbindung gibt es zwischen diesen beiden Veranstaltungen, also Portugal 1990, Rallye Finnland 2025, nämlich Juha Kankkonen, der ist ja vierfacher Rallye-Weltmeister, ist damals mitgefahren, war einer der Lancia-Fahrer bei dem Fünffacherfolg Anno Dunemals und ist jetzt stellvertretender Teamchef von Toyota. Also der hat ein besonders breites Grinsen am Gesicht am Sonntagabend.
Ja, kann ich nur anfügen, weil ich habe ja das große Vergnügen und die große Ehre, weil für mich ist er ein Weltstar des Motorsports, den schon erwähnten Sebastian Ogier, der Dritter geworden ist und den Kalle Rovanperä auch ordentlich und gebührlich gefeiert hat auf dem Podest, kennenlernen zu dürfen, weil er der Ehemann von meiner geschätzten Kollegin Andrea Kaiser hier bei Run Racing in der DTM ist. Deswegen, ich kenne den Sebastian auch ganz gut. Und das, was du erwähnt hast, dieses Durchschnittstempo passt 130 km/h auf Schotterpisten mit Sprungkuppen und was weiß ich nicht noch was alles. Umso bedauerlicher, dass es nächstes Jahr keinen Rallye-WM-Lauf in Deutschland geben wird. Da blutet mir ein bisschen das Herz, weil die Jungs da auf Schotter, auf Eis, unterschiedlichste Untergründe, unterschiedlichste Bedingungen. Da sind für mich echte Stars, da sind für mich echte Helden des Motorsports. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade, dass wir nächstes Jahr keinen Rallye-WM-Lauf in Deutschland haben werden.
Sag mal dazu, lass uns die MotoGP nächste Woche besprechen. Aber ich habe jetzt hier zu diesem Thema, Eddie, was du angesprochen hast, diese Sprünge zum Beispiel. Also du, es gibt genug permanente Rennstrecken, wo man so etwas trainieren kann. Aber solche Dinge wie durch die Pampa zu fahren und dann eben zu springen, wie machen die Rallye-Fahrer das? Kriegt man das in Trainingssessions bei Rennen nur mit oder gibt's auch Rallye-Strecken, wo ich wirklich lerne, wie das Flugverhalten des Autos ist?
Nee, das kann man nicht lernen. Es gibt ja das berühmte Video Walter Röhrl, muss man mal googeln, irgendwie auf YouTube findet man das. Walter Röhrl im Nebel, der instinktmäßig unterwegs war. Oder Walter Röhrl und sein Tanz auf den Pedalen. Unten im Fußraum.
Arganil in Portugal, genau.
Diese das kann man alles googeln und das sind einfach intuitive Superstars, die wirklich Auto fahren können. Wenn man sich in der Szene so umhört, das sagen letztendlich auch alle. Das sagen alle Rundstreckenfahrer, das sagen auch Motorradhelden wie Valentino Rossi zum Beispiel, der ja auch sehr oft bei der Rallye Monster angetreten ist. Im Übrigen eine der ersten Rallyes von Valentino Rossi war eine der ersten Rallyes von Sebastian Ogier bei der Rallye Monster, weil da habe ich nämlich nebengestanden, wie die sich mal drüber unterhalten haben. Ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren war es in Le Mans, da haben die beiden einen Helmtausch gemacht, also zwei absolute Koryphäen des Motorsports und da kriegt dann selbst ich, alter Sack, Gänsehaut, wenn ich daneben stehe und Valentino Rossi, Sebastian Ogier erzählt, ich weiß noch, wie dich damals kein Mensch kannte und du noch nicht Weltmeister warst und du mir ordentlich mit einem unterlegenen Auto bei der Rallye Monster den Hintern versohlt hast. Das sind so Geschichten, da bin ich wirklich happy, dass ich da manchmal dabei sein darf, weil das kann man nicht trainieren. Ich weiß nicht, ob Stefan mir recht gibt, das hat ganz, ganz viel mit Intuition und Feeling zu tun und natürlich auch mit Popometer und allem, was dazugehört. Also das sind echte Stars.
Also man kann schon ein bisschen trainieren. Es gibt zum Beispiel die estische Rallye-Meisterschaft, die vor allem auf Schotter aufgetragen wird. Und da darfst du ab 16 schon starten. Da fährt zum Beispiel der Sohn von Armin Schwarz, Fabio, ein junger Deutscher, der sich jetzt momentan im Rahmen der Rallye-WM versucht, sich vorzubereiten auf die Königsklasse, zunächst mal auf die Rallye 2, das ist die zweite Bundesliga, da wird er vielleicht im nächsten Jahr starten und dann vor allem die Hybridautos Rallye 1, die Königsklasse. Da kannst du eben sehr früh schon fahren und zwar früher, als du das jetzt in Deutschland zum Beispiel kannst. Hier kriegst du erst eine Lizenz, wenn du den Autoführerschein gemacht hast, also mit 17,5 und 18. In vielen Ländern gibt es da Sonderregelungen und vor allem in Skandinavien. Das heißt, dort ist ja, was so einen Schulbusse angeht, ist das eher schwierig in den großen Weiten der Länder in Schweden, in Finnland, in Norwegen. Das heißt, Kinder, die da tatsächlich keine Verbindung haben und trotzdem zur Schule gehen sollen, kriegen Sondergenehmigungen, müssen natürlich auch eine Führerscheinprüfung machen, aber da darfst du teilweise ab 14, manchmal ab 13 sogar schon Auto fahren. Und diese ganzen Stars, von denen wir jetzt reden, also ein Kalle Rovanperä oder ein Oliver Solberg, die haben tatsächlich im Alter von 6, 7 beim Autofahren schon angefangen. Deren Papa ja jeweils eben auch schon Rallye-Stars bei Rovanperä ist es Harry Rovanperä, der früher Rallye-WM-Werksfahrer war. Der hat seinem Sohn, als der 12 war, ein eigenes Auto, Toyota Starlet im Kleinformat, in kleineren Abmessungen komplett bauen lassen. Und der ist dann mit 12, das habe ich selber gesehen, auf dem zugefrorenen Eissee, schon mal mit Spikes dermaßen, das Ding dermaßen glühen lassen und ist nur noch quer gefahren, dass du über die Jahre dann natürlich unglaublich Erfahrung kriegst für diesen losen Untergrund. Eben auch auf Schotter, weil die haben da in den ländlichen Gebieten in Skandinavien sehr, sehr viel Schotterpisten. Aber klar ist, dass das nicht automatisch dazu führt, dass man gut ist. Wir haben wirklich gut kennen, aber es ist ein Randtasten. Es ist eine Sache einfach tatsächlich der Übung, auch der Tipps, die du kriegst von anderen. Und wir haben gerade bei in diesem Jahr ja schon einmal bei der Monte Carlo eine junge deutsche Fahrerin mal gelobt, eine Rallye-Fahrerin, Claire Schönborn, die tatsächlich Bergrennmeisterschaft gewonnen hat im letzten Jahr als erste Frau. Und da hat sie, ich glaube, weit über 100 Leute geschlagen, 100 Männer geschlagen. Jetzt hat sie tatsächlich ihre Fühler ausgestreckt, mal Rallye, hat eine internationale Ausscheidung der FIA, des Automobilweltverbands, gewonnen und fährt deswegen in diesem Jahr in der Junioren-WM einige ausgewählte Läufe in einem kleinen, aber sehr, sehr schnellen Fiesta, einem Rallye-Fiesta, einem Prototypen, und hat das bei der Monte Carlo fantastisch gemacht. Zum ersten Mal bei der Monte, und jeder weiß, wie schwierig das ist, und hat da gleich wirklich zugeschlagen. Jetzt auch bei der Finnland-Rallye, hat vorher intensiv getestet, unter anderem Eddie, auch Ogier, hat sich da wirklich viel Zeit genommen und sich um die junge Deutsche gekümmert. Das ist ja für die ganz Großen tatsächlich ein Selbstverständnis, vor allem aber eben auch für Sebastian, tatsächlich jungen Leuten unter die Fühler zu greifen und zu helfen. Und er war hinterher völlig erstaunt, was die da schon wieder geleistet hat und gezeigt hat. Also es tut sich ein bisschen was, Gott sei Dank. Du hast den großen, unvergessenen Walter Röhrl ja erwähnt, Eddie. Es tut sich ein bisschen was. Wir haben einen Fabio Schwarz, wir haben eine Claire Schönborn. Da müssen wir einfach jetzt weiter die Daumen halten, dass die genau in diesem Tempo weiterlernen und Fortschritte machen. Es wäre mal schön, wenn wir wieder mal der letzte Laufsieger eines WM-Durchgangs war, glaube ich, Armin Schwarz in den 90ern mit einer Toyota Celica. Seitdem ist da kein Deutscher vorne mit dabei. Das wäre schön, wenn es wieder ist. Und wenn wir das haben, Eddie, dann haben wir auch wieder eine Deutschland-Rallye.
Ja, da hast du völlig recht. Learning von mir. Ich könnte mit euch ja den ganzen Nachmittag über Motorsport reden, aber wir haben, glaube ich, noch ein paar Themen. Das zweite Learning von mir ist, weil ich den Armin Schwarz halt auch sehr gut kenne, hinter dem bin ich auch schon mal hinterher gefahren, in Kütai auf Eis, hat er mir das Driften beigebracht. Ja, das ist der Papa von Fabio Schwarz. Da merke ich dann mal wieder, was für ein alter Sack ich bin. Also, ja. Und so Hilfsbereitschaft von Sebastian Ogier kann ich nur sagen, der Typ ist ein Weltstar, der Typ ist ein zigfacher Weltmeister, der Typ ist wirklich ein Superstar, aber der Typ ist unglaublich charming, charmant, hilfsbereit und hat immer ein offenes Ohr für jeden. Also ich habe selten so einen geerdeten, wirklich für mich mit Ehrfurcht zu behandelnden Superstar wie Sebastian Ogier kennengelernt. Das glaube ich sehr gut, dass der jungen Dame aus Deutschland unter die Arme gegriffen hat. Das ist einfach Sebastian Ogier. Der hilft, wenn er kann, jedem.
Excellent. So, am Wochenende schaut euch also die DTM auf der Nordschleife an, kommentiert von Eddie mit Kelvin van der Linde. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 721 und gehen dann weiter mit der Formel 1.
Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
So, So, die Big Show 721 geht weiter mit der Formel 1. Vielleicht kommt Stefan Edel noch dazu, aber The Voice ist natürlich nach wie vor am Start. Und
Ich glaube, der Stefan arbeitet gerade an seinem neuesten Standardwerk und das ist ja dann quasi schon vorgezeichnet. Soll über die Formel 1 sein. Es war tatsächlich gerade beim Lektor, hat er die letzten Arbeiten noch und die Spiegel-Bestsellerliste wartet. Jetzt.
Kein Zweifel. Das dritte Buch dann schon von Stefan Ehlen zur Formel 1. Oder habe ich richtig gezählt? Ich
glaube,
das ist die dritte. Ja, das ist das dritte Buch. So. Vielleicht gibt es auch ein Kapitel über Lewis Hamilton. Und ich weiß nicht, Lewis Hamilton ist ja ein großer Entertainer. The Voice, der sein Herz auf der Zunge trägt. Er ist auch Produzent des F1-Films, der in den Kinos immer noch ist, glaube ich. Mhm. Ja, wenn er sagt, I'm useless, dann meint er das natürlich nicht so. Und ich glaube auch, dass Ralf Schumacher hat es, glaube ich, oder ich weiß nicht, wer es gesagt, irgendein Experte hat gemeint, naja, also am besten, er hört sofort auf. Das meinen die natürlich nicht so, weil Lewis Hamilton, also ich kann es mir nicht vorstellen, natürlich einfach auch zu wichtig ist für die Formel 1. Aber was ist denn deine Prognose, was hier sein wird? Also er hat einen Sprint gewonnen in diesem Jahr, aber wenn Charles Leclerc Bestzeit fährt im Training, sich die Pole Position holt in Ungarn und er nicht mal ins Q3 kommt, ist die Diskrepanz doch erstaunlich groß, der Voice.
Ja, wie im Grunde das gesamte Jahr. Aber jeder, der gedacht hat, tatsächlich unterschließt ihn selbst Lewis ein, dass er zur Scuderia Ferrari wechselt und dann auf Augenhöhe von Anfang an vom ersten Grand Prix mit Leclerc fahren kann, der war, Entschuldigung bitte, sehr naiv. Leclerc ist einer der Top 3-4 Fahrern in der Formel 1. Die Scuderia hat immer wieder große technische Probleme und hat vor allem in den letzten Jahren immer wieder den Riesenfehler gemacht von der Führungsspitze an, dass man tatsächlich viele Technikchefs und auch Teamchefs entlassen hat. Ich glaube, die längste Amtszeit seit Jean Todt waren 3 Jahre. Und wenn du irgendwo neu ankommst, ein Team mit 1800, 1900 Leuten neu strukturierst und mit neuen Ideen versuchst, eine richtige Erfolgsrichtung vorzugeben und einzuschlagen, alle unter einem Hut zu versammeln, alle in eine Richtung arbeiten und marschieren zu lassen, sind 3 Jahre nicht sehr viel Zeit. Das heißt, die Inkonstanz, die da herrschte auf Führungsebene, die war ein großes Problem. Denn immer wieder kommt ein Neuer mit neuen Ideen, sagt, alles, was bisher war scheiße. Das verunsichert die Mitarbeiter. Es gibt keine mittel- bis langfristige Planung. Und was wir wirklich konstatieren können, bei vielen, vielen der Mechaniker und Ingenieuren bei Ferrari ist eine große Unsicherheit. Die aus den Köpfen rauszukriegen, ist sehr schwierig. Wir haben es mehrfach schon gesagt. Vasseur ist gekommen und ist einer vielleicht auch deswegen gekommen, weil er nicht Italiener ist und hat sehr gute Ideen. In allen anderen Rennserien, in denen er vorher gearbeitet hat, auch mit eigenem Team, war er A, ein Talentspäher und B, ein Meistermacher. Warum soll er das bei Ferrari nicht hinkriegen? Man muss ihn nur in Ruhe arbeiten lassen. Und es wurde vor einigen Wochen schon wieder spekuliert, ob er gefeuert wird und er gehen muss. Nun hat Ferrari das einzig Richtige gemacht, John Elkann und Co. Die haben nämlich jetzt gesagt, okay, Vasseur bleibt. Vertrag um mindestens 2 weitere Jahre verlängert. Und darauf kann man jetzt aufbauen. Klar ist aber auch, Lewis kennt natürlich das Geschäft, weiß, dass wir im Entertainment-Business sind, nicht nur im Sport, und macht natürlich gern mal ein bisschen auf theatralisch. Was aber tatsächlich in der Körpersprache auffallend war, dass er nicht nur bei den Interviews mit Sky, sondern auch bei vielen anderen internationalen Kollegen wirklich nach dem Rennen jetzt in Ungarn sehr deprimiert gewirkt hat. Deprimierter als sonst vorher. Und insofern, er ist ein outspoken Typ. Er ist einer, der tatsächlich, wie du ja selber gerade bei der Anmoderation schon gesagt hast, der aus seiner Gemütslage und seiner Verfassung kein Hehl macht. Der ist natürlich komplett demotiviert und deprimiert. Das ist ja klar. Wenn ein Leclerc, wenn auch nur hauchdünn auf Pole fährt und das Rennen bis den Grand Prix, bis zu deinen Boxenstopps klar anführt vor den überlegenen McLaren, dann ist das ein Hinweis, was mit diesem Auto eigentlich möglich ist. Ein Problem scheinen die zu haben und das scheint sich nach Budapest jetzt tatsächlich zu bewahrheiten. Die Tendenzen waren vorher schon zu sehen, es wurde schon gemunkelt im Fahrerlager, aber jetzt gerade nach Ungarn ist das wohl deutlich. dass Ferrari, um das Auto in ein vernünftiges Fenster zu bringen, dass es mit den Reifen gut harmoniert, sehr tief fahren muss, das Auto also sehr tief liegen muss. Wir erinnern uns an China, da sind beide Ferrari disqualifiziert worden, weil der Unterboden zu sehr durchgeschliffen war. Da ist ihnen genau das passiert. Und offenbar hat man jetzt eine unterschiedliche Strategie gefahren. Man ist in Budapest mit dem Hamilton-Auto relativ hoch gefahren, um sicher zu gehen, dass da es keine Disqualifikation gibt, und hat dann versucht mit Leclerc, der mit dem Auto, dem aktuellen 2025er Ferrari, offenbar vom Fahrstil her besser zurechtkommt, ihn hat man mit sehr flacher Abstimmung, einer geringen Fahrzeughöhe, ins Qualifying und damit auch ins Rennen geschickt. Dass der am Ende nach dem zweiten Stopp so zurückgefallen ist, wie ein Stein plötzlich aus den Podiumsrängen rausgefallen ist, der Leclerc hängt damit zusammen, dass die bei Ferrari plötzlich gemerkt haben, während des Rennens, ach du Scheiße, der ist wirklich schnell, der führt vor beiden McLaren, aber wenn er so weiterfährt über die Curbs und so schnell fährt, dann werden wir disqualifiziert werden. Und dann haben sie einfach offenbar Frontflügel verändert beim zweiten Boxenstopp und sehr viel mehr Luft in die Reifen getan, um das Auto damit höher zu bringen. Und da ist das Auto aus dem Fenster rausgefallen und Leclerc hatte keine Chance mehr mitzuhalten, ist etwa 1,5 Sekunden pro Runde langsamer geworden. Da hat man plötzlich bei Ferrari gemerkt, wir müssen auf Nummer sicher gehen, um das Ergebnis am Ende tatsächlich behalten zu können. Und Hamilton ist halt von Anfang an mit einem hohen Auto gefahren und das funktioniert beim diesjährigen Ferrari offenbar wirklich nicht.
Tja, Stefan Eden ist dazugekommen. Der Lektor hat ihn für eine Viertelstunde uns freigestellt. Grüß dich, Stefan.
Hi, servus.
Ja, und ist es das, was, also ich schon langsam entwickle ich eine gewisse Abneigung gegen George Russell, der größte Whiner im ganzen Feld ist, der sich über alles beschwert, Stefan Ehlen, aber der ist ja auch hinter dem Leclerc nachgefahren und hat, glaube ich, irgendwie sinngemäß gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Also ist es das, was George Russell gemeint hat? Erste Frage und zweite Frage. Russell ist Dritter geworden. Sicherlich das Maximum, das möglich war an diesem Wochenende. Aber nervt dich George Russell mit seiner permanenten Beschwerdeführung auch so wie mich?
Ich fange mit dem zweiten an. Ja, ganz klares Ja. Und er trägt halt schon immer sehr dick auf. Und ich bin mir halt immer nicht so sicher, ob sich das so ziemt für jemanden, der Direktor ist in der Fahrergewerkschaft, der damit auch eine gewisse Verantwortung einfach hat. Und wir reden oft auch darüber, dass Profisportler, und natürlich sind die Formel-1-Fahrer da keine Ausnahme, einfach eine gewisse Vorreiterrolle und eine gewisse Vorbildrolle haben. Und diese ständige Petzen, es fällt den Sportkommissaren eh auf. Die haben ihre Kameras, die haben ihre Augen auf jeder einzelnen Szene in der Rennleitung. Da gibt's Monitore, die decken die komplette Rennstrecke ab und was weiß ich noch alles. Ja, also die sehen wirklich alles. Die haben Zugriff auf die Onboards und die brauchen nicht den George Russell, der ihnen sagt, dass der Leclerc vielleicht sich auf der Bremse bewegt hat, wenn die TV-Weltregie genau dieses Bild auch zeigt. Insofern ist das ein bisschen müßig. Es ist natürlich, man versucht damit einerseits den eigenen Frust loszuwerden, das verstehe ich. Man versucht damit auch dem anderen eins reinzuwirken. Und da frage ich mich halt, inwiefern das noch sportlich fair ist. Dass ich sagen kann, hey, das hat mich jetzt genervt, okay, das ist das eine. Aber dass man dann so vehement eine Strafe einfordert, das ist das andere. Und der George Russell ist ja da auch kein Kind von Traurigkeit. Es gab ja diese Szene letztes Jahr in Katar, wo er mit voller Suppe angepfeffert kam, als Max Verstappen gerade da langsam auf der Strecke unterwegs war. Und der Russell stellt es dann so dar, als sei er völlig überrascht worden und sei es potenziell gefährlich gewesen. Und das Ergebnis war, dass der Verstappen eine Strafe kriegt. Und Verstappen selber sagt hinterher, verstehe gar nicht, was da los war. Der Russell hat es drauf angelegt, mir eine reinzuwürgen. Und seitdem herrscht da ja auch so ein gewisser Kleinkrieg zwischen den beiden. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich war bei dem Meeting der Stewards nicht dabei, aber so wie der Verstappen das schildert, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Russell da alle Register gezogen hat, nur damit der Verstappen eine Strafe kriegt. Und da hört es bei mir irgendwo auf. Also, dass man das sagt, was ist, das ist in Ordnung, aber dass man darüber hinaus alles dafür tut, nur damit der andere eine reingewirkt kriegt, das finde ich ist halt nicht sehr fair. Und der Russell fällt da meiner Meinung nach schon öfter mal negativ auf. Ich erinnere da auch an die Szene in Monaco, wo er angekündigterweise einen Regelverstoß begangen hat, indem er in der Hafenschikane abgekürzt hat zum Überholen. Und ja, da fehlen mir eigentlich die Worte, muss ich sagen. Das mag zwar nur ein kleiner Verstoß sein, es mag im Großen und Ganzen auch nicht gefährlich sein oder so, es bleibt aber ein Regelverstoß und er hat ihn mutwillig und absichtlich und angekündigt gemacht. Und wie man darüber hinwegsehen kann, so nach dem Motto, gibt halt eine kleine Zeitstrafe und fertig, sehe ich irgendwie nicht. Also die Entwicklung finde ich generell gefährlich, auch vor dem Hintergrund, weil das halt alles runtertröpfelt auf Nachwuchsklassen, weil das Nachahmer findet, definitiv. Und ja, sich dann hinzustellen und ich bin der faire Sportsmann und alle anderen sind die Bösen, weiß ich nicht, ob das dann so gerecht wird. In dem Fall in Ungarn, ja, der Leclerc hat sich auf der Bremse bewegt, das darf er nicht. Aber wie gesagt, da ist nicht der Russell der Schiedsrichter, sondern das sollen andere machen und er soll sich lieber auf sein Fahren konzentrieren, weil das macht er dieses Jahr, das muss man auch sagen, richtig, richtig gut.
Ja, ist Dritter geworden. Hinter zwei McLaren am Ende, The Voice, da wird jetzt McLaren dafür gefeiert, dass sie die Jungs racen lassen. Aber das kaufe ich denen nicht ab, ganz ehrlich, weil sowohl jetzt an diesem Wochenende in Ungarn wie auch schon in Spa hatte ich schon den Eindruck, dass einfach die Boxenstrategie entschieden hat, wer das Rennen gewinnt. Und das ist eben nicht geraced worden. Das ging Ende hin. Okay, einmal hat Piastri versucht dann völlig aussichtslos den Norris zu überholen, aber da wussten beide, da passiert nichts. Ich hoffe, es wussten beide, es passiert nichts. Bin ich da ein bisschen zu kritisch, der Voice?
Ich glaube, dass McLaren in Ungarn und auch in Spa das richtig gemacht hat. Vor allem in Spa in Belgien war klar, dass keiner weiß, wie das Wetter sich entwickelt. Dass du dann mit zwei Spitzenautos den Luxus hast als Team, zwei unterschiedliche Strategien auszuprobieren. Das würde, glaube ich, jedes andere Top-Team auch machen. Um auf Nummer sicher zu gehen, im Fall der Falle zumindest ein Jeton richtig gesetzt zu haben. In Ungarn war es vergleichbar. Beide wollten, glaube ich, am Anfang, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich einen Zweistopper machen, wie eigentlich üblich auf der überholunfreundlichen Strecke von Budapest. Wobei wir da vielleicht nochmal loben sollten, die neuen Boxengebäude. Ich habe in den alten oft gearbeitet. Das war nicht immer nur eine Freude. Was sie da neu hingestellt haben, großen Respekt. Innerhalb relativ kurzer Zeit haben die da wirklich ordentlich aufgestuhlt. Und das ist toll. Das ist auch schön für die Formel 1. Und für vor allem alle, die dort arbeiten und die Rennstrecke besuchen, also auch für die Fans. Ich glaube, das Umstellen der Strategie war durch den schlechten Start von Lando notwendig geworden. Die einzige Chance, als er nach dem Start dann Fünfter war, tatsächlich wohl die Überlegung, wir müssen was anderes machen als die anderen, um ihn wieder nach vorne zu bringen. Und es ging wohl tatsächlich sehr, sehr gut mit den Reifen. Sehr, sehr viel besser, als wohl offenbar McLaren die ganzen Techniker gedacht haben. Dann haben sie aus der 2 eine Einstopp-Strategie gemacht. Und das ist so ein bisschen natürlich Zockerei und Lotterie. Also man probiert's. Taktik war wohl nicht geplant. Hat's dann aber einfach gemacht. Hat funktioniert. Und insofern war klar, Piastri ein bisschen verärgert, hat aber sofort hinterher auch eingeräumt, wenn du hinten bist, musst du mehr riskieren als die vorne sind. Und hinterher bist du immer schlauer. Ich glaube tatsächlich, sie haben das Bestmögliche rausgeholt, nicht nur jetzt den vierten Doppelsieg in Folge. Bei einem, man muss es sagen, für Ungarn-Verhältnisse relativ unterhaltsamen Rennen. Das Problem in Ungarn ist halt tatsächlich, dass wir da so schwer überholen können. Und ich wüsste auch nicht, wie man das jetzt ohne irrsinnig Umbauten der Rennstrecke hinkriegen sollte, dass es mittelfristig besser wird. Oder hast du eine Idee, Stefan?
Nee, ich habe keine Idee, aber ich bin ja eher von der Fraktion, die sagt, ja, manche Sachen muss man einfach hinnehmen und dann wird halt nicht überholt. Und dann ist es halt tatsächlich eines der Rennen, das wirklich sehr schwer aufs Qualifying ankommt. Und dann feiere ich halt dieses Überholmanöver, dass es vielleicht einmal oder zweimal oder dreimal im Rennen gibt. Weil das sind dann die Spezialisten, die das halt dann hinkriegen. Ne? Und alle anderen, die schaffen es vielleicht nicht, wo es die anderen hinkriegen. Dann würde ich mir an der Stelle Gedanken machen, sozusagen, ob man es fahrerisch nicht lösen kann. Also überholen ist nicht unmöglich. Man hat DRS, ich glaube, das reicht. Und dann muss man das, glaube ich, schon nochmal verkraften, dass halt auf einer Rennstrecke weniger überholt wird. Wir fahren, oder die Formel 1 fährt im November auch in Las Vegas. Und da ist Überholen gar kein Problem, weil da fährt man einfach vorbei mit DRS und so und da gibt es gar keinen echten Zweikämpfe. Und da wird groß gefeiert, wie viel nicht überholt wird. Und da denke ich mir, das ist genau das Gleiche in Grün sozusagen. Nur, dass es da halt over the top ist. Und insofern, die Diskussion ist, glaube ich, müßig, weil das echte Überholmanöver in der Formel 1 sehr, sehr selten vorkommt. Und in der Masse der Fake-Überholmanöver durch DRS und dergleichen leider untergeht.
Tja, dann muss man sagen, hat Max Verstappen zumindest zu Beginn in Ungarn ein paar Überholmanöver gesetzt, die Spaß gemacht haben. Ein Wort noch, Stefan Ehlen, weil wir sie jede Woche loben. Aber Gabriel Bortoletto ist auch in dieser Woche zu loben, finde ich. Der Sauber, erstaunlich, super Qualifying. Es war alles natürlich extrem eng im Qualifying. Und dann hat er einfach, würde ich sagen, für das, wie jung er ist, ist er hinter seinem Mentor und Manager, wenn ich es richtig verstanden habe, Fernando Alonso, einfach hergefahren. Ein ganz, ganz starkes Rennen mal wieder von Sauber, isn't it?
Yes, indeed. Also der Sauber geht inzwischen richtig gut. Ich habe da erst auch mal die Leistungskurve nochmal aufgezeichnet. Bis zu Spanien Grand Prix hatten sie 6 Punkte und seither haben sie 46 geholt, glaube ich, oder 45. Also richtig starker Anstieg. Natürlich das Podium von Hülkenberg in Silverstone unter Mischbedingungen, das war das Highlight schlechthin, aber Sauber hat seither konstant einfach gepunktet. Das zeigt, dieses Auto hat wirklich einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Und der Bortoletto, muss ich auch sagen, der hatte den Hülkenberg in Ungarn richtig gut im Griff und es hat sich auch schon bei ein paar Wochenenden davor angedeutet, dass er da bei der Musik ist. Also man hat den Eindruck, so langsam versteht er dieses Auto und so langsam versteht er das auch richtig umzusetzen. Und gerade in Ungarn, muss ich sagen, sah der Hülkenberg jetzt nicht so besonders gut aus. Und insofern wird es, glaube ich, noch sehr interessant nach der Sommerpause, wie sich dieses Teamduell da entwickelt. Weil bisher haben wir ja gedacht, hier der Hülkenberg, der große Star, der packt den Rookie in eine Tasche. Aber das scheint sich jetzt gerade so ein bisschen zu drehen. Und spannend wird halt, ob das sich jetzt stabilisiert, ob der Bortoletto da einen Trend draus machen kann und vielleicht sogar das Teamduell gegen Hülkenberg noch für sich entscheiden kann. Also auf alle Fälle muss man das einfach unterstreichen. Sauber, wo wir am Anfang des Jahres immer gesagt haben, klares Schlusslicht, klare rote Laterne, die haben sich echt nochmal gemausert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Zeit wird's, weil nächstes Jahr klebt ja Audi drauf. Dann musste man, glaube ich, irgendwann mal anfangen, da das Ding in die richtige Richtung zu bringen. Und das hätte einen schlechteren Zeitpunkt geben können, als jetzt zur Saisonmitte 2025, ein halbes Jahr vor dem Audi-Einstieg.
Zu Bortoletto ist vielleicht noch kurz zu sagen, dass er tatsächlich ein bisschen unterm Radar war, aber wenn man sich die Statistik anguckt und seine bisherige Karriere, es ist kein Zufall, dass Fernando Alonso auf den gekommen ist und ihn so unterstützt hat. Wir wissen, dass ein Leclerc, wir wissen, dass ein George Russell in den unteren Klassen durchmarschiert sind, in den unteren Formelklassen. Das ist Gabriel Bortoletto auch, aber das hat kaum einer mitbekommen, mehr oder weniger. Der hat die Formel 3 im ersten Jahr als Rookie gewonnen. Der hat die Formel 2 im ersten Jahr als Rookie gewonnen. Das haben nur ganz ausgewählte Spitzenfahrer geschafft. Und kurios war, dass kaum jemand über den groß berichtet hat. Das ging so tatsächlich unter. Und ganz offenbar hatte Fernando Alonso da genauer hingeguckt. Und ohne, glaube ich, Fernando wäre er jetzt auch gar nicht in der Formel 1. Denn der hat ihm mit seinem Management-Team tatsächlich die Tür geöffnet. Denn wenn ein Alonso hinter einem steht und der anklopft und sagt, sag mal, habt ihr da vielleicht eine Möglichkeit? Ich habe da einen jungen Mann, ich habe den unter meinen Fittichen. Dann denkt jeder, na, wenn der Alonso sowas sagt, dann muss der ja schon irgendein besonderes Talent haben. Sonst würde sich Alonso um den nicht kümmern. Also das ist schon zwar jetzt eine Überraschung, wie gut er ist und dass er den Hülkenberg vor allem im Qualifying relativ regelmäßig bügelt. Aber klar ist, das ist schon ein richtig guter. Und Alonsos Bild nach dem Ungarn Grand Prix war schön, wie die beiden sich umarmt haben. Ich glaube, in absehbarer Zeit wird dann tatsächlich Alonso dann ernsthaft mit ihm zu kämpfen haben. Und da wird es richtig Duelle geben. Das ist einer, der unterschätzt worden ist lange Zeit und der tatsächlich jetzt aber durch das Türöffnen zeigen kann, was er tatsächlich drauf hat. Es ist für Insider keine Überraschung.
Tja. In absehbarer Zeit bei Fernando Alonso, wenn er dann 54 ist und immer noch Formel 1 fährt. So, das war's. Apropos
in Frührente.
Apropos Sommerpause. Die Formel 1 geht in Sandford weiter, irgendwann in ganz, ganz fernen Monden. Aber wir werden trotzdem am Ball bleiben. Danke, The Voice. Danke, Stefan Ehlen. Kurze Pause in der Big Show 721.
Das ist Daniel Theiss und Sie hören Sportsradio 360.
Das ist die Big Show 721 Sportradio 360. Wir bleiben beim Motorsport, aber nicht nur. Denn Pete Fink steht nicht nur in den Startlöchern, er hat bereits seine Radschuhe angezogen und nochmal kurz nachgeschaut, ob das Shimano-System nach wie vor funktioniert. Pete, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Jens.
Pete, da ich jetzt in Toronto sitze und ich weiß, dass das Formel-1-Rennen in Montreal ist eines derjenigen Rennen, das Fahrer und Zuschauer besonders schätzen. Wie schaut's mit der NASCAR in Kanada aus? Sind wir überhaupt, also ist die NASCAR hier überhaupt zu Gast und wenn ja, wo?
Du wirst lachen, ich war mal in Montreal zu Gast bei der NASCAR.
Tatsächlich?
Und zwar genau auf dem Kurs, auf dem du vielleicht jetzt auch irgendwann zu Gast sein wirst, auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Da ist allerdings nicht die erste Liga gefahren, damals ist die zweite Liga gefahren, also die NASCAR Xfinity Series. Und ich kann dir eins sagen, was mir da noch in Erinnerung geblieben ist, es war absolutes Sauwetter. Absolutes Sauwetter.
Ja gut, also ich bin wie gesagt in Toronto, aber ich denke mir nur, Kanada und NASCAR, das kriegt man jetzt gar nicht. Also ich schaue sowieso nur hier und da in die Ergebnisse rein, aber so richtig die Verbindung kriege ich da nicht zusammen. Aber ist das etwas, ich meine, wenn es die zweite Liga ist, die fahren auf einem klassischen Rundkurs und wir hatten das Thema ja auch schon, wie viel davon brauchst du oder brauchst du tatsächlich 80% oval für die NASCAR, also für dich persönlich?
Für mich persönlich nicht. Wir haben zum Beispiel jetzt im Cup, also in der ersten Liga, von der du ja gerade sprichst, nächste Woche, gar nicht so weit weg von Toronto, aber wieder ein Rundstreckenrennen in Watkins Glen.
Ja!
In der Nähe der Niagara-Fälle. Und mir macht das immer sehr viel Spaß, denn da gibt es ja immer wieder Überraschungen, beziehungsweise da sind dann nicht die üblichen Verdächtigen vorne. Stichwort in dieser Saison, Shamin Gisbergen, der Neuseeländer, der rüberkam in Richtung NASCAR und von den bisher, Achtung, jetzt lass mich nicht lügen, 4 Rundstreckenrennen, die wir hatten, 3 gewonnen hat. Und damit bombensicher in den Playoffs steht, darum geht's ja gerade in der aktuellen Saisonphase, die wir gerade haben bei der NASCAR, steht mit 3 Saisonsiegen bombensicher in den Playoffs. Und es würde mich jetzt nicht so wundern, wenn Shamin Gisbergen am Sonntagabend live auf Sports Digital 1 Plus, ich darf wieder kommentieren. Ein bisschen Werbung muss sein. Weißt mich, kennst mich ja. Ja.
Ja, ist alles okay. Passt ja.
Wenn der sein 4. Saisonrennen gewinnt.
Es ist so lustig, Pete, weil ich mir davor die Tabelle angeschaut habe. Und in der Tabelle bei NASCAR.com sind eben die ganzen Fahrer aufgelistet und da sind auch die Siege aufgelistet. Und du hast mir, glaube ich, mal gesagt, dass ein Sieg schon reicht, um in die Playoffs zu kommen. Und dann geht man runter die Tabelle und es gibt einen Fahrer, der 4 Rennen gewonnen hat. Das ist Denny Hamlin. Und es gibt insgesamt 3 Fahrer, die 3 Rennen gewonnen haben. Kyle Larson, Christopher Bell und eben der von dir eben genannte Shane van Gisbergen. Und ich wollte dich nach dem fragen, weil während die anderen 3, also Hamlin, Larson und Bell, die sind vorne dabei in den Standings, aber Van Gisbergen ist nur 24. oder 25. Fährt der sonst keine Rennen oder kann der im Oval nicht punkten?
Das ist ja genau das, worum es in der NASCAR geht. Shamin Gisbergen ist ein dreifacher australischer V8 Supercar Champion. Die Autos der V8 Supercars sind den NASCAR Cup Autos nicht so unähnlich und außerdem kann er es richtig gut auf den Rundstrecken. Sein großer Traum war es immer, in der NASCAR zu fahren, den hat er sich letztes Jahr ermöglicht. Jetzt ist er zum ersten Mal eine volle Saison dabei und na klar, er fährt den Leuten, den Ovalspezialisten auf den Rundstrecken um die Ohren. Allerdings umgekehrt auf den Ovalen, da muss er halt noch aufholen. Wenn du dich mal erinnerst, ich habe dir vor vielen, vielen Jahren mal ein Beispiel zu erklären, woran es da eigentlich liegt oder worum es da eigentlich geht. Du bist ja Österreicher und du kennst dich im Skifahren aus. Es ist ganz, ganz selten, dass ein Abfahrer einen Slalom gewinnt. Und umgekehrt. Ein Slalomfahrer gewinnt eigentlich eher selten eine Abfahrt. Und genauso ist es eben in der NASCAR mit dem Thema Ovale. Da gibt es absolute Spezialisten, die das von der Pike auf gelernt haben. Und dann gibt es andere Nicht-Amerikaner, die halt auf den Rundstrecken begonnen haben. Die können das wiederum aus dem FF. Da sind die Amerikaner eher so ein bisschen hinten angestellt. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Also einen besseren Vergleich zwischen Abfahrt und Slalom im Skifahren habe ich jetzt nicht auf der Pfanne. Vielleicht fällt dir was ein.
Ja, ich überlege gerade, ob Max Girardelli wirklich der Letzte war, der tatsächlich beides sehr, sehr gut konnte. Also ich muss mal überlegen, Hermann Mayer konnte nicht Slalom fahren, hat das nur ab und zu gemacht. Ist natürlich, also wenn Hermann Mayer gegen mich einen Slalom gefahren wäre, hätte er trotzdem mit 28 Sekunden Vorsprung gewonnen. Aber ja.
Aber du verstehst, was ich meine.
Ja, natürlich. Denkst du dann, dass es vor allen Dingen für die Europäer oder auch für die Neuseeländer, Australier, die in die USA kommen, wie viel Prozent der Anpassung ist dann auch Angst oder Respekt? Weil wenn die vor White fahren, in diesem Oval drinnen, ich meine, beim Zuschauen manchmal, du denkst dir, okay, jetzt ist nichts passiert, aber a big one is just around the corner.
Das kann ich dir ganz, ganz schwer sagen, weil normalerweise jeder Rennfahrer ist in meinen Augen absolut angstfrei. Und wenn du dir vorstellst, dass du da mit Tempo 300 im Oval unterwegs bist und 2 Meter weg von dir ist die Wand und 2 Meter weg ist die Mauer, die Safer Wall, ob du jetzt ein Oval-Spezialist bist oder nicht, dich überhaupt da reinzusetzen in so eine Kiste mit 670 PS an 1,5 Tonnen Kampfgewicht und da so loszuballern, weil wir reden ja hier nun wirklich über, also in der Qualifikation, wir reden ja nicht über Sekundenabstände, sondern wir reden ja über Bruchteile von Sekunden, die der eine schneller und der andere langsamer ist im Oval, ja, auf eine Runde jetzt gesprochen. Also, da geht's um andere Geschichten, dass du einfach vom reinen Fahrgefühl her in der Lage bist, so ein NASCAR-Auto über 3-4 Stunden lang konstant alle 5 Sekunden in so eine Kurve reinzujagen und im Prinzip keine Zeit liegen zu lassen. Darum geht's eigentlich. NASCAR ist ja ein Langstreckensport und ja klar, auf dem Bildschirm sieht's ab und zu ein bisschen monoton aus, aber ich glaube, im Auto ist es nicht monoton, wenn du wirklich alle 5 Sekunden in eine High-Speed-Kurve hineinballerst.
Ja, also und das, wenn du das sagst, alle 5 Sekunden, das ist dann echter Sport. Also weil das ist das strengt den Kopf an und das strengt den Körper auch an. Also da.
Ja. In der Tat, definitiv, ja. Ja, ja, 100 Pro. Wie gesagt, es ist unfassbar schwer, das zu erklären. Ich kann es eben nur über den Umweg Ski fahren, weil das ist mir, weißt ja, ich bin ja auch ein Münchner, ich kenne mich ein bisschen aus in den Bergen. Ich bin auch früher sehr viel Ski gefahren, also besser kann ich es dir einfach nicht erklären. Es sind 2 unterschiedliche Motorsportdisziplinen, Rundstrecke und Oval. Und früher war es ja so, wir hatten nur 2 Rundstreckenrennen. Das war die Zeit, wo ein Juan Pablo Montoya gefahren ist, der ja auch Rundstreckenspezialist ist, der ihn auch bei den IndyCars auf dem Oval gewonnen hat, aber in der NASCAR eben nie. In der NASCAR hat er nie gewonnen auf einem Oval, der Montoya, sondern einfach nur auf den Rundstrecken.
Und wenn jemand angstfrei war, dann Juan Pablo Montoya. Das muss man auch sagen. Gibt's denn jemanden in dieser NASCAR-Saison, der von dem man davor zwingend ausgegangen ist, dass er in die Playoffs kommt und er jetzt aber noch dringend einen Sieg braucht? Also ich sehe ein paar Namen, Joey Logano, Bubba Wallace haben jeweils ein, Ross Chastain, die kenne sogar ich noch. Nicht persönlich, aber die Namen sagen mir was. Und die haben schon ein Rennen gewonnen. Aber gibt es so irgendjemand, der ganz, ganz dringend ein Rennen gewinnen sollte, von dem er es eigentlich angenommen hat, dass er bis jetzt schon gewonnen hätte?
Zwei Prominente gibt's, den Kyle Busch zum einen.
Ah ja.
Der noch nicht drin ist in den Playoffs, der hat aber noch Chancen, zumindest über die Punkte reinzufahren. Und dann leider den Brad Keselowski, den Champion von 2012, der ja jetzt letzte Woche in Iowa um ein Haar eine Chance gehabt hätte. Also um den würde es mir leid tun, aber der ist jetzt in der aktuellen Situation der Meisterschaft in einer Must-Win-Situation drin. Also der muss gewinnen. Über die Punkte wird er es nicht mehr schaffen. Wir haben noch 3 Rennen bis zum Cut, bis zum Playoff-Cut. Watkins Glen, Rundstrecke. Da wird es eher nicht der Fall sein. Keselowski ist ein Oval-Spezialist. Aber dann kommen eben noch 2 Ovale. Einmal Richmond, der Short-Track. Da ist er ein absoluter Spezialist. Und dann eben die Entscheidung. Da kann alles passieren. Also vor der Playoffs-Entscheidung. Die Entscheidung, wer da reinkommt noch. Das ist eben Daytona, der Super Speedway, und da kennt er sich auch ganz gut aus. Also noch ist nicht alles verloren für Brad Keselowski.
Schaut euch das an, wenn Pete kommentiert. Zweites Thema für dich heute. Du hast auf Facebook, ich möchte sagen offensiv, aber nicht mit Unrecht, nicht ganz zu Unrecht gefordert, die Wahl zum deutschen Sportler des Jahres schon Ende Juli abzuhalten, Mitte Juli abzuhalten. Und zwar mit dem Ergebnis, dass Florian Lipowitz deutscher Sportler des Jahres wird. Tja, Pete, ist es nicht noch ein bisschen früh? Könnte nicht zum Beispiel irgendjemand Leichtathletik-Weltmeister über 1500 Meter werden? Völlig überraschend. Ich glaube, die Leichtathletik-Weltmeisterschaften sind in Tokio in diesem Jahr. Wäre das nicht auch ein Kandidat? Kann noch was kommen, dass Florian Lipowitz vom Thron stoßen könnte? Warum ist es so stark für ihn?
Ich weiß es nicht, ich sag's dir ganz ehrlich, das war einfach nur ein Bauchgefühl von mir, weil ich mich unfassbar drüber gefreut habe, was der Kerl in der Tour de France für eine Vorstellung abgegeben hat. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Biathlet. Das ist ein Biathlet. Wenn du den siehst auf dem Foto neben einem Jonas Vingegaard oder neben einem Tadej Pogacar, was der für einen Oberkörper hat, ja, der hat ja immer noch eine Biathlon, eine Langlauffigur sozusagen, ja. 1,80 groß, das ist ja ein Riesenbrackel. Und dann macht der so eine Show in der Tour de France und das Ganze, ich sag's mal ganz überspitzt und ganz, bitte jetzt nicht böse sein, aber das Ganze hat er alleine geschafft, ohne große Unterstützung der Mannschaft. Ich konnte sie zumindest nicht erkennen, die Unterstützung der Mannschaft. Da muss ich ganz einfach sagen, Hut ab, ich beuge das Knie, fetter Respekt, das war für mich das absolute Highlight des Sportsommers 2025 bisher.
Ja, aber er hat natürlich dann auch Sachen gemacht, die ich nicht verstanden habe, wo ich mich gefragt habe, macht er das alleine? Ist der Funkkontakt zum Mannschaftswagen abgebrochen? Die eine Etappe, du erinnerst dich, wo er hinten gelegen ist, dann aufgeholt hat auf die Spitzengruppe, plötzlich fährt er vor und bricht dann komplett ein. Und da denke ich mir, hat sie mit so viel Spaß gemacht, warum macht er sowas? Also, oder ist das der jugendliche Übermut, den du liebst, Pete?
Ich denke Letzteres. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn er da mal 3, 4, 5 Jahre dabei ist in so einem Peloton, dann wird er sich sowas wahrscheinlich sparen in Zukunft. Aber ich fand's eben umso schöner, weil wir hatten ja alle mitgefiebert und er war ja in der von dir angesprochenen Etappe, ging er ja mit, keine Ahnung, 2 Minuten Vorsprung auf den Oscar Only rein. Und dann hatten die ja nochmal 2 Minuten Vorsprung auf den Only, also insgesamt 2+2, insgesamt 4 Minuten. Und dann ballert der das mehr oder weniger alles weg mit seiner jugendlichen Ungestümtheit. Und ja, na klar, kann man hinterher sagen, ja, wir sind alle schlau und wir haben's alle am Fernseher gesehen und sind alle entsetzt aufgesprungen. Was macht er denn? Was macht er denn? Aber es war halt Drama. Es war halt wirklich Drama. Und er hat im Prinzip ja recht behalten, denn einen Tag später, ja, haben wir ihm vielleicht auch nicht zugetraut, einen Tag später hat er es ja dann genau richtig gemacht. Er wusste ja, er hat noch, was weiß ich, 20 Sekunden Vorsprung auf den Oscar Only. Ich muss nur hinten dran bleiben beim letzten Anstieg. Und dann brennt da nichts mehr an mit dem dritten Platz. Und dann haben wir ja gesehen, am Ende ist der Oscar Only noch eingeknickt und dann fährt er nochmal los, weil ihm der Pogacar und der Vingegaard zu wenig Tempo gemacht haben. Als er gemerkt hat, dass der Only hinten abreißen lassen muss, dann übernimmt er wieder die Kontrolle, übernimmt wieder die Pace, zieht wieder weg und dann wäre er noch beinahe ausgerutscht auf diesem glatten, was war es denn, Zebrastreifen oder was das war. Also herzerfrischendes Drama und am Ende ein dritter Platz. Ich muss ganz ehrlich sagen, einfach überragend.
Tja, ich nehme auch den 5. Platz von Felix Gall mit, der ja aber noch massiver aussieht. Ich weiß nicht, wenn sich Gall neben Lipowitz hinstellt, wer da den mächtigeren Oberkörper hat. Auf dem Radl, auf dem Radl schaut so aus, als ob Felix Gall noch ein bisschen was drauf hätte.
Ja, aber sagen wir mal so, die beiden sind, weder der eine noch der andere ist ein typischer Bergfloh, genau, von der Kragenweite eines Jonas Vingegaards.
Ja, das ist klar. So, und jetzt die abschließende Frage zum Radsport. Wie hat dir dieses Finale gefallen? Also ich bin ein bisschen ich spreche dann auch gleich noch mit Christoph Leuchtenberg vom SED und ich sag, naja, eigentlich als ich es gesehen habe, hat mir das unheimlich getaugt drauf, Montmartre, auch in Erinnerung an Olympia, dass 50 Kilometer vor dem Ziel die Gesamtwertung eingefroren wurde, hat mir jetzt nicht gefallen. Wie ist da dein Resümee zur letzten Etappe, Pete?
Ja, wahrscheinlich wie viele bin ich da sehr, sehr zwiegespalten, denn natürlich hat es schon einen Charme, wenn da am Ende am Champs-Élysées nochmal die Sprinter zum Zuge kommen und wir haben die Champagnerfahrt und alles das, weil die Leute in der im Gesamtklassement wissen, da brennt nichts mehr an. Das war ja in dem Fall ja eben durch Rennleitungsentscheidung ja vorgegeben sozusagen, dass da nichts mehr anbrannte. Ich bin da wirklich auch hin und her gerissen. Wenn du das mal erlebt hast, ich war noch nicht bei der Tour de France, aber ich war beim Giro schon ein paar Mal. Und was da für eine Emotion ist bei den Leuten an der Straße, die stundenlang, tagelang unterwegs sind, das ist halt, Radsport ist wirklich Volkssport. Das kostet keinen Eintritt, nix. Und da kannst du halt in der Früh hingehen, am Montmartre irgendwo einen Kaffee trinken und dann hast du einen Platz, wo halt dann die Jungs 2, 3 Mal an dir vorbeischießen. Das ist schon richtig geil. Also das ist so die Konterkarikatur zur Formel 1 sozusagen. Formel 1 musst du 500 Euro hinlegen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, 500 Euro hinlegen, damit du einen Tribünenplatz hast. Ja? Und Radsport ist umsonst. Das ist ja der ganz große Unterschied. Und ich glaube, diesen Volksfestcharakter beim Radsport aufrechtzuerhalten, das wird, glaube ich, in Zukunft die ganz große Kunst sein.
Ja. Also es sind teilweise auf den Bergen Bilder, wo du denkst, geht bitte aus dem Weg. Es muss für die Fahrer unfassbar von der Konzentration her anstrengend sein, aber es ist es macht dann eigentlich, es ist irgendwie auch geil zum Zuschauen, tut mir leid.
Also, ja, aber es war ja immer so, Jens, es war ja immer so. Ich meine, wenn du dir die alten Aufnahmen ansiehst aus den 70er Jahren, da war es ja auch schon so. Ja. Ja, also das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nichts Neues.
Da haben die Franzosen noch was gerissen. Und wirklich die einzigen, die irgendwie nachempfinden können, wie es ist, bei der Tour de France Rad zu fahren, dieser Zuspruch der Massen, diese Enge, diese Nähe, das sind die Fußballer des TSV 1860 München, Pete. Es hilft nichts. Im Grunde war dann diese Stimmung dort. Und ich möchte dich nicht zu lange quälen, aber Thomas Wagner hat gerade vorhin gesagt, er war in Essen am Freitag, hat die 60er dort gesehen, 1:1 ist es ausgegangen. Er traut den 60ern eine sehr, sehr gute Saison zu. Florian Niedernechner ist wieder da. Kevin Volland ist zurück. Und alles könnte gut sein, aber wie immer bei den 60ern ist nicht alles gut, weil dieser Anteilsverkauf nicht funktioniert hat. Pete, wie ist deine Gemütslage im Moment?
Also heute machst du mit mir aber die ganz große Blutgrätsche, oder? Ja, natürlich, oder?
Das ist die Achterbahn.
Von NASCAR über Tour de France jetzt zum Drittliga-Fußball von 60 München. Ja, du weißt ja, mein Herz schlägt für 60 München. Jetzt ist es tatsächlich so, dass, ich sage jetzt mal so, auch bei mir so eine kleine Aufbruchstimmung, sage ich jetzt mal, da ist, weil die Mannschaft, die man da zusammengestellt hat, das ist sensationell. Der Niederlechner, der kommt aus Ebersberg. Seine ganze Familie ist tiefblau. Der kann sich gar nicht leisten, bei 60 München Murks zu spielen, weil die werden den dann, wenn er nach Hause kommt, immer die Ohren langziehen. Kevin Volland, ähnliches Spiel. Das ist ja ein Vollblutlöwe. Die beiden kennen sich übrigens aus einer Realschule in Taufkirchen. Wusstest du das?
Nein, natürlich nicht.
Da sind sie gemeinsam auf die Schule gegangen, Kevin Volland und Florian Niederlechner. So lange ist es schon eine Art von, ja, Männerfreundschaft, ja. Und das ist doch logisch, wenn einer wie der Volland mit Champions League Erfahrung, mit Nationalelf Erfahrung, wenn der da in die dritte Liga geht, dann geht der natürlich nur zu seinem Herzensverein, 60 München, und das nehme ich ihm genauso ab wie dem Florian Niederlechner. Interessant wird's aber sein, weil spieltechnisch werden die sicherlich ganz vorne mitspielen. Aber interessant wird's sein im Saisonverlauf, ob die das auch in der Birne im Kopf klar kriegen, dass es jetzt hier überspitzt gesagt Dreckfressen in Osnabrück geht, ja, dass du nach Osnabrück fahren musst und dort 2-0 gewinnen musst oder 1-0 wird schon reichen, ja, um einfach diese notwendigen Punkte einzuholen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich habe es auch gesehen, das Spiel 1-1 in Essen, da gibt's für mich schon noch Baustellen, da gibt's schon noch Luft nach oben.
Und insgesamt die Situation jetzt mit dem Investor, ich meine, es sind ja Freudenfeuer abgebrannt worden, dass Ismaik nicht mehr da ist, sondern heißt plötzlich, naja, Moment, die Leute aus der Schweiz, die gibt's gar nicht oder die haben die Kohle gar nicht. Ich weiß gar nicht, es gibt natürlich keinen neuen Stand dazu, aber ich bin immer wieder fasziniert, wie es die Löwen schaffen, da auch in den Schlagzeilen zu bleiben.
Ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist so ähnlich wie das Thema Doping im Radsport, Investor bei 60, ich kann es einfach nicht mehr hören. Gut. Sag ich da ganz ehrlich, nein, ohne Schmarrn, weil es ändert ja nichts. Es gibt einen, der hat Kohle, der hat 60.000 Mal aus dem Schlamassel rausgeholt. Du kannst ihn jetzt mögen, du kannst ihn nicht mögen. Es ist völlig Banane. Es geht einfach nur darum, 60 gibt es noch. Aus irgendwelchen Ecken haben sie es jetzt geschafft oder mit irgendwelchen Wundermitteln haben sie es jetzt geschafft, eine gute Mannschaft hinzustellen. Und es erübrigt sich aus meiner Sicht heraus, und es steht mir auch gar nicht zu, darüber zu urteilen, ist es jetzt gut oder schlecht. Optimal ist es natürlich nicht. Ich hätte es lieber, wenn da alle an einem Strang ziehen würden. Aber da ist der Karren, glaube ich, schon ziemlich weit im Dreck. Und ich hoffe nur, dass die Jungs, die da jetzt am Platz die Entscheidung bringen müssen, dass die einen klaren Kopf haben und dass die sagen, okay, egal was passiert, wir müssen jetzt einfach mal hoch in die zweite Liga. Punkt.
Punkt. So, nochmal, Pete, bitte der Hinweis. Watkins Glen am Sonntag, 19 Uhr. Wo?
Sports Digital 1 Plus, bitteschön einschalten. Rundstreckenrennen wird eine tolle Show. Shaming Gisbergen, der kann es richtig auf den Rundstrecken und der zieht vielleicht den ganzen NASCAR-Oval-Spezialisten einmal mehr die Ohren lang.
Ich werde da in Boston sein, bei Heiko Olderb und werde mal
schöne schauen. Schöne Grüße.
Ja, natürlich, richte ich ihn gerne aus und werde ihn dann, werde mal schauen, ob wir einen Kanal finden, wo wir das sehen. Gut.
Ja, wunderbar. Ja.
Big Show 721, wir bleiben ein kleines bisschen beim Radsport nach einer kurzen Pause mit Christoph Leuchtenberg vom Sportinformationsdienst.
Ja, hallo, grüßt euch, ihr Lieben, da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nimmer mit dabei im Ski-Weltcup, aber Hab das immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 721. Weiter geht's mit Christoph Leuchtenberg. Jetzt er in Deutschland und ich in Toronto. Christoph, wie hast du dich zurechtgefunden? Ich habe meinen Radius ein bisschen ausgeweitet jetzt und habe doch ein paar ganz nette Ecken gefunden, soweit man das sagen kann. Was hat dann, wenn du jetzt zurückdenkst an deine Zeit in Toronto, was muss man gesehen haben?
Also gesehen haben muss man die obere Etage des Imperial Pub am Dundas Square, die okay. Eine unfassbar schöne Routine machen. Und darüber hinaus ist das Ganze so ein Pub, der so ein bisschen im Stil einer Bibliothek ist. Wunderschön. Ansonsten lohnt immer die Fährfahrt rüber zu Ward's Island. Das ist wunderhübsch. Und die Museen sind eigentlich nett. Ansonsten ist Toronto eine sehr amerikanische Stadt mit leider relativ wenig kanadischem Flair. Aber das kann was.
Ja, das ist habe ich auch schon festgestellt. Also wenn ich hier aufwache und durch die Straßen gehe und mir sagt jemand, du bist in Manhattan, hätte ich es fast auch geglaubt oder in Chicago. Ja, okay. Das ist
natürlich die Eishockey Hall of Fame. Die sollte man.
Ja, da war ich schon. Das habe ich mir angeschaut. Ja, ja. So, wir wollen noch ein kleines bisschen über den Radsport sprechen. Du warst knappe 3 Wochen mit den Männern unterwegs. Die Frauen sind etwas mehr als eine Woche gefahren. Ist das aus deiner Sicht im Moment genau die richtige Länge? Ist es die richtige Länge aus der Sicht der ASO? Wird es irgendwann mal eine 3-wöchige Tour de France der Frauen geben?
Das ist natürlich Letzteres. Die 3 Wochen ist natürlich das Ziel. Aber das Ziel geht halt nur in langsamen Schritten, weil der Frauenradsport in der Spitze wirklich sich prächtig entwickelt hat, aber in der Breite eben noch nicht auf dem Niveau ist, dass man das über 3 Wochen mit gewissen Abständen zusammenhalten könnte. Wir hatten jetzt 9 Etappen und die letztplatzierte im Gesamtklassement, wobei sogar das Teilnehmerfeld deutlich geringer war als bei den Männern, hatte da schon fast 3 Stunden Rückstand und die 5. Platzierte lag auch schon 16 Minuten zurück. Für die 10. Platzierte war es, die lag 16 Minuten zurück. Da sind schon relativ große Abstände. Und wenn man das jetzt 21 Etappen lang austragen würde, gut, dann würde vielleicht nicht so aggressiv gefahren wie jetzt auf diesen 9 sehr unterhaltsamen Etappen. Aber dann wären die Zeitabstände doch schon sehr, sehr groß, um das Rennen vielleicht dann spannend zu halten. Also Stand jetzt ist es eigentlich eine gute Länge.
Ja, also es ging auf den Col de la Madeleine. Es ist nicht in Paris, dass das Ende gesetzt worden. Also die Tour ist nicht in Paris zu Ende gegangen. Ist das, also natürlich wird es bewusst sein, aber ich vermute mal, der Grund ist, damit nicht allzu viel Vergleiche mit den Männern aufkommen, Christoph.
Ja, auch. Also man hat ja schon rumexperimentiert. Man hat es zum Beispiel mal gemacht, das war eigentlich eine ganz charmante Lösung, dass man die erste Frauenetappe am Schlusstag der Männer hat ebenfalls in Paris stattfinden lassen, dass die Frauen eben halt mittags auf den Champs-Élysées gesprintet sind, dass wir die wieder losgefahren sind und abends waren ja die Männer dran. Wahrscheinlich ist es halt nicht sinnvoll, 1 oder 2 Wochen nach Ende der Tour de France nochmal komplett Paris abzuriegeln, was ja allerdings eben eine relativ fahrradfreundliche Stadt ist mit erfreulich wenigen Autos. Aber ich glaube, das würde als eigenen Termin 1 Woche danach halt auch Vergleiche halt hochkommen lassen, die eigentlich noch nicht zulässig sind.
Ja, also ich habe jetzt übrigens nochmal nachgedacht, was Kaiser und du eure Kritik und da kann ich mich ganz anschließen. Also die Frage ist halt über die letzte Etappe bei der Tour de France. Die Frage ist halt, wenn man hier einen Schaulaufen macht, wie es bei Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften dann immer ist, wenn die Entscheidung gefallen ist, ob das nicht auch der ganzen Idee des Rennsports widersprechen würde. Also entweder ich race ganz bis zum Ende, dann nehme ich halt Montmartre 3-mal mit oder auch nicht. Oder ich lasse es bleiben, Christoph. Jetzt mit ein bisschen Abstand bin ich fast ganz auf eure Seite gewechselt.
Ja, es muss ja kein klassisches Schaulaufen sein, dass man dann irgendwie auf dem Hinterrad dann die Berge hochfährt in Paris und mit der Sektflöte in der Hand Tintin tanzt. Und man kann das ja wirklich freigeben als reine Etappe, als Bonusetappe, als Le Classique du Tour, wie man immer es mal nennen mag. Also wirklich das Radrennen, wo es dann um den Etappensieg geht. Aber ich glaube nicht, dass man das in der Form dann komplett in eine Gesamtwertung einfließen lassen sollte.
Gut, zurück zu den Frauen. Es fahren 2 Teams mit deutscher Lizenz.
von denen ich in meinem Leben noch nie was gehört habe. Ich sagte, wie es ist, aber das Team, dessen Namen not should be mentioned, das sehe ich ja nicht. Also ich sehe zum Beispiel Team Wisma Lissabike, UAE stellt auch ein Team, mit wie viel Freude weiß ich nicht. Ich dachte, es wäre vielleicht so, wie das bei der Nachwuchsklasse, bei der Frauenklasse der Formel 1 wäre, dass die Pro-Cycling-Teams, die UCI-Teams zwangsverpflichtet werden, auch Frauenteams zu stellen. Aber für Red Bull Bora Hansgrohe gilt das nicht? Fragezeichen. Oder sehe ich da grundsätzlich alles falsch?
Nein, das siehst du nicht. Es ist noch nicht verpflichtend. Also es wird dahin gehen, wird es halt gern gesehen. Und es ist ähnlich wie der Frauen-Bundesliga-Fußball, dass da auch eigentlich diese kleinen, charmanten Teams, wie, na gut, klein ist ein bisschen untertrieben, aber wie Turbine Potsdam oder FFC Frankfurt irgendwann verschwinden und dann entweder in einen Männerbundesligisten aufgehen oder unter dessen Namen weiterspielen. Oder eben ganz verschwinden. Und im Radsport ist auch der Gedanke, dass man dann eben halt in den Teams dann Synergien schafft, dass halt dann auch die Frauen, sagen wir mal, im Team Wisma Lissabike von diesen gesamten Strukturen dann auch profitieren, die man schon für die Männer aufgebaut hat. Das ist ja eigentlich auch ein sinnvoller Gedanke. Also es ist noch nicht verpflichtend, aber der Trend geht da ja hin. Es sind ja schon ein gutes Dutzend Teams, Minimum, die eigentlich schon unter demselben Label fahren wie die noch prominentere Männermannschaft.
So, jetzt hat eine Französin gewonnen. Erstmals in der noch kurzen Geschichte Pauline Ferrand-Prévot, die eben auch warum heißt es eigentlich the Queen's Stage und nicht the King's Stage? Weil bei Österreich, ich meine, all the power to the Queen, überhaupt keine Frage. Aber ich finde es in Österreich bei der Rundfahrt ist es die Königsetappe. Und ich glaube auch bei der Tour de France im Deutschen ist es eine Königsetappe, aber es ist eine Queen Stage. Und die hat Pauline Ferrand-Prévot gewonnen auf dem Col de la Madeleine. Gibt's da Theorien, Christoph, warum es die Queen Stage ist?
Da müsste man jetzt tief in die Linguistik abtauchen, warum, was, wie heißt, Vaterland, Mutterland, Muttererde, Vaterboden, ich kann es dir nicht sagen. Pauline Ferrand-Prévot, deren Nachname ich immer mit dem Papst verwechsle, der ganz ähnlich heißt. Die hat die letzten beiden Etappen.
Das könnte mir nicht passieren. Ich weiß gar nicht, sind wir bei Leo dem 14.? Das glaube ich zu wissen, oder?
Bui Wost heißt er, glaube ich, und er ist White Sox-Fan. Aber naja, gut. Da lernt man dann das Beten wahrscheinlich. Aber Frau Ferrand-Prévot ist eine grandiose Tour gefahren. Also die letzten beiden Etappen, die hat sie komplett beherrscht, die schweren Alpenetappen. Sie hat extra nochmal, und das gab viele Diskussionen, deutlich an Gewicht runtergenommen von sich, was bei einer Radfahrerin ohnehin schon relativ schwer ist. Und sie war wirklich, nennen wir es mal definiert, bis zum Anschlag und war in den Bergen halt die mit Abstand stärkste und hat das Ding halt hochverdient gewonnen und damit so eine kleine Euphorie in Frankreich ausgelöst, die ja seit 40 Jahren auf den ersten Männer-Tour de France-Sieger warten. Jetzt haben sie eine Tour de France-Siegerin. War auch schon mal ganz nett.
So, jetzt habe ich einen Unterton rausgehört, den du vielleicht gar nicht reingebracht hast, aber eine Athletin zum Beispiel, die auch bis ins letzte Detail definiert war, wir erinnern uns, Seoul 1988, Florence Griffith Joyner. Sprechen wir von der gleichen Art der Definition oder ist dieser Unterton, den ich möglicherweise, fälschlicherweise vernommen habe, tatsächlich nicht gesetzt von dir?
Nee, der war tatsächlich nicht gesetzt. Es geht hier rein ums Gewicht. Also sie hat deutlich nochmal, wir werden natürlich Flojo damals an Masse auf nicht ganz natürliche Weise vermutlich zugesetzt hat sie extra halt nochmal abgespeckt. Also sie hat wohl dann nochmal 3-4 Kilo runtergepackt, was bei einer Frau, die normalerweise mit 50 Kilo oder knapp drunter ihre Rennen fährt, oder knapp drüber, ich glaube, sie hatte jetzt 48 Kilogramm, hatte ich gelesen, ist das schon eine ganze Menge. Oh. Das hat den Bergen geholfen, aber
Wahnsinn.
Da haben dann schon Konkurrentinnen wie Demi Vollering gesagt, also ne, könnte sie auch machen. Also sie wird offiziell hier noch mit 53 Kilo gewertet oder geführt bei Pro Cycling Stats. Man hat jetzt von 48 gemunkelt, das sind natürlich Verhältnisse, das ist 8 und eine Niederländerin, die Demi Vollering aus den Niederlanden dachte, könnte sie auch machen, aber das ist mir nicht wert und das ist dann schon teilweise gesundheitsgefährdend. Und dann sind wir halt wieder bei dieser alten Debatte, die es im Skispringen gab, die es bei Konstanze Klosthalfen in der Leichtathletik gab, was ist gesund und was ist zumutbar und was sollte man dem Körper zumuten, und die Debatte, ob es ein Mindestgewicht im Radsport geben sollte, gab es dadurch jetzt wieder verstärkt. Also das war schon signifikant, wie dünn sie war, aber dadurch hat sie jetzt wohl diese Tour gewonnen.
Ist das ein Modell, dem Remco Evenepoel nachgehen sollte, um in den Bergen mit Vingegaard und mit Pogacar mithalten zu können? 5 Kilo runter?
Nein, ich glaube nicht. Das ist halt auch so eine Debatte, die hatten wir auch damals bei Toni Martin, wo es bei ihm darum ging, kann er mal ein absoluter Spitzenrundfahrer werden? Sollte er dann Gewicht verlieren? Er würde dann, Toni Martin damals, Remco Evenepoel heute, würde seine großen Stärken im Zeitfahren zum Beispiel verlieren, um dann eventuell etwas besser in den Bergen zu werden. Glaube nicht, dass das ein Ansatz wäre, zumal im Männerradsport auch der Trend dahin geht, dass die Fahrer dann doch mittlerweile ein bisschen kräftiger werden als diese ganzen, ja, also die sehr dünnen Fahrer, die es einfach in dieser Ära Michael Rasmussen, Andy Schleck und Konsorten gab. Also Tadej Pogacar ist natürlich auch, da ist natürlich wenig Fett dran, mit überhaupt gar keins, aber Fahrer sind nicht mehr so ganz schmal, die Top-Rundfahrer, wie sie es ja einst waren. Also wenn man aber die beiden Pavel-Pernko-Brüder ausnehmen, Valentin hat ja eine Etappe gewonnen am Mont-Ventoux, da ist es schon ganz, ganz extrem. Aber generell geht der Trend dahin, dass es nicht mehr die ganz, ganz dünnen Fahrer in der Rundfahrtspitze sind.
Was macht der beste deutsche Rundfahrer dieser Tage? Ich meine, ich hätte ihn bei irgendeinem Kriterium gesehen, verdientermaßen. Florian Lipowitz wird jetzt der Lohn eingefahren der harten Arbeit von 3 Wochen Paris, bis Ankunft Paris.
Ja, zumindest hat er dieses angesprochene Kriterium im schönen Bruckemühl, relativ nah am Bora-Hauptsitz in Raubling gewonnen, auf einem relativ ermüdenden 100-Runden-Kurs über jeweils 600 Meter im Schatten vom Reformhaus Eisenhammer-Stadt bei Louis Vuitton am Triumphbogen. Auch eine Umstellung bei Dauerregen, da hat er sich nicht so umstellen müssen. Diese Rennen sind natürlich eine nette Geschichte, aber das ist halt auch, naja, also wir tun dem Ganzen nicht unrecht, wenn wir sagen, es ist jetzt kein offenes Rennen um den Sieg. Ja, das ist ungefähr ein so offener Ausgang wie in der World Wrestling Federation. Aber also er hat sich schon zu Recht feiern lassen, der hat jetzt ein paar Tage ausgespannt, wie es jetzt weitergeht. Ist noch nicht ganz raus. Laut Ralf Denk denkt man mit offenem Ausgang darüber nach, ob er die Deutschland-Tour fährt. Die müsste, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, auch schon mal ab dem 20. August stattfinden. Die Vuelta ist ausgeschlossen, da war ja im Vorjahr 7. Und dann muss man weitersehen, eventuell ein WM-Start in Ruanda ist noch im Bereich des Möglichen. Ansonsten auf jeden Fall die beiden schönen kanadischen Rennen in Montreal und Quebec. Und dann am Schluss nochmal die Lombardei-Rundfahrt. So sieht's aus. Und über das kommende Jahr, sagt er, hat er sich noch nicht so richtig viel Gedanken gemacht. Da ist natürlich auch einiges noch offen.
Aber wenn Florian Lipowitz bei der Deutschlandtour mitfährt, dann muss ihm doch Ralf Denk ein Team hinstellen, mit dem Lipowitz diese Tour auch gewinnen kann, oder?
Ja, allerdings, böse gesagt, woher nehmen mitten in der Saison? Also, ich glaube auch, Deutschlandtour ist natürlich relativ kurz, es hat nicht diese immens harten Berge. Ich glaube, da wäre er unabhängig so der Riesenfavorit für Wismar Fährt Wort von Art. Ich glaube, das ist ein Rennen, was ihm dann eher liegt, oder Mats Pedersen. Dom Florian Lipowitz, das wäre für ihn so ein bisschen Goodie, hier nochmal schön die Stimmung in Deutschland genießen und das mitnehmen, was man bei der Tour de France aufgebaut hat. Ich glaube, bei allem Respekt von der Deutschlandtour ist das jetzt nicht ein Rennen, was ihm da jetzt großen Siegchancen bietet, sondern das ist eher für die ganz starken Allrounder. Nils Pollitt war ja auch schon mal ganz vorne da. Das ist vielleicht kein schaulaufender Meister für ihn, aber dann doch nochmal ein schönes Präsentieren, vor allem im Publikum.
Wahnsinn, Wout van Aert bei der Deutschlandtour, das war noch meine Aufmerksamkeit an. Christoph, I let you go on this one. Am vergangenen Wochenende waren die Finals in Dresden. Du hast mir vorhin gesagt, du hast ein bisschen Leichtathletik dir angeschaut. Du bist ein Mann, der sich in jeder Sportart zurechtfindet und sich auch für alles interessiert. Gefällt dir dieses Konzept? Und Anschlussfrage, hat sich Dresden hier in irgendeiner Art und Weise in Stellung gebracht. Ich habe nur gelesen, Sie wollen ja Olympia nicht selbst austragen, aber so als Beiwagerl für Berlin, könnten Sie sich das schon vorstellen? Wie hast du das Wochenende gesehen?
Also ich glaube, man muss das beides sehr trennen. Also Olympia ist halt ein weites Feld, um es mal so runterzubrechen. Und ich glaube nicht, dass da Dresden sich dann für irgendwas in Stellung bringt. Ich halte auch nicht davon, dass man, sagen wir mal, Olympische Spiele mit einem Ausrichter Berlin jetzt so weit verfasert, dass man unbedingt noch alle möglichen Städte im weiteren Umland hereinholen sollte. Ich glaube, die Finals oder die Finals sollte man für sich betrachten. Und das ist dann schon eine ganz nette Idee, weil dann eben halt sich auch Sportarten präsentieren können, die normalerweise nicht so im Fokus stehen. Und das halt vor vielen Zuschauern, ob jetzt Klettern oder 3x3 Basketball, sonstige Geschichten. Das ist nett. Und vor allen Dingen, wenn so eine Stadt unter Volksfestcharakter stattfindet, mit zum Teil kostenfreiem Eintritt, das ist auch eine große Belohnung für viele, viele Sportler, die jetzt nicht ganz im Profitum verwurzelt sind. Das ist auch schon eine gute Belohnung. Und das Konzept an sich, es hat was, aber man soll es jetzt auch nicht überbewerten, davon jetzt irgendwelche Olympia-Ambitionen ableiten. Das kann man dann vielleicht wieder nach European Games ableiten. Generell haben diese Multisportveranstaltungen ja wirklich einen Mehrwert. Aber Olympia ist dann noch ein ganz anderes Business und da wird maximal Achselzucken zur Kenntnis genommen in Sachen IOC, wenn in Dresden halt im Hafenbecken Triathleten starten.
Tja, ich überlege gerade, wenn München ist der einzig logische Bewerber, wo sie denn in München starten werden, die Triathleten. Christoph, wie immer eine ganz, ganz große Freude. Ich freue mich jetzt schon auf Wout van Aert bei der Deutschlandtour. Kurze Pause in der Big Show 721.
Ich bin Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Ja, ich hätte sehr, sehr gerne, fangen wir mal damit an, ich hätte sehr, sehr gerne länger über die Finals gesprochen, die am Wochenende stattgefunden haben in Dresden, in vielerlei Hinsicht. Wir haben es ja kurz anklingen lassen mit Christoph Leuchtenberg und es gab dann einen wunderbaren Kommentar von Claudio Cartunio in der Süddeutschen Zeitung, dass es eben gar nichts damit zu tun hat, ob Dresden als Beiwagerl sozusagen für Berlin olympiatauglich ist. Dazu bitte auch zu lesen in der SZ den Artikel vom Johannes Knuth mit Thomas Kistner gemeinsam, was denn wirklich abgeht, ja, wer die wirklichen Kandidaten sind für Olympia. Das ist dann eher Katar und das ist Indien und wer weiß, wann Deutschland da drankommt. Aber trotzdem hätte ich gerne mehr über das Wochenende gesprochen, habe auch die Fühler ausgestreckt. Die Saskia, die für die SZ dort war, die konnte leider nicht. Ja, die Leichtathletik hätte mich da ganz besonders interessiert, ist nicht zustande gekommen. Ja, dann hätte auf Vermittlung von Thomas Wagner ein weiblicher Rookie vielleicht einsteigen können mal bei uns für diese Woche, die auch bei den Finals dabei war. Next time, please, hat der Anwalt von O.J. Simpson da immer so vor sich hin gebrüllt. Next time, please. Naja. Werden wir schauen. So, dann ganz, ganz dringendes und zwingendes Thema wäre natürlich auch wieder, und apropos Claudio Cartunio, der natürlich auch die Schwimm-WM als SZ-Sportchef und als alter Schwimmer, als alter guter Schwimmer im Auge gehabt hätte. Den Claudio könnte ich vielleicht für nächste Woche mal einladen, weil wer schon in Toronto gewesen ist, so wie ich, und dann sitzt man dort im Presseraum und tatsächlich die mit Recht natürlich auch, also die kanadischen Kollegen schauen natürlich dann auch zur Schwimm-WM. Warum? Weil Summer McIntosh dort eine Goldmedaille nach der anderen abräumt oder zumindest eine Medaille nach der anderen abräumt. Und dass das wäre zu besprechen gewesen. Ich habe das aus dem SED Newsfeed vielleicht mitbekommen, das muss man sagen. Sportsnet Kanada ist es, glaube ich, oder ist es nur Sportsnet? Die haben die Schwimm-WM ein bisschen trotz Summer McIntosh hinten runterfallen lassen, aber was überhaupt nicht erwähnt wurde, mit Recht natürlich auch, sind die deutschen Erfolge, die es dort gab. Also das ist ein Thema, das angesprochen hätte werden sollen. So, nächstes Thema, das ich so en passant erfahren habe, ist, aber das gehe ich nächste Woche an. Also der Österreich-Teil ist in dieser Woche auch ausgefallen, aber das gehe ich nächste Woche an, ist der Umstand, dass Lindsey Vonn sich auf ein Packel geschmissen hat mit Axel Lünz-Windal. Die beiden fahren, beziehungsweise Windal fährt ja schon länger nicht mehr, aber sind Markenkollegen bei Head, Kolleginnen auch. Und jetzt hat Lindsey Vonn vor 2-3 Tagen bekannt gegeben, ja, dass Windal in ihr Trainerteam kommt, in ihr Betreuerteam kommt. Und das wäre natürlich, aber vielleicht ist es ja gut, dass wir in dieser Woche noch nicht drüber geredet haben, weil es ist ja erstmal, das Ganze sich ein bisschen setzen lassen muss, dass sich zum Beispiel ein Roman Stelzel da erst und ein Lukas Zara, dass die sich erst vertraut machen können jetzt mit dieser Materie und vielleicht sprechen wir da nächste Woche drüber. Finde ich aber spannend. Lindsey Vonn ist immer gut für den Skizirkus. Ist fast meine, nicht fast, sondern ist meine Nummer 2 Skifahrerin, natürlich weit hinter Michaela Schifrin, aber das macht ja nichts, also auch Nummer 2 ist großartig. Und ja, das darüber wäre zu sprechen gewesen, hätte ich gerne gemacht. Und das Letzte, und da hat uns natürlich dann die Zeit ein Schnippchen geschlagen, weil ungefähr 10 Minuten, nachdem ich mit Christoph Leuchtenberg die Aufnahme beendet hatte, ist bekannt geworden, dass Remco Evenepoel tatsächlich im nächsten Jahr dann für Red Bull Bora Hansgrohe fahren wird. Wir haben ja die letzte Woche mit dem Christoph, mit Sebastian Kaiser, in dieser Show auch mit Pete Fink drüber gesprochen. Aber ja, jetzt weiß man es eben, dass das fix und Fakt ist. Und ja, was passiert mit Florian Lipowitz? Was passiert mit Primoz Roglic, der, soweit ich weiß, auch im kommenden Jahr noch einen Vertrag hat? Wie wird das bei der Tour aussehen? Das sind, ja, es ist spannend, aber ich weiß gar nicht, wo. Ich glaube, der Christoph hat selbst im Kommentar geschrieben beim Sportinformationsdienst, wenn man die Chance hat, einen der 5 größten aktuellen oder der 5 besten aktuellen Radfahrer zu holen, dann soll man das in Gottes Namen auch tun, und bei Red Bull ist die Kohle da. Das ist das eine. Die hatten mit Peter Sagan, also Bora Hansgrohe hatte mit Peter Sagan ja schon mal einen Fahrer, der halt auch ein Superstar war, und das hat der Marke sicherlich nicht schlecht getan in dem Rennstall. Aber gerade jetzt mit dieser Lipowitz-Situation ist das alles gleich nochmal doppelt spannend. Ja, the remains of the week. Da werden wir vielleicht dann nächste Woche ausführlich auch über dieses Thema plaudern. Jetzt geht's nochmal zurück zum Tennis nach einer kurzen Pause.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 721. So, jetzt geht's dem Ende zu. Tennis. Ich bin abgereist aus Toronto am Mittwoch in der Früh. Mittwochabends hat Alexander Zverev dann erstaunlicherweise für mich gegen Karen Khachanov verloren. Finale Khachanov gegen Shelton, hätte man auch nicht drauf kommen können. Und ja. Was wir jetzt hören, ist ein Gespräch zu Beginn der Woche, das ich mit Oliver Marach geführt habe, das aber brandaktuell ist. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Olli hat ja 2018 mit Mate Pavic Australian Open gewonnen. Jetzt trainiert er Mate Pavic gemeinsam mit Marcelo Arevalo. Und da hören wir jetzt rein. Ja, bitte, Olli. Herrschaft, ich sitze jetzt da mit einer österreichischen Tennislegende. Ich möchte ihn gar nicht aufs Doppel reduzieren. Ich freue mich sehr, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ein Fellow Steirer, das möchte ich sagen. Olli Marach, Servus Olli.
Servus Alter.
Olli, in Toronto sitzt man da, aber du bist so ein erfahrener Mann, du hast natürlich auch oft genug in Montreal gespielt. Welches kanadische Masters hat dir jetzt einfach von deiner persönlichen, von deiner Empfindung her besser gefallen?
Ich muss sagen, ich habe immer besser in Montreal gespielt, selber, wie ich früher gespielt habe. Finde beide Städte sehr gut. Das Essen vielleicht ein bisschen besser in Montreal.
Französisch beeindruckend wahrscheinlich.
Ja, aber ansonsten finde ich beide Turniere sehr gut. Natürlich 2000er Turniere sind immer sehr gut besucht, muss man sagen. Es ist immer voll, jeden Tag, wenn man sieht. Heuer ist ein bisschen mit dem Wetter, muss man sagen. Also es war eigentlich, glaube ich, noch nie so heiß wie jetzt und die Luftfeuchtigkeit ist jetzt dazugekommen. Also wir haben, glaube ich, die ersten Tage in der Woche bis zu 90% gehabt. Das war richtig brutal, mal bei den Spielern gesehen, die haben richtig gestruggelt am Platz. Und dann ist es ein bisschen runterkühlt, aber jetzt heute haben wir ja schon, glaube ich, schon wieder fast über 30 Grad. Also ja, die Temperaturen der Zeit ist extrem.
Jetzt werden diese Tausender immer weiter ausgedehnt, mit zwei Ausnahmen, mit Monte Carlo und mit Paris Indoors. Also bei den Einzelspielern, Zverev hat auch wieder gesagt gestern, das taugt ihm nicht. Er kennt niemanden, dem es taugt, von den Top 30 Spielern. Wie siehst du das? Wie sieht der Mathe das vor allen Dingen?
Es geht halt hauptsächlich darum, dass der Kalender so lang ist. Ne? Also wir haben die Spieler, es sind immer mehr verletzt, wenn man mal genau schaut. Deswegen glaube ich, spielen auch nicht die Topstars hier, weil denen ist das ganze Jahr zu lang. Jetzt aufs Doppel hinbezogen, Doppel ist halt jetzt, sage ich mal, weniger anstrengend als das Single. Aber natürlich, es ja ein bisschen kürzer zu gestalten, ist jetzt nicht schlecht für die Spieler gesehen. Für die Leute natürlich längeres Turnier ist besser. Natürlich Tickets verkaufen und so auch besser alles zusammen. Es geht hier wahrscheinlich ums Budget auch. Für die Spieler, glaube ich, ist eher, die hätten nicht lieber gerne, dass das ein bisschen kürzer ist. Ja, viel kompakter.
Ja. Mate Pavic hat sehr, sehr viel gewonnen in seiner Doppelkarriere. Du auch. Was kann man mit so einem Mann, das hat immer geheißen, ja, Federer später in der Karriere, hat er sich auch noch immer verbessert. Gibt's irgendwas, was Spieler wie Mate jetzt noch überhaupt verbessern können? Ist es nur Feintuning? Woran arbeitet da der Coach Marach?
Ich glaube, man kann sich immer verbessern. Also ich habe mit Mate angefangen Ende 2023, da hat er mich angerufen, weil da hat er ein schlimmes Jahr gehabt mit dem Mektic, die haben wenig gewonnen, dann war er verletzt mit der Schulter, das ist wirklich nicht gut gegangen und ich glaube, das ist sogar aus die Top 30 rausgefallen. Und für mich war es halt auch neu, weil ich war jetzt eigentlich, nachdem ich aufgehört habe, 2 Jahre war ich zu Hause und mit der Familie, habe halt ja ein bisschen Kinder, ja, sehr schön. Und mit den Kindern habe meine privaten Kunden in Amerika, wo ich ab und zweimal immer hinfahre, aber sonst war ich eigentlich mehr zu Hause und dann hat er mich halt angerufen und dann habe ich mich selber am Anfang darauf einstellen müssen. Für mich war es ja auch neu. Aber ich komme halt, ich glaube, ich habe sehr viel, glaube ich, Erfahrung, technisch, ich sehe Dinge sehr schnell, wo man einfach verändern kann, weil man muss auch aufpassen beim Spieler jetzt, was willst du beim Spieler jetzt megamäßig technisch verändern, die schon jetzt auch schon 10, 15 Jahre, 20 Jahre auf der Tour sind. Also da musst du auch aufpassen, dass der Spieler nicht heiß wird. Deswegen musst du wirklich schauen, dass du also Tools hast, wo du was Leichtes verändern kannst beim Spieler, wenn was nicht passt. Und bei ihm ist halt leider manchmal das Services-Problem, der Aufwurf. Und halt, ich habe versucht einfach bei seinem Spielsystem ein bisschen ein paar Bälle umzustellen, die er anders spielt, weil die Spieler kennen ihn ja. Also am Anfang, das erste Doppeljahr ist immer besser für ein Doppelteam, ein neues Doppelteam, weil keiner kennt die, aber dann natürlich stellen sie alle darauf ein. Heutzutage schaut jeder immer Video vorher an und sieht, schaut halt, wo die Leute lieber hinservieren, was ist ihr besserer Schlag, was tut nicht mehr weh, wo positionieren sie sich. Und das ist halt bei Mate, habe ich halt versucht, ihn einmal zu klären, seine zweiten Schläge, das liebt er zum Beispiel immer wieder sein Inside-Out-Vorhand, aber dann habe ich ein bisschen umgestellt, einmal mit Lob-Varianten und auch Vorhand down the line, also da haben wir dann
mehr, viele Dinge.
Ja, na, wir haben sicherlich jetzt, sage ich mal, seit 2023 drei, vier Dinge ein bisschen anders gestaltet. Und natürlich, es sind immer wieder Tage, man spielt nicht gleich, dann hat man mal Tage, ja, wo das eine nicht funktioniert, dann fokussieren wir uns halt da mehr, machen dann mehr Repetitions, also Wiederholungen und schauen halt, dass der Spieler hauptsächlich gut ist. Der Mate ist halt auch jetzt älter, muss man sagen, obwohl er erst 31 ist, aber ich habe mir gesagt, du musst schauen, dass du, das Wichtigste wird der Fitness sein, je älter du wirst. Und wir haben halt, jetzt reist du halt mit einem Fitnesstrainer heuer, also heuer, eigentlich schon 1,5 Jahre jetzt, und der ist halt immer wieder ein paar Wochen dabei im Jahr, weil es ist für ihn extrem wichtig. Und ich habe das selber empfunden, ich war oft dafür verletzt, aber je älter man wird, desto anfälliger wird man dann und je weniger man dann im Physioraum ist oder zu Hause so länger aussetzt mit Verletzungen, desto besser ist es für die. Und man sieht ja da bei denen zwei jetzt, die haben heuer halt wieder, muss ich sagen, ein sehr gutes Jahr. Letztes Jahr war eh unglaublich, was die geliefert haben und heuer auch von Miami an haben die ja unglaublich gespielt. Jetzt die letzten Wochen. Ja, man kann nicht immer verlangen, dass man Turnier gewinnt, aber sie spielen trotzdem sehr solide im Semifinale und Finale und man muss einfach schauen, dass man glücklich ist in der Beziehung. Es ist also wie eine Ehe, Doppel und das sind zwei extrem verschiedene Spielertypen, muss man sagen, und man muss einfach schauen, dass da die Harmonie mindestens am Platz einmal passt. Außerhalb ist egal, da kenne ich viele Doppelteams, die sich halt ihre getrennten Wege gehen und ihre eigenen Dinge machen, aber am Platz, wenn man weiß, es kommt dann down to the business, sage ich immer, dann muss man da auf einem eigenen Nenner sein und das passt bei denen dann gut, ne?
Das wäre so ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Du, also in meiner Wahrnehmung warst du, als du mit Mate gespielt hast, fast ein bisschen der ruhigere Typ und der Mate, der emotionale, jetzt ist der Arevalo, der ist ja wahnsinnig, also ich finde, der ist ein bisschen ruhiger geworden in den letzten ein, zwei Jahren. Gibt's da Theorie, Fire and Ice passt oder geht Fire and Fire auch?
Ja, es ist schon, man sieht das schon extrem. Der Cello ist extrem pushend, was jetzt nicht negativ ist. Aber ich glaube, im Cello das auch manchmal gut tun, ein bisschen mehr Ruhe in manchen Situationen. Aber der ist halt wirklich, pusht sich jedes Mal, da musst du jeden Ball voll spielen, so wie wenn du einen Nadal drüben hast. Und man sieht ja, wie flashy der ist. Also er hat extrem viel Power. Ich kenne wenig Spieler, die so Kraft haben beim Service. Wenn der gut serviert, ist Wahnsinn, dann kannst du fast nicht brechen. Und dann bei den Returns auch, also er hat manchmal Winners drinnen, das ist dann unglaublich. Also das ist wirklich gefährlich. Und der Mate ist halt der ruhigere Spieler. Der Mate ist ruhiger, ich sage einmal, hat ein bisschen mehr Erfahrung vom Netzaufbau voran, wann man wechselt und so. Aber deswegen sind die ja so gefährlich, weil der eine bringt das eine mit. Ihr habt immer als Gegenteil von mir gesucht. Ich habe nie an zwei gleiche Spieler vom Spielsystem her mögen. Ja. Und das ist halt, glaube ich, doppelt die bessere Strategie.
Jetzt haben wir hier vier Spieler gesehen, vier Doppelexperten, Nikola Mektić, Rajiv Ram, Mate Pavic und Marcello Arevalo. Du bist beim Padel, glaube ich, sehr, sehr gut, ohne dich gesehen zu haben. Aber wer von den Vieren wäre, ich weiß nicht, hast du mit Mate schon mal gespielt, weil ich gehe mit Rajiv Ram all in. Das ist für mich jemand, der die Ruhe hätte im Padelkäfig. Ich weiß es nicht, ob er jemals gespielt hat, aber wer von den Vieren wäre denn theoretisch der Beste?
Also ich muss jetzt sagen, ich habe selber, seitdem ich auf der Tour wieder bin, wenig Padel gespielt und das muss man einfach trainieren. Ich spiele jetzt Padel jetzt nicht mehr, ich trainiere es eher, also ich nehme einen Coach und trainiere, damit ich fit bleibe.
Okay.
Aber ich habe jetzt sehr wenig gespielt die letzten zwei, drei Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Mate hat immer gesagt, der spielt ganz gut, weil er hat ja früher in Barcelona trainiert auch, okay, und da hat er oft Padel gespielt. Also die anderen, Rajiv, ja, der gute Hand, aber im Padel ist, geht's halt um wirklich positionieren, kleine Schritte, und der Rajiv ist auch ein bisschen älteres Kaliber. Jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, und ich glaube, der Mate, ich habe ihn noch nicht spielen gesehen, aber dürfte ein sehr gutes Padelspiel haben.
Glaubst du denn, du hast jetzt eine Erfahrung in diesem Sport, dass es jemals auch mal annähernd die Popularität von Tennis erreichen kann, was als TV-Sportart wohlgemerkt? Nicht, dass die Leute selber spielen. Ich finde, da ist Padel auf einem super Weg, weil es halt einfach ist. Aber von der Popularität her als Sportart insgesamt, da sehe ich Hürden, wenn, ich glaube, bei den ersten 50 ist ein Brasilianer in der Weltrangliste und der Rest ist Spanien und Argentinier, ja, wenn du keine Local Heroes hast.
Ich glaube nicht, dass das so wie Tennis jetzt im Fernsehen, sagen wir mal, dass das, also es ist ja viel besser, muss man jetzt eigentlich sagen. Ich glaube, vor 20 Jahren haben die, glaube ich, 5 Turniere gehabt nur, und jetzt haben sie ja, weil jetzt haben sie 2 Touren, ja, jetzt, also ich schaue selber gerne an, ist Wahnsinn, was die für Rallys haben. Ich glaube, dass die Padelspieler, ich würde nichts Falsches sagen, aber die von der Fitness her sind die ja Wahnsinn, die Top 10. Also wenn du die anschaust, die spielen Rallys von 1-2 Minuten teilweise, und das ist halt aus dem Tennis halt nicht, ne? Und immer kleine Schritte positionieren, das ist schon heavy. Aber jetzt so, wenn man die Breite anschaut, ist das schon wahnsinnig berühmt. Also man hört ja immer mehr, dass Tennisspieler dann auf Padel gehen, ja, und man sagt halt, viele sagen, es ist für den Körper besser, was ich jetzt sagen muss, stimmt nicht ganz, weil du, wenn du es besser spielst, schon mehr auf den Rücken geht. Mhm. Ja, obwohl du diesen weichen Untergrund hast. Aber es macht einfach mehr Spaß, muss man mal sagen. Also wenn du zu viert bist am Platz, man sieht ja die Leute dann nachher, sind fertig, dann setzen sie auf ein Bierli zusammen und tratschen. Also sozial gesehen ist das, ist die Sportart einfach, spielen sehr viele Leute gern. Und ich beschäftige mich schon seit über 10 Jahren mit Paddel. Ich bin selber investiert in Amerika in Paddel. Also mir taugt es selber gern, aber leider habe ich jetzt nicht die Zeit dazu, weil ich bin jetzt wieder seit 2 Jahren fast, muss ich sagen, letztes Jahr war ich 35 Wochen unterwegs, 29 mit den Burschen, und heuer wird es wahrscheinlich wieder so an die 30 Wochen sein, also schon viel, und dann muss ich halt aufpassen mit der Familie, dass der noch glücklich bleibt, und ja, das ist halt, muss halt schauen, aber wenn ich zu Hause bin, versuche ich immer wieder mal einmal, zweimal in der Woche so ein Paddeltraining einzubauen. Ja.
Was mir aufgefallen ist, ich bin aufgewachsen mit Leuten, die du gar nicht kennst, mit Drew McMillan und Bob Hewitt hießen die beiden, glaube ich, und McEnroe Fleming.
Okay, die kennen wir.
Die kennst du noch. Aber was da halt wirklich war, früher mal, Opa erzählt vom Krieg, ich finde, die haben viel weiter hinten voliert. Und jetzt, wenn du schaust, also deine Jungs, aber auch wenn ich den Kevin Kravitz mir anschaue und dich auch dann in der späten Phase, ihr steht ja 10 Zentimeter hinter dem Netz mittlerweile. Ist das vielleicht die größte Entwicklung?
Für
ein Volley, ja. Ist das vielleicht die größte Entwicklung, die es genommen hat, dass man einfach gar nicht mit Kraft, sondern wirklich mit viel Gefühl einfach vorne den Ball ablegt?
Naja, wenn man jetzt so anschaut, ich muss sagen, ich habe fast 3 Generationen erlebt im Tennis. Ja, das war teilweise, wo Muster, Becker und die alle noch gespielt haben oder aufgehört haben dann. Dann ist Federer, Djokovic, mit denen habe ich sogar die Challenger zusammen gespielt noch mit Nole. Und dann haben wir jetzt die neue Generation. Und man muss einfach sagen, Tennis ist jetzt schneller geworden. Und Fitness hat einen anderen Stellenwert. Also wenn man schaut, die anderen, sie sind zwar mehr verletzte Spieler, weil wir gesagt haben, das Jahr ist so lang auch, aber es ist auch viel explosiver, muss man sagen. Und im Tennis jetzt, ich habe es angefangen, weiter vorn zu stehen, aber jetzt würde ich wieder sagen, jetzt muss man wieder ein bisschen aufpassen, weil mehr Spieler spielen auch den Lob. Mhm. Und da hast du fast keine Chance, den Lob zu kriegen. Man hat das heute bei dem Match auch gesehen, also ist ein guter Ball, ne? Und die Bryan Brothers haben schon spielen einen perfekten, muss ich sagen, Lob. Die haben das auch schon da angefangen, damals wahrscheinlich zu den anderen Zeiten, waren es weiter hinten, da hat man hauptsächlich nur mehr Service Volley gespielt. Ich war auch in meiner Generation, ich habe angefangen, ich bin halt vom Single gekommen und habe aber von hinten gespielt. Ich habe kein Service Volley gespielt. Also das ist dann so, und dann haben die Single-Spieler die Option gehabt, natürlich mehr doppelt zu spielen, wie sie mit dem Single-Ranking eintragen haben können, und die haben natürlich auch von hinten gespielt. Die haben auch nicht auf einmal Service Volley gespielt. Und das hat sich dann halt so umgestellt. Und dann hat man halt gesehen, ja, ein Mix ist gar nicht so schlecht. Wenn man sie sieht, hat der Cello. Und beim Cello war es jetzt so, der spielt halt von hinten, der hat unglaubliche Schläge, aber wenn wir da ein bisschen einbauen müssen als Service Volley, weil wenn wir einen guten Returnierer gehabt haben und wenn er es auf die Rückhand dann kommt, dann hat er ein Problem von hinten, aber wenn er dann Service Volley spielt, ist es wieder besser für ihn. Und da sagen wir, man muss halt immer wieder variieren, natürlich gegen wen man spielt. Und was ich empfunden habe, als Spieler von hinten tut sich vielleicht ein bisschen leichter, auch Service Volley dann zu spielen.
Als umgekehrt,
ja. Aber ja, jetzt, warum jetzt das so ist, warum sie das so entwickelt hat, ich glaube einfach, es ist ja der Speed jetzt, man hat gesagt, die Belege sind langsamer geworden, ne? Im Vergleich zu früher haben sie gesagt, ich kann es da nicht sagen, ich habe da noch gespielt. Aber was ich sehen kann, dass die Leute jetzt schon vom Speed her schon extrem, mit so einem Rublev, Alcaraz oder Sinner spielt ja unfassbar auch schnell. Also das ist ein anderer Speed, muss ich sagen. Wie ich gespielt habe, Single zu den 15, 20 Jahren vorher, das war Wahnsinn. Also da habe ich überall sagen können, jeder hat fast eine Schwäche gehabt beim Schlag, und das gibt es ja heutzutage fast nicht mehr.
Wie groß beide Spieler, Cello und Mate, sind in der Doppel-Weltrangliste ganz, ganz weit vorne. Das wechselt immer ab und zu ein kleines bisschen, aber sie sind ganz weit vorne. Wie groß ist das Thema bei Mate, dass er nicht zum Mixed-Doppel bei den US Open eingeladen worden ist, wo es ja dann doch für ein Mixed-Turnier erstaunlich viel Geld zum Gewinnen gibt? Der einzige Doppelspieler, der dabei ist, ist meines Wissens der Vavasori, weil er mit der Paoline mit der Errani, weil die gewonnen haben. Ist das überhaupt ein Thema bei ihm? Ist das ihm wurscht?
Ich glaube, der Martin juckt das gar nicht. Schau. Also der ist da relativ gechillt, der spielt da nur mixed manchmal zur Gaude, der sucht ja nicht immer die beste gerankte Spielerin aus oder so, einfach wenn die Sympathie passt und dann spielt er mit der. Also das ist ja nicht jetzt so, natürlich hat er zwei, drei Grand Slams, glaube ich, im Mix da schon gewonnen, aber der spielt das zum Spaß eher, würde ich sagen, und nicht jetzt das Mix, das ist das erste Mal so, und wenn man es jetzt schaut, wenn man so viel Preisgelder ausschüttet, versteht das Turnier auch, dass ihr dann natürlich die Top-Singlespieler dann einladest. Das ist, glaube ich, normal. Das ist jetzt nichts, wo die Spieler sauer sind. Haben die dann ein bisschen weniger Kohle, die Doppelspieler, weil sie kein Twist spielen können? Ja, natürlich. Aber da kann man so, wenn das so extern ist oder privat, dann kann man vielleicht nächstes Jahr mal schauen, dass vielleicht die Doppelspieler ein bisschen mehr Preisgeld dazu kriegen, 1% oder was, und dann hast du das gleiche Ergebnis. Aber wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt mich überhaupt noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, weil ich hab's ehrlich gesagt vor 2-3 Wochen gar nicht gewusst. Ja. Ich habe nur gesehen, eigenes, und dann habe ich eben Mate gefragt, hast du die da überhaupt eingetragen? So, nein, das war Invitational und die suchen sie dann aus. Ich habe gedacht, okay, das auch nicht gewusst, aber ich glaube, das wird sicher, es ist einmal ein Versuchsprojekt, muss man sagen. Mal schauen, wie sie das anschlagen. Ich glaube, die werden im Turnier schauen, ja, wie viele Leute kommen da wirklich zuschauen. Dass das super Starterfeld dürfte interessant sein. Aber wie gesagt, das ist halt mixed, ne? Also man muss einmal schauen, wie das dann ablaufen wird. Wenn es um so viel Kohle geht, ich hoffe, es wird keiner verletzt. Das ist halt auch immer so beim Mixter. Und wenn es dann um viel Kohle geht, ich weiß nicht, wie viel dann die Männer und Frauen noch durchziehen wollen. Und so, das ist ja immer auch so. Also ich habe immer versucht, den Ball an einer Frau vorbeizuspielen, aber es gibt sicherlich einige Spieler, die hämmern dann auf die Frau drauf. Also
der Alex Payer hat mir, glaube ich, mal, ich glaube, es war der Alex, der gesagt hat, die einzige Frau, die du normal anspielen hast können, war die Hingis, weil die Hingis so gut voliert hat, dass es fast überhaupt keinen Unterschied gemacht hat.
Ja, natürlich, die Frauen sicher spielen die gut, aber ich meine, wenn die jetzt die Herren dann einmal beim leichten Ball durchziehen, ich weiß nicht.
Wird schwierig.
Ja, ich könnte es nicht jetzt sagen, ich versuche den Ball trotzdem dann vorbeizuspielen, ja.
Lass mich abschließen mit der Frage jetzt nochmal, weil du sagst, dass es Doppelpaarungen gibt, die am Abend dann halt jeder mit seinem Teil des Teams essen gehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob Mate hier mit irgendjemand da ist, aber bist du dann jetzt auch...
Ich bin Mate sein Coach seit 2 Jahren.
Also genau, aber ich meine, bist du auch jetzt nicht nur sein Coach, bist du auch derjenige, der am Abend mit ihm dann gemeinsam beim Abendessen sitzt, oder ist das auch diese ihr seht euch beim Match, beim Training und geht's dann eigene Wege, oder bist du schon auch ein Kumpel von ihm?
Nein, also wir kennen uns ganz gut, wir gehen eigentlich zu 95% immer zusammen essen, also das machen wir immer zusammen. Sind sehr gut befreundet mit dem McTinch.
Ja, immer mit noch, seinem
Coach. Ja, sicher. Wir waren jetzt die Woche schon 3-mal essen zusammen. Also es ist halt...
Es hat scheiße gelaufen, wenn du dann
ja,
in der Auslosung...
Ja, die haben ein ganz gutes System. Der eine, der gewinnt, muss Essen einladen. Also muss der Mate wieder einladen. Letztes Mal haben wir verloren in Wimbledon, in Queens gegen die. Dann hat der McTinch einladen müssen. Aber die sind, verstehen sie sehr gut. Auch wenn sie auseinandergegangen sind oder so... sind sehr gut befreundet auch und das ist ja gut so. Also ich sage einmal, der Mate ist einer so, für den ist wichtig, dass er sich außerhalb des Platzes gut fühlt. Das machen wir, dann geht halt oft in gute Restaurants, gut essen, Kommunikation, versuchen wir abzuschalten, nicht Tennis-Talk. Ja. Manchmal bin ich dann hier ein bisschen nervig und dann fange ich mal mit Tennis zu reden an, was mir nicht passt hat, jetzt von einem Match oder so. Aber sonst, Es ist auch wichtig, dass man abschaltet, vor allem wenn man schon so lange auf der Tour ist. Wenn neue Spieler hochkommen, so wie jetzt ein Klaas Kaspul, der ist richtig gut spielen, muss man sagen, und die gierig sind und die das erste Mal Nummer 1 sind und in der Race jetzt sind sie Nummer 1 und für Mate ist jetzt halt, ich habe gesagt, für dich ist wichtig, dass du eine Motivation findest, dass du da oben bleiben willst. Was willst du jetzt ihm sagen? Er hat ja fast Choice. Der hat ja jedes Turnier schon gewonnen. Ihm fehlen, glaube ich, noch 2 Masters oder so auf dieses Diamond. Da gibt's ja ganz spezielle, da gibt's noch 4 Spieler, die das geschafft haben bis jetzt. Aber trotzdem ist er eher Wahnsinn, was er schon geleistet hat. Und man muss ihn einfach, ich muss sagen, du musst einfach hungrig bleiben. Du kannst da nicht nachlassen. Es sind so viele gute Teams, die da nachkommen. Doppelsystem geht es so schnell. Bergauf, bergab. Man kann sich einfach da keine, so ein bisschen nachlassen oder ein bisschen weniger trainieren oder mal ein bisschen Turniere auslassen. Da kenne ich nur zwei, drei Teams, die das vielleicht können. Das sind da Granollers Ceballos, die Hälfte vom Jahr spielen, die einfach ein unglaubliches Doppelteam sind. Und dann manchmal auch die Deutschen, die sind auch, finde ich, sehr gutes Team. Und dann hast du natürlich die Neuen, die hochkommen die letzten Jahre, und das ist halt immer eng, ja. Und dann da darfst du einfach keine Aussetzer leisten. Und im Doppel geht es um Konstanz. Es kann jeder mal ein Turnier gewinnen, ein kleines Turnier gewinnen, auch Tausender gewinnen, das hilft da alles nichts. Du kannst ein Tausender mehr gewinnen, okay. Und weißt du, das bringt dir nichts. Du musst konstant gut spielen, wenn du da vorne dabei sein willst, und je weniger Aussätze, da dumme Aussätze, lange Aussätze du leistest, desto besser wirst du, ja, wirst da stehen und in Turin. Das Ziel ist halt immer Turin, ne? Dann vorher war es London, jetzt ist es Turin. Und das ist halt, das sollte immer dein Ziel sein, wenn du das Jahr anfängst, weil du weißt, wenn du dort dabei bist, hast du ein gutes, konstantes Jahr gehabt.
Oliver Marra. Ja, und das war's, die Big Show 721. Wo die nächste herkommt, weiß ich noch gar nicht, aber Teil ist sicherlich aus Boston dann mit Heiko. Macht es gut, morgen die Big Show, das Daily mit dem Anchorman, Senfsport ist Männersport, am Sonntag Sportradio, Musikradio 360 mit Andreas Renner. Bis da.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!